So, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 des Channelcast. Wir starten heute absolut pünktlich. Der Andreas ist nämlich wirklich sehr, sehr zeitig gekommen heute. Aber da die meisten das ja sowieso nachhören, ist das jetzt auch gar nicht so interessant, weil das kann man ja zeitsouverän und unabhängig hören. So, heute wieder mit dabei beim Channelcast der fabelhafte Damian Sicking.
Dankeschön. Hallo.
Und der überaus pünktliche Andreas, servus.
Ja, danke schön, Christian. Guten Abend.
So, wir haben heute ein reichliches Programm, wie immer. In 4 Wochen tut sich ja doch so einiges in der Branche. Wir werden mal sehen, an welchen Themen wir hängen bleiben und was wir heute alles besprechen wollen. Eins war uns jedoch auf alle Fälle ganz wichtig und da sind sich alle einig gewesen, nämlich wir wollten uns ganz einfach mal bei allen Zuhörern bedanken, die uns Feedback gegeben haben. Das sind nicht wenige. Viele tun das per E-Mail oder im persönlichen Gespräch und wir müssen wirklich sagen, dass uns das ziemlich motiviert, ne?
Absolut. Ich finde das ganz toll, ja. Vielen Dank auch von mir.
Also das ist schon sensationell, was wir da bekommen. Ich habe einen ganz großen Teil davon auch auf channelcast.de veröffentlicht. Ich sag's mal ganz kurz, also ganz herzlichen Dank beim Tobias Groten, Vorstand von der Tobit Software AG. Ganz herzlichen Dank beim Hartmut Wörlein, der arbeitet ja mittlerweile bei Wacom.
Genau.
Ich kenne ihn noch von Compact-Zeiten, da haben wir uns noch zurückerinnert. Der hört uns in China, der ist da einfach unterwegs. Der ist einfach viel in der Welt unterwegs, sagen wir mal so, ne?
Ja, ich glaube, der steckt im Moment in Asien, ja.
Ja, und der hat uns da jedenfalls entdeckt und dann auch auf sein iPod, glaube ich, geladen und bei uns beim Joggen gehört. Geht natürlich auch, ganz wunderbar. Der Professor Dr. Axel Keller von der Hochschule für Wirtschaft, wer kennt den noch?
Axel Keller.
Also damals.
Also damals, genau. Mhm. Hat uns auch zurückgeschrieben. Der Frank Röbers von der Synaxon.
Kenn ich auch.
Ich habe den schon mal getroffen, ja, ne. In echt.
Wirklich, so vom
Weiten. Tatsächlich, so, nee, sogar näher.
Ist. Mhm. Ja, stimmt.
Der Andreas Klett hat uns geschrieben von Intel, der arbeitet bei Intel, alter Kollege von uns, zumindest vom Damian und von mir. Mhm. Und der hat uns auch ganz fleißig und viele, viele, viele anderen, auch die Melanie Haub hat uns noch zurückgeschrieben von der COS, die ein paar Tage oder stundenlang am Schreibtisch saß mit Kopfhörern auf, weil sie den Channelcast nebenher gehört hat und fand den auch ganz gut. Also ganz herzlichen Dank, das macht uns wirklich Mut. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir noch nicht nach der 4. Episode aufhören, sondern weitermachen. Und es gibt noch ein Feedback, was ich unbedingt mal kurz verlesen wollte. Und zwar haben wir in der letzten Sendung drüber gerätselt, muss man fast schon sagen, wer bei Actebis Also oder Also Actebis, die sind sich, glaube ich, selber, ich blicke da nicht durch, wie heißen die jetzt richtig?
Also Actebis.
Aber nur die Holding?
Also ich hab gestern jemanden getroffen, der hatte Actebis Peacock noch auf dem Namensschild stehen.
Okay.
Also das gibt's wohl auch noch.
Das ist jetzt quasi eine Steilvorlage für ein zweites Feedback.
Definitiv ist dazu.
Der Gief. Jetzt muss ich mal genau erklären, wie das mit der Firmierung ist. Wir bedanken uns jedenfalls ganz herzlich beim Guido Wirz. Der hat sich anschließend per E-Mail gemeldet und hat uns mal die aktuelle Aufstellung gegeben bei dem Unternehmen. Demnach sieht es so aus, dass der Michael Dressen die Geschäftsführung innehat. Der Matthias Jablonski ist für die Business Unit HP zuständig. Der Jochen Bless macht die Business Unit Peripherie, Komponenten und Storage. Der Stefan Klingelmeier Retail und Business Unit PC Volume, also das Massengeschäft. Dann der Reinhold Egenter macht das Value-Geschäft. Der Volker Flemming, den man ja auch noch von NT+ natürlich kennt, macht die Business Unit Telekommunikation. Der Oliver Kaiser, da hat sich nichts geändert, auch weiterhin das Marketing. Der Guido Wirz, Vertrieb und Business Development. Und der Hermann Schaal ist zuständig für die Logistik. Und damit haben wir das auch mal geklärt und geben das auch ganz gerne weiter. An der Stelle einfach auch nochmal der Hinweis, vielleicht ab und zu mal bei channelcast.de vorbeizuschauen.
Haben wir das auf der Homepage
auch? Wir haben das auf der Homepage drauf, ja. Also Für alle, die uns hören, ruhig ab und an mal bei channelcast.de vorbeisurfen, sich eventuell auch registrieren, wenn man Lust hat. Gibt ein paar Vorteile, die man da genießen kann, weil wir blocken nebenher auch noch ein bisschen. Mhm.
Christian, wer auf der Liste übrigens fehlt, fällt mir gerade im Moment auf, ist der Rainer Schwitzki.
Rainer Schwitzki.
Der,
wo auch, ist Schwitzki?
Der auch Geschäftsführer ist. Wo war Schwitzki auf der Tribüne beim Vorbeirollen der Panzer?
Ja, wissen wir nicht.
Also er ist auf jeden Fall Geschäftsführer und steht auch auf dem im Impressum der Homepage.
Okay.
Ich habe ihn neulich auch mal getroffen.
Vielleicht wird es einfach vergessen, ihn hier zu notieren.
Na, wir haben es gesagt und ergänzt.
Genau, wir haben es gesagt und ergänzt, man, richtig.
Also ansonsten werden wir korrigiert. Es sind Fragen offen, also bei also Aktivis, stellen wir fest. Mhm. Ne, also
ja.
Ne? Schön.
Kann man durchaus so sagen. So, dann kommen wir mal, bevor wir zum aktuellen Teil kommen, wollte ich auch noch eine Botschaft loswerden. Und zwar hatten wir schon öfter über das Thema gesprochen, wie hört man denn die Podcasts? Also etliche tun das sicherlich direkt über die Webseite. Das ist die eine Möglichkeit, sich vor einen Rechner zu setzen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, das als MP3-File runterzuladen und an einem beliebigen Ort zu hören. Der Großteil schafft es ja, glaube ich, das irgendwie auf sein Smartphone oder sonstigen Musikplayer drauf zu wirken. Da gibt es also auch für die BlackBerry-User gibt es natürlich geeignete Software. Ich glaube, die heißt MediaSync. Kann man dort auf der Webseite von RIM oder beziehungsweise BlackBerry.de auch kostenlos runterladen. Da kann man das synchronisieren. Funktioniert sogar auch mit iTunes zusammen. Dann etliche haben es per iTunes abonniert. Das sind wahrscheinlich all diejenigen, die ein iPhone, iPod oder ähnliches haben. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, so wie es Damian macht, in der Version 1.0. als MP3 runterladen, auf CD brennen und dann in den Wechsler des Autos reinschieben.
Ich habe das auch bei iTunes abonniert.
Jetzt, wo die Rohlinge so günstig sind. Aber es gibt natürlich
das
auch noch...
Das ist die Deppenversion.
Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten und ich habe eben vor 2 Tagen mit dem Michael Grote telefoniert und da sind wir auch auf das Thema zu sprechen gekommen. Ich habe gesagt, Herr Meier, wie macht man denn das eigentlich, dass man das im Auto hören kann? Und ich habe ihm gesagt, ja, wissen Sie, also ich mache das einfach über mein Smartphone und also ein Großteil der Autos hat mittlerweile eine Buchse irgendwo versteckt. Die nennt sich im Normalfall AUX-Buchse, also Auxiliary-Buchse. Und da steckt man das Teil einfach rein und dann kann man in der Regel über das Display-Navigationssystem ähnliches, kann man das dann auch direkt ansteuern. Wenn man nicht so eine Buchse hat, ich habe da auch erst suchen müssen, also bei mir war die nämlich bei mir ist die vorn vom Auto versteckt gewesen. Wenn man das nicht hat, gibt es auch noch ganz tolle Möglichkeiten, das per Bluetooth zu machen. Also die meisten neuen Autoradios sind eigentlich heute alle in der Lage, per Bluetooth mit dem Handy zu kommunizieren. In der Regel allerdings funktioniert dann nur das Telefonieren und mit Glück vielleicht auch noch Zugriff aufs Adressbuch. Mhm. Aber Musik funktioniert in der Regel nicht. So, und da gibt es ganz tolle externe Lösungen, unter anderem eine von Belkin. Die habe ich mir jetzt mal bestellt. Ich habe mit dem Carsten Kunert kurz gemailt, der wird uns eine zuschicken. Die werde ich auch mal ausprobieren und hier dann auch vorstellen, wie sowas funktioniert. Es gibt auch noch Lösungen von Sennheiser. Es gibt auch eine Lösung direkt von RIM, von BlackBerry, das heißt Audio Gateway. Die liegen alle so in der Größenordnung Preisklasse 40 Euro und dann kann man wirklich über sein Handy ganz, ganz bequem übers Autoradio Podcasts, Musik und auch alles andere hören. Mhm. Das ist wirklich eine ganz simple Geschichte und wir werden da sicherlich auch nochmal drüber berichten, wie das funktioniert. So, jetzt fangen wir an. Was haben wir alles draufstehen? Wir kommen zum Punkt Aktuelles und Personen und da steht relativ weit oben ein Punkt. Es gab nämlich einen Wechsel an der Spitze von HP, Damian.
Ja, in der Tat. Also eine sehr exponierte Stelle. Also ich hatte letzten Freitag abends spät noch davon erfahren und das ein schöner Nutzen von Facebook. Ich muss mir von meiner Frau immer anhören lassen, ich sei den ganzen Tag immer auf Facebook, was natürlich gar nicht stimmt. Und
kein sie Mensch meint, ist das da mehr.
Das bringt nee, ja auch businessmäßig nichts.
Es geht auch keiner zu McDonald's zum Essen.
Nee. Und so bei Facebook also auch nicht, aber tatsächlich war es so, plötzlich ploppte da diese Chatfunktion auf und es war halt ein Businesspartner dran, mit dem ich da vernetzt bin und der fragte dann, ob ich denn davon gehört habe, dass die Printer Division, also die IPG Division bei HP eine neue Führung bekommen hat. Ich sage, nee, keine Ahnung. Ja, es sei halt so. Der Heiko Meier, der würde gehen. in der EMEA-Organisation eine Position einnehmen, Großkundenvertrieb, glaube ich, oder
ja,
sowas. Und es würde halt eine die Nachfolgerin sein, eine Amerikanerin, die er auch nicht kennt.
Jamie Cyrus heißt
ja,
die.
Genau, mittlerweile liegen die Daten ja alle vor. Und würde gut Deutsch sprechen. Und er fände es aber trotzdem, zwei Dinge fand er überraschend. Nämlich, es sei halt doch schon relativ lange bekannt, also bei Insidern, dass der Meier geht. Okay. Also er wusste es schon seit 3 Wochen. Mhm. Und er fragte sich, warum HP da keine Mitteilung rausmacht. Er wunderte sich, dass er es noch nie irgendwo gelesen hat. Das war das eine. Und das andere, was er dazu kommentierenderweise sagte, dass er das halt gar nicht so richtig gut findet. Nicht, weil er jetzt die Nachfolgerin vom Kollegen Meier nicht schätzen würde, sondern was grundsätzlich, dass nach so kurzer, relativ kurzer Zeit, ich glaube 3 Jahre oder so, diese wichtige Position schon wieder personell neu besetzt wird. Also er würde sich da einfach mehr personelle Kontinuität wünschen an der Stelle, was ich also sehr, sehr gut verstehen kann. Eine Klage übrigens, die man immer wieder hört, nicht um Gottes Willen, nicht nur in Bezug auf HP, sondern auf andere Hersteller genauso. In früheren Jahren war es vor allen Dingen IBM, wo man immer gehört hat, dass da die Channel-Positionen, da waren es glaube ich sogar noch kürzer, nur alle 2 Jahre wurde da wieder neu besetzt. Das war immer für die Leute auf der Channel-Position war es immer so ein Sprungbrett.
Ja. Ja.
Wenn sie sich bewährt haben, dann kamen sie dann sofort in die nächsthöhere Management-Position. Mhm. Naja, das ist halt eben da zu dieser
Stelle. Der ist ja damals der Regine Stachelhaus gefolgt, ne?
Genau.
Ja.
Die ja dann zu UNICEF gegangen ist und jetzt mittlerweile bei E.ON.
Mittlerweile bei E.ON sitzt, richtig, genau.
Genau.
Also
die Klage übrigens, im Haus HP, aber auch von den HP-Partnern, dass immer mehr Leute, die man kennt, dann auf europäische Positionen versetzt werden und dass immer mehr Kompetenzen aus der deutschen Organisation abgezogen werden und irgendwo in EMEA stattfinden, gibt's schon eine ganze Zeit. Also da wird dann immer gesagt, wenn ich Probleme habe, dann habe ich bei HP niemanden, bei dem ich es adressieren kann. Also ich
sagen die Partner.
Okay. Sagen die Partner, die sagen, ich kann das zwar dann anbringen, aber es passiert nichts. Weil Europa irgendwie eine Richtlinie hat, oder? Das heißt, man fühlt sich allgemein da sehr schlecht aufgehoben. Und ich meine, wenn jetzt noch so ein prominenter Wechsel erfolgt und wenn dann der Leiter IPG in eine Vertriebsposition auf europäischer Ebene wechselt, ist das für die Partner per se, würde ich mal sagen, eine schlechte Botschaft, egal wer da der Nachfolger wird.
Ja.
Das ist die eine Geschichte. Da wollte ich zu deinem zweiten Punkt noch was sagen, Kontinuität.
Ja.
Das ist auch einer der Punkte, die die Händler wirklich immer wieder ansprechen, weil es ja letztendlich so ist, wenn man mal von den Großen jetzt absieht, gibt es ja auch bei kleineren Herstellern sehr viel Wechsel und mit dem Wechsel auf der Position Channel Marketing oder egal wie Channel Verantwortung, Channel Sales, wechselt meistens mit dem Ansprechpartner auch das Programm. Das heißt, ich habe mich als Hersteller auf ein Programm eingestellt, das läuft, dann ist der Zuständige weg.
Als Händler meinst du?
Als Händler, genau. Mhm. Dann ist der Zuständige weg und es kommt ein neuer und führt ein neues Programm ein.
Ja.
Und Händler sagt, mein Gott, wenn da ein Programm ist, selbst wenn es mich kein Geld gekostet hat, weil halt die Teilnahme kostenfrei ist, so musste ich mich doch einarbeiten, musste Ressourcen blocken und habe dann Investment in den Wind geschrieben. Und die sagen gern, wir hätten gerne mal ein Programm, was über 5 Jahre läuft. Bloß so lang sind dann die Ansprechpartner nicht da. Das heißt, der Wechsel ist da eine wirklich blöde Angelegenheit.
Ja.
Ich kann die Stimme sehr gut verstehen.
Ja. Natürlich.
Ja. Also wir machen ich glaube, ich hatte es letzte Mal kurz angesprochen mit dem Michael Groß, als auch noch mal eine Studie zum Thema Partnerprogramme.
Das war richtig, 2007
schon mal gemacht haben. Und ich bin da wirklich sehr gespannt auf die Ergebnisse, ob sich da auch irgendetwas verändert hat. Ich glaube wenig.
Mhm.
Aber da werden wir dann mal drüber reden, wenn wir die haben. Ja, die Jamie Cyrus kennt, wie gesagt, niemand. Ich habe mir nur noch so im Nachgang gedacht, das ist natürlich schon auch ein kultureller Wechsel, der da jetzt stattfindet. Die Regine Stachelhaus, Schwäbin durch und durch, auch mit schwäbischem Dialekt. Auch der Heiko Meier, Schwabe.
Ja.
Eben auch, ich will jetzt nicht sagen vom Gemüt her, aber passend zu HP irgendwie, Böblingen, ne, verbindet man einfach ein Stück weit auch damit. Und jetzt kommt eine Amerikanerin, die zwar sicherlich oder angeblich Deutsch sprechen kann, aber aus einem völlig anderen Kulturkreis, nämlich aus ja, die hat in Deutschland schon mal gearbeitet, 94 glaube ich ein Praktikum gemacht damals bei HP, dann war sie beim Medizinkonzern in den Vereinigten Staaten und kehrt jetzt wieder zurück und hat hier gearbeitet im Channel Marketing Bereich, glaube ich, ne?
Auf EMEA-Ebene, ja.
Auf EMEA-Ebene.
Also der Channel ist ja nicht fremd, das ist schon mal gut.
Der Channel ist ja nicht fremd, das ist richtig. Und die Frage ist halt jetzt, wie die dann auch mit dem deutschen Handel da zurechtkommt.
Also sagen wir mal so, in der Situation, wo der deutsche Handel mit HP jetzt vorsichtig gesagt mittelzufrieden ist, eine Amerikanerin an so eine Position zu setzen, ist gelinde gesagt kommunikations- ungeschickt. Mhm. Ungeschickt. Und das kann, also wenn ich ein HP-Partner wäre.
Wieso meinst du?
Man fühlt sich nicht gut aufgehoben bei einem Konzern, von dem man in vielerlei Hinsicht abhängen kann. Wenn man großer Partner ist, die sind dann in einer sehr, sehr engen Beziehung mit HP, die machen sehr viel HP in allen Produktbereichen, da hat HP ja immer viel Wert drauf gelegt. Mhm. Und jetzt fühlt sich ohnehin nicht gut aufgehoben, weil die fangen an, direkt Geschäft zu machen, dir Konkurrenz zu machen. Mhm. Und du siehst, ich kann meine Anliegen immer schlechter in den Laden kommunizieren. Ich bin da nicht mehr so richtig gehört. Dann hast du jemanden, der da gesetzt ist, weil er seit ewigen Zeiten bei HP ist, weil er in dem Job jemand ist, den man kennt, der berechenbar ist, der da halt eine Größe darstellt. Dann wechselt der auf eine EMEA-Ebene, wobei man EMEA von außen sowieso schon komisch findet und kriegt dann eine Amerikanerin vor die Nase gesetzt, denkst du auch, was ist das denn? Mhm. Ist denen das völlig wurscht, was wir hier machen? Ist Deutschland keine Nummer oder? Mhm. Also man geht weg von diesem HP, was man gekannt hat. Ist das ein Schritt weg?
Sehr guter Punkt, Andreas, finde ich, der viel zu wenig oftmals beachtet wird, auch bei der, ich sag mal in Anführungszeichen, Bewertung von Managern und aber auch von Mitarbeitern. Ja, weil das ist nämlich auch, ich sag mal, diese ja, durchaus Leistung, kann man sagen, Anführungszeichen gesprochen, die Mutter der Kompanie zu sein, ja?
Ja.
Also so eine integrative Funktion zu übernehmen.
Soziale Kompetenz, ja? Ist vielleicht nicht der ganz richtige Ausdruck dafür.
Ja, aber
dafür.
In gewisser Weise.
In welche Richtung, ne? Du abzielst. Ja.
Der auch für ein gutes Klima sorgt zwischen der Organisation, in diesem Fall meinetwegen HP, und den vielen Händlern da draußen. Das sind nicht unbedingt Leistungen, die man in irgendwelchen Maßstäben messen kann, die du dann erst merkst, wenn sie nicht mehr da ist. Wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, diese integrative Tätigkeit oder Funktion, die er ausübt. Super wichtig. Oftmals wird es nicht gesehen. Nicht nur in großen Firmen, in kleinen auch. Genauso. Ja, stimmt. Ist tatsächlich so. Aber ich habe mir gerade noch mal die Fotos von den beiden angesehen. In optischer Hinsicht scheint mir das doch eine deutliche Verbesserung zu sein. Das ist ja auch ein Faktor. Aber wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Was mir gerade so durchs Gehirn geschossen ist? Von Volker Smith habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört.
Das stimmt.
Dem Geschäftsführer.
Der ist eine Zeit lang sehr, sehr sichtbar gewesen.
Ja, eine Zeit lang schon.
Am Anfang.
Sehr lange nichts gehört.
Am Anfang, ja.
Ich habe auch schon lange nicht mehr getroffen auf irgendeiner Veranstaltung.
Wir wissen auch nichts.
Also muss noch da sein.
Ja.
Also wenn er nicht mehr da wäre, hätte man es gehört.
Ja, natürlich.
Ja, ja, schon.
Das hätte man auf alle Fälle gehört. Nee, das ist genau der Punkt, den ich auch damit ansprechen wollte. Also da jetzt eine Amerikanerin zu haben, die trotzdem gut Deutsch spricht,
Das Signal ist ein sehr merkwürdiges Signal.
Ja.
Vor allem zu der jetzigen Zeit. Sensibel ist diese Personalie nicht. Und das hat jetzt mit den Personen gar nichts zu tun, sondern von der Außenwirkung.
Ja, ja.
Und wenn man mal bedenkt, das ist mir nämlich gerade durch den Kopf geschossen, wer stand denn für HP früher? Menno Harms.
Mhm.
Und ich meine, jetzt sind wir von Menno Harms angekommen bei Kompetenzen werden nach Europa abgezogen, Amerikaner werden IPG-Chef.
Mhm.
Also die Signalwirkung ist eine sehr komische. Psychologisch ist das wenig Vertrauen erweckend.
Ja, das ist richtig. Ja.
Mein Kollege Armin Weiler meldet sich hier gerade aus Schweden. Der sitzt da gerade in seinem Ferienhaus oben.
Und hört live den Podcast.
Genau.
Was willst du in Schweden auch anderes machen? Ne? Da kannst du ja nur joggen oder irgendwie.
Fische fangen.
Ja.
Kanu fahren.
Ja.
Und Mücken totschlagen.
Dunkel wird das um die Jahreszeit eh.
Nee, ich glaube, er baut seinen neuen Boiler ein. Hatte ich euch ja erzählt.
Ja, das ist gut. Ja, schöne Grüße.
Genau.
Ja, schöne Grüße nach Schweden.
Wunderbar. Was wollte ich sagen? Ja. Wo wir schon gerade bei Damen sind, im Managementfunktion gab es ja noch eine interessante Nachricht. Wir haben dieses Mal, was eher ungewöhnlich ist, uns am Mittwoch getroffen, zum Mittagessen, alle zusammen. Richtig. Hier beim Brunnwart in München, haben auf schönes Wetter gehofft, um in den Biergarten gehen zu können, sind dann aber drin gesessen, weil es furchtbar geregnet hat. Jedenfalls war dort eins der Themen, über die wir gesprochen haben, weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Ja.
Keine Ahnung. Wir haben über Simone Fremming gesprochen,
genau.
Tech Data. Mhm. So, und über die Gerüchte, die im Markt kolportiert werden. Und dann sagte Damian, ja, nee, also die sitzt da ganz fest auf ihrem Platz. Also war die letzte Information, du
hattest. Ich hatte sie ja gefunden.
Du hattest das auch noch bestätigt.
Ich habe das noch bestätigt.
Andreas hatte sie auch. Ich habe mit ihr gesprochen, ich habe sie auch gefragt.
Ja. Genau. So, und dann verabschieden wir uns irgendwann vom Essen und ich fahre nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern in die Redaktion. Und stehe an der Ampel und schaue kurz meine E-Mails durch und habe die Information bekommen, Fremming wechselt zu T-Systems.
Ich krieg eine SMS von Christian. Ja. Da war ich gerade auf dem Weg zur U-Bahn. Ich habe gedacht, ich fass das nicht. Ja.
Also das war wirklich eine ganz komische Situation, weil wir eben unmittelbar kurz davor noch gesprochen hatten. Ja, dann ist natürlich da die ganze Maschinerie, die dann in so einer Redaktion typischerweise anläuft, eben auch angelaufen und wir haben uns das dann auch bestätigen lassen. War natürlich ein bisschen eine komische Situation, wie es häufig ist, die Mitarbeiter des Unternehmens waren noch nicht darüber informiert und die Tech Data hat dann aber eiligst eine Mitarbeiterversammlung einberufen und das dann auch bekannt gegeben, weil es jetzt einfach dann drohte öffentlich zu werden und wir haben es dann natürlich dann auch sofort öffentlich gemacht und von daher war das ein toller Scoop, wie man so schön sagt.
Allerdings.
Ganz
was
interessant.
Mal wieder zeigt, die alte Journalistenweisheit, wo Rauch ist, ist auch Feuer, weil ja über den Weggang von der Frau Frömming schon seit einiger Zeit spekuliert wurde.
Ja.
Spätestens nach der Reorganisation an der Vertriebs Seite
als Mark Müller,
als der Mark Müller den Posten übernommen hatte. Da wurde auch bei TechData intern also heftigst dann darüber diskutiert und spekuliert, was bedeutet das jetzt in Bezug auf Simone Fremming, bleibt die uns erhalten oder geht sie gehen und so. Ja, und jetzt ist dann halt eben dann doch die Sache klar. Wobei sie hat sich da irgendwie doch schon auch ganz geschickt verhalten, muss ich sagen, weil ich hatte sie an dem Donnerstag, das war ein Feiertag, ich saß am Schreibtisch, wie sich das für einen Freiberufler gehört. Selbstständig, ihr wisst ja, ne? Selbst und ständig.
Damen, ich weiß genau, wie das ist.
Der Christian lernt das irgendwann auch noch.
Ja, ich glaube auch. Der kann schon mal gut zuhören.
Die Chancen stehen gut. Und da hatte ich ihr dann eine E-Mail geschickt, irgendwie, Frau Frömming, was ist an den Gerüchten dran und so. Und dann hat sie mir geantwortet, ich glaube noch am selben, nee, am Freitagmorgen, nur eine ganz kurze Antwort. Sie sei wie immer an ihrem Platz.
So wie ich.
Ja, genau wie der Christian auch. Und ich habe das dann auch nicht weiter verfolgt. Und es war ja auch nicht falsch, was sie geschrieben hat. Ne? Sie war offensichtlich an ihrem Platz. Und drauf gekommen bin ich ja erst über ihr Xing-Profil. Weil ich musste sie in irgendeiner anderen Sache anschreiben und ich hatte ihre E-Mail-Adresse nicht mehr. Und da ist ja Xing einfach klasse.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann bin ich da draufgegangen und da war das eine T-Online-Adresse. Also nicht irgendwie Tech Data hinten, und dann, sondern da stand T-Online.
Das ist natürlich eine Verdächtigung.
Was ist denn das? Ja. Wieso steht da eine T-Online-Adresse? Und da habe ich gedacht, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ne? Und ja.
Das ist ja interessant. Trotzdem denke ich, es gab ja jetzt auch eine offizielle Pressemeldung sozusagen und da wurde ja geschildert, dass das also im Rahmen ihrer Karriere jetzt nach 4 Jahren eben einfach der nächste logische Schritt sei und sie deswegen eben zu T-Systems geht, dort ja eine führende Vertriebsposition einnimmt.
Mhm.
Also sicherlich eine tolle Geschichte für sie.
Also der Karriereschritt ist schon
der Karriereschritt ein Zeuger, würde ich mal sagen. Ist da zweifelsohne gegeben. Und ist natürlich auch, du hattest es so schön im Blog auch geschrieben mit dem Thema, dass das
also ich sag mal
für
so,
die Telekom auch sehr wichtig
ja,
ist, da
natürlich.
Frauen an so eine Position zu bekommen. Ne?
Ich glaube, dass die Frau Frömming mit den Qualifikationen, auch mit dem beruflichen Hintergrund, den sie hat, auch mit dem akademischen Hintergrund, den sie hat Wirtschaftswissenschaft Maschinenbau studiert,
ja.
Hat bei Oracle eine Weile gearbeitet, hat jetzt als Geschäftsführerin eines amerikanischen Unternehmens gearbeitet. Sie hat sicherlich von daher gesehen gute Voraussetzungen, in vielen, vielen Konzernen Top-Position einzunehmen. Und wir wissen von der Telekom, die Telekom will mit Macht. Wie heißt der Personalführer? Heißt er nicht Gabelsberg oder so?
Ja, ähnlich? So in die Richtung.
Also
ja.
Echt ein interessanter Mensch, muss
ja,
ich sagen.
Ja, absolut.
Der hat ja sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir wollen den Anteil der Frauen im Top-Management, auch im Vorstand, wollen wir im Konzern deutlich erhöhen. Und
30% hat er, glaube ich, gesagt.
Glaubt wohl, ja. Und da passt natürlich dann eine Simone Frömming auch hervorragend in dieses Szenario hinein. Andere Konzerne.
Die ist dort sicherlich auch gesucht worden und die ist da sicherlich natürlich auch von Headhuntern angesprochen worden. Das ist vollkommen klar. Die Frage ist natürlich, ob sie dann auch bereit ist, hier aus München wegzugehen, von der TechData wegzugehen, wo es ihr dann auch gut gefallen hat.
Soweit ich weiß, macht sie den Job von München aus.
Das weiß ich nicht. Also die Information habe ich noch nicht.
Irgendwo habe ich das gelesen.
Ist ja umso besser. Trotz alledem, wie schätzt ihr auch so die Situation ein jetzt nach dem Weggang? Also was ich schon ein bisschen verdächtig fand, ist, es wurde kein Nachfolger präsentiert. Ja. Das heißt also, offensichtlich ging es dann entweder relativ kurzfristig oder sie hat es sozusagen nicht weiter geäußert. Ich weiß halt auch nicht, wie da ihr Vertrag ist, wie schnell sie da auch rausgekommen ist. Aber dass zumindest kein Nachfolger da ist, fand ich schon mal ein bisschen seltsam. Normalerweise kann man sowas ja auch ein Stück weit vorbereiten oder man findet im Moment keinen geeigneten Kandidaten. Und dann muss ich natürlich auch sagen, der Weggang von Günter Schissel, der für das Beziehungsmanagement zu den Herstellern,
für den es ja auch keinen Nachfolger
gibt. Das hat die Simone Frömming ja zum Gutteil auch noch an der Backe gehabt, auf gut Deutsch. Ja. So, neben den ganzen Aufgaben, neben den Vertriebsaufgaben, dann kam der Marc Müller dazu. War ja einfach auch noch. Da fragt man sich natürlich schon, war das alles noch zu stemmen und war das alles noch zu handeln und irgendwie und war das nicht dann auch ein glücklicher Umstand, als es dann hieß, sie können zu T-Systems wechseln?
Also die interessante Frage, oder nee, umgekehrt, die Konstante bei TechData heißt interessanterweise Marc Müller.
Ja, das stimmt.
Was ich nicht gedacht hätte, der ist da schon ganz lang, der war früher TechData Midrange, Aslan, und jetzt macht er dann irgendwie das Ganze. Und das finde ich schon sehr interessant. Es hat einmal so einen Wechsel gegeben bei TechData von der Midrange damals zur Broadline. Markus Ade. Ist in der Broadline komplett gescheitert. Was heißt komplett gescheitert?
Es war nicht sein Thema.
Es hat nicht funktioniert. Warum es nicht funktioniert, da gibt es diverse Gründe für. Und mittlerweile ist er ja weg und das hatte nicht funktioniert. Ich bin gespannt, wie das jetzt funktioniert, weil der Schritt ist ja ein ganz ähnlicher. Und der Marc Müller, den ich sehr schätze, hat bis jetzt mit Broadline nicht wirklich was am Hut gehabt. Fand er auch nicht so ein interessantes
Thema. Ich glaube auch nicht, dass der Nachfolger wird. Weil dann hätte man das gleich bekannt geben können. Man hätte sich mit Marc Müller unterhalten können, ob er den Posten übernimmt. Hat nicht stattgefunden. Es hieß auch offiziell, dass man auf Suche sei.
Richtig.
Das heißt also, da jetzt im Moment auch noch keinen Kandidaten hat, offensichtlich.
Dann wird das aber erheblich schwierig für TechData generell jemanden zu finden.
Richtig.
Weil man ja schon zu Zeiten von Günter Schissel auf einer Nachfolgesuche war und da auch niemanden hatte.
Ja. Also es deutet schon ein bisschen darauf.
Ist die Situation für TechData meines Erachtens erheblich schwierig.
Ja,
und sie rutschen wieder in die Unruhe rein, die sie gehabt haben.
Das ist korrekt, ja.
Bevor
das
die alle angefangen haben.
Ja.
Und jetzt ist Günter Schissel hat angefangen mit der Simone Frömming
und dann dem war noch Markus Haberschuss.
Haberschuss, alle drei weg.
Ja.
Das heißt, TechData steht wieder
dort, wo sie
vor
4 Jahren
stand. Aber es wirkt so.
Ja.
Und es wirkt wie ein deutlicher Rückschlag.
Ja. Also das wird noch durchaus ein spannendes Thema. Und mal sehen.
Also es ist sehr,
sind natürlich ein paar Leute von Also, die
auf dem Markt sind. Natürlich, also so ist es ja nicht.
Stimmt.
Es gibt ja draußen noch welche. Ja, also
TechData haben wir.
Ja, ich wollte da ganz gerne nochmal zum Stichwort TechData eins sagen, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten im Zusammenhang mit den Messen der Distributoren. Da hatten wir ja gesagt, TechData muss was tun, nicht mehr in der alten schäbigen Halle, in der dunklen Halle, und sie machen es auch nicht mehr in der alten schäbigen dunklen Halle, sondern quasi gegenüber.
Genau.
Im MOC, also im
Unicorn. Wo die Laternen stehen.
wo die Laternen stehen.
Wo es halt beleuchtet ist, also, und nicht so dunkel ist.
Ja, wo die haben auch innen drin schon elektrisches Licht. Munich Order Center auch in Freimann.
MOC.
Die Motorradfreunde werden es kennen, weil da immer jedes Jahr die E-Mod stattfindet.
Die E-Mod ist da immer noch.
Motorradmesse.
Sind da auch ein paar Roadshows von Herstellern, die dort stattfinden.
Sind da auch, und ja, das ist sicherlich eine deutliche Verbesserung, ja, gegenüber früher.
Genau.
Ich bin gespannt, wie die es da gestalten werden, weil die das MOC wirkt ja so ein bisschen wie so ein Atrium oder so. Also es wirkt ein bisschen merkwürdig, je nachdem, wo das da stattfindet.
Mhm. Ja.
Da bin ich echt sehr gespannt, wie man es dann aufteilt und unterteilt und so.
War auf alle Fälle ein guter Schritt, denke ich mal.
Also, aus der Halle raus,
es wird gut, so oder so eine Verbesserung werden.
Definitiv.
Keine Frage.
Ja.
Oder muss man dann auch wieder gegenüber parken im Sumpf?
Also da gibt es unten auch...
Na, da gibt es unten eine Tiefgarage, die ist gar nicht
aber
so schnell.
Aber die wird nicht alle fassen, denke ich mal.
Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Dann musst du halt ganz früh losfahren, Christian. Dann kriegst du auch in der Tiefgarage noch einen Parkplatz. Wobei mit deinem dicken Auto... Da könnte es sein. Naja gut, da kommt es auf ein paar Macken mehr oder weniger auch nicht mehr.
Ja, das stimmt. Er sagt so deswegen, weil ich binnen 3 Wochen 3 Unfälle hatte und ich war nie schuld. Und das Auto ist total zerbeult, vorne und hinten, ganze Seite kaputt, Kofferraum kaputt, naja, wie auch immer.
Sieht aber jetzt besser aus.
Findest du? Das ist der Knitterlook, oder?
So ein bisschen Offroad-mäßig.
Der neue Knitterlook.
Wir haben noch ganz vergessen, was wir typischerweise zum Beginn der Sendung machen. Wir sind heute alle
das
drei...
Das fängt ja sofort ab, Wahnsinn, oder?
Wir sind heute alle drei bei Club Mate geblieben.
Ja.
Also ich habe das letzte Mal einen ganzen Kasten angeschleppt, ich hätte den aber auch mit nach Hause genommen, wenn es keinem geschmeckt hat. Aber ich muss sagen, damals hat es ja auch schon erzählt gehabt, ich finde das ein ganz fantastisches Getränk. Also mir schmeckt es.
Ja.
Es ist nicht zu süß, es hat so eine leichte säuerliche Note dennoch und das finde ich, kann man super trinken nebenher.
Ja, ich habe ja mittlerweile, es gibt ja hier in München nur 2 Händler, also in der Region München, der eine sitzt in Germering und wir wohnen nicht weit von Germering entfernt und deshalb haben wir nochmal 2 Kisten geholt. Und Christian Mees, letzte Ausgabe hatte ich gesagt, schmeckt so ein bisschen so, wie wenn man auch seinen Tank damit befüllen kann, wenn man auf der Autobahn mit einem leeren Tank. Das war nicht richtig. Ich habe mir das nochmal überlegt. Das schmeckt so, wie wenn da jemand seine Zigarettenkippe reingeworfen hat.
Das ist ja auch schlimmer.
Doch, genau so.
Oh mein Gott.
Ich erinnere mich früher, also... Als Jugendlicher, da ist das immer mal wieder passiert, auf einer Fete oder so, war zu wenig Aschemehl und dann nimmst du das einen Schluck. Okay.
Also daran erinnert es mich überhaupt nicht. Wo kommst du nochmal her?
Das verrate ich nicht.
Ja, wild. Nee, da sind wir jedenfalls dabei geblieben. Also ich kann man uneingeschränkt empfehlen. Wenn
nein, das ist wirklich, ich mag das hier. Ich mag das hier.
Also,
ich war vor der Sendung... Wirklich, bin hier leicht müde angekommen.
Und darf ich aber pünktlich?
Und das ist weg.
Ja.
Müdigkeit weg.
Also.
Fantastisch.
Das so, war das hohe Niveau der Gespräche.
An Naschereien haben wir...
Das kommt erschwerend dazu.
Genau. An Naschereien steht hier quasi das Übliche. Wir haben Weingummi. Wir haben Erdnüsse.
Was
ohne Salz.
Was sind denn diese roten Dinge hier?
Und die roten Dinger, die habe ich hier mitgebracht.
So sah das eben aus beim Bund unten.
Da werdet jetzt ihr wieder sagen, schmeckt wie was weiß ich. Probiert es einfach mal. Ich gebe es mal rum, die kann man hier gut kauen. Das sind kleine, ja, wie schauen die aus? Wie kleine, rote, getrocknete Früchte. Und zwar sind es sogenannte Goji-Beeren. Goji schreibt sich G-O-J-I. Es kommt aus Asien und ist so die Beere schlechthin. Also die wird derzeit ziemlich rumgereicht. Und zwar deswegen, weil die einen extrem hohen Vitamin-C-Gehalt hat, extrem viele, wie nennt man das, an pflanzlichen Stoffen, die sehr wohltuend sind für den Körper. Die sind ganz, sehr, sehr beliebt im asiatischen Raum. In Deutschland heißt das Gewächs, glaube ich, nicht Sanddorn, sondern Boxdorn. Gibt aber auch noch ein paar andere Namen dafür. Mhm. Die werden üblicherweise getrocknet gegessen, wie Nüsse oder sonst irgendwas. Kann man aber auch ins Müsli reintun. Es wird auch gekocht damit in Asien.
Mhm.
Kann man einfach so nebenher futtern. Schmecken jetzt nicht sehr aufregend irgendwie. Aber
haben intensiven Geschmack.
Haben keinen sehr intensiven Geschmack.
Passt gar nicht so schlecht zu diesem Mate-Geschmack.
Da passt wahrscheinlich ganz gut dazu. Mhm. Aber ist, sagen wir mal so, statt sich irgendwie fettiges Zeug reinzuschieben und Nüsse und weiß der Teufel was, kann man die ganz gut essen und sind, wie gesagt, sehr, sehr gesund. Ist übrigens Bio-Ware. Ne? Also
Eheckfrei.
Eheckfrei.
gesprochen.
Wobei ich ja gerade vorhin noch gelesen habe, als Einmeldung ist gefunden.
Ja.
In den Sprossen.
In den Sprossen,
ja. Ich habe aber jetzt auch noch keine näheren Informationen. So, damit wäre das auch geklärt.
Und dann haben wir hier noch diese Rosinen in Schokolade.
Rosinen in Schokolade. Ja, die mag ich eigentlich auch sehr gerne.
Oh, ich glaube, da nehme ich mir eine.
Also, wenn noch jemand Vorschläge hat oder uns mal was zuschicken will.
Ah, eins habe ich jetzt vergessen. Meine Schwiegereltern waren in Polen und die haben mir aus Polen so eine Süßigkeit mitgebracht, weil die wissen, dass ich ganz gerne ab und zu, hin und wieder, ganz selten, mal so eine Süßigkeit esse. Das ist das, ach, das muss ich euch nachher geben, das ist Zartbitterschokolade und drin ist so eine Vanillepaste oder so. Das schmeckt sensationell gut, wer auf Stracciatella-Eis steht, der wird das auch mögen.
Ja,
gut. Also das sagt jetzt den Zuhörern draußen nichts, aber liebe Zuhörer, wenn ihr mal nach Polen kommt, fragt danach.
Das, wie heißt das auf Polnisch?
Schnesny, ich mache mal Schnes.
Ah, so.
Aber mit der dunklen Schokolade, mit der hellen ist nicht so.
Okay. So, dann machen wir mal weiter im Programm. Wir haben noch ein paar Marktmeldungen zusammengetragen, wo wir denken, dass die vielleicht ganz interessant sind und wissenswert, weil sie vielleicht so an einem vorbeigerauscht sind im Alltagsgeschäft. Nämlich zum einen die Firma Google hat das Thema Bezahlen mit dem Handy für sich entdeckt. Das ganze Thema nennt sich Google Wallet. Haben dort in Amerika, oder beziehungsweise nicht in Amerika, sondern in den USA, heißt es ja korrekterweise, wohl auch viele große Handelsketten dafür gewonnen, die dieses System anbieten werden. Das ist bei ihren Nexus-Geräten überall drauf, soll angeblich auch Einzug halten in andere Geräte. Viele haben ja darauf spekuliert, dass oder spekulieren noch drauf, dass die nächste Version vom iPhone dann auch diese Near-Field Communication haben wird, indem man da auch bezahlen kann. Also das Thema scheint jetzt ein bisschen an Fahrt zu gewinnen. In Japan ja schon gang und gäbe, schon viele, viele lange Jahre wird fast alles ausschließlich mit Handys bezahlt. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es sehr begrüßen.
Ja.
Ich finde das als Bezahlungsmittel, Handy hat man einfach immer mit dabei. Würde ich sehr begrüßen. Bin da mal gespannt.
Letzten Mittwoch mussten wir, wir waren ja in Schwabing,
mussten wir parken.
Der hat nur irgendwie so 1-Euro-Münzen. Ich hatte keine 1-Euro-Münzen.
Du hattest keine Euro-Münze, stimmt.
Und die Servierkräfte da in dem Restaurant konnte oder wollte nicht wechseln. Was musste ich also machen? Ich musste dann da eine 2-Euro-Münze reinwerfen. Solange wollte ich ja gar nicht mehr parken.
Und der Automat wechselt nicht?
Der wechselt nicht.
Ach, super Sache.
Der Armbedienung musste ich das dann leider vom Trinkgeld abziehen. Ja, was sie auch sofort verstanden hat.
Ja, ne? Bestimmt.
So, und so mit einem Handy kann ich mir vorstellen, aber zahlst du punktgenau, ne? Also auf den Cent.
Checkst ein und checkst aus.
Ja.
Wobei, was ich sehr geschmeidig finde, ist in dem Fall Geldkarte. Ich verwende das.
Ja, verwende ich auch.
Ich verwende das bei den Parkautomaten, Und bei U-Bahn-Karten geht das, bei Bahntickets, das ist wirklich, das ist
schon schön. Christian hat das auch mit der Geldkarte versucht, mit zweien, glaube ich.
Ja, die waren leider empty.
Man muss sie vorher aufladen.
Das
hilft.
Das weiß ich. Ja, aber man hätte halt einfach wieder eine Sorge weniger. Also habe ich jetzt Bargeld dabei.
Zum Zigarettenkaufen geht das übrigens auch mit.
Geht auch, ja. Aber man hätte halt einfach eine Sorge weniger.
Handy ist viel eleganter.
Ja, habe ich Bargeld dabei, oft fällt es dann am Kleingeld. Und ich denke, halt, gerade für so Kleinbeträge ist einfach gut.
Ja,
kannst schnell ein Taxi bezahlen damit. Und solche Themen sind da einfach gut erledigt damit.
Ja.
Also gewinnt hoffentlich
an Fahrt. Ja, und es braucht keinen Kartenleser dazu.
Brauchst keinen Kartenleser, nichts dazu, richtig.
Und das ist der Nachteil bei den Geldkarten.
Ja, und
oft funktionieren die
man kann die ganzen bestehenden Systeme wohl offensichtlich relativ einfach aufrüsten. Also das ist mit keinem großen Aufwand verbunden. Also alle, die schon Kreditkartenfunktionalität haben und so weiter, da kann man das direkt dran anflanschen. So habe ich das verstanden.
Und wie weit ist das jetzt hier in Deutschland, dieses Thema?
Ist noch gar nichts. Das ist jetzt der Feldversuch von denen in den Vereinigten Staaten.
So.
Und wie gesagt, es wird gemunkelt, dass Apple da in der Richtung noch drüber nachdenkt, in dieses Geschäft mit einzusteigen. Mhm. Aber ich denke, dass das von der ganzen Vorbereitung, das ist ein immenser, irrer Aufwand. Mhm. Aber du musst ja wirklich die Handelsunternehmen dann auch dafür gewinnen, sozusagen.
Kannst du das ja gar nicht machen.
Aber
das Unternehmen,
wenn du halt natürlich
alle Straßen auf der ganzen Welt filmt und fotografiert.
Ja. Ja, und man muss einfach sehen, also jeder Bundesbürger hat ja quasi ein Handy.
Mhm. Ja,
die Verbreitung ist einfach wahnsinnig hoch, ne? Und insofern muss man es eigentlich nur tatsächlich mal einführen, aber ist ja dann auch immer noch eine Frage der Gebühren, wer trägt die und. Es gab übrigens mal vor etlichen Jahren ja schon Versuche, da gab es mal eine deutsche Banktochter, die hieß Money Booker, irgendwie, die konnte man auch irgendwie per SMS oder so konnte man da bezahlen, weiß ich noch. Hat sich aber auch nicht wirklich durchgesetzt. Ist halt zu kompliziert. Es geht nur einfach, wenn ich es drüber ziehe, fertig aus. Ne? So, dann haben wir noch eine Meldung, nämlich Amazon hat erstmals tatsächlich mehr E-Books verkauft als gedruckte Bücher.
Das ist der Wahnsinn. Das kann ich noch immer gar nicht glauben.
Nee, das hat mich auch sehr überrascht. Ne?
Ja, ist aber nicht erst seit diesem Augenblick so, sondern es hat sich wirklich auch abgezeichnet. Und ich glaube, es war im letzten Quartal, wo es das erste Mal schon so war oder nahe dran war zumindest, fast gleich auf zum Weihnachtsgeschäft.
Wo denn, weltweit oder in den USA oder in Buckel oder wo?
Ich glaube, das betrifft jetzt USA. Mhm. Also das trotzdem, betrifft jetzt USA. Muss auch USA betreffen, weil Google, nicht Google, sondern Amazon im E-Book-Geschäft in Deutschland noch nicht total aufgestellt ist. Also da sind noch relativ wenige Titel auf Deutsch drin. Mhm. Das kommt jetzt, da haben sie jetzt erstmal so richtig durchgestartet. Okay. Aber ich weiß noch diese ganzen Debatten, wo jeder immer gesagt hat, diese E-Books, das wird alles überhaupt nichts. Diese E-Reader kann man nicht verkaufen und, und. Und jetzt stelle man sich vor, dass genauso viele E-Books mittlerweile verkauft werden wie gedruckte Bücher. Das finde ich schon verrückt.
Das
finde ich schon verrückt.
Das ist wirklich
wahr. Also die haben es offensichtlich dann auch mit dem Kindle, was ja der E-Book-Reader jetzt von Amazon ist. Und dann Sony ist ja da groß mit drin und viele andere Hersteller auch noch. Es ist offensichtlich geschafft, ein Gerät anzubieten, mit dem du wirklich sagst, da komme ich jetzt mal zurecht. Das ist wirklich eine Alternative zum Buch.
Ja, und dann gibt es ja noch die Apps. Also die
Apps gibt es natürlich.
Ja. Und dann bist du so präsent auf so vielen Geräten. Ja. Ich wollte das mal testen, bin ich noch nicht zugekommen.
Ich hab's auch noch nicht.
Aber würde mich sehr interessieren.
Die haben das aber wirklich ganz, ganz einfach gemacht. In dem Kindle ist ja eine eingebaute SIM-Karte drin, die man nicht rausnehmen kann, sondern die ist dort eingebaut drin. Und du kannst ja von jedem Ort dieser Welt, wenn du im Urlaub bist und sagst, jetzt ist mir der Lesestoff gerade mal ausgegangen, bestellst du da über Amazon einfach ein Buch nach. Und hast es Sekunden später
drauf, fängst an zu lesen
und du zahlst keine Gebühren dafür. Diese SMS-Gebühr oder nicht die SMS, die Mobilfunkgebühr dafür ist im ganzen Preis des Gerätes inkludiert.
Sehr gut.
Auf Lebenszeit.
Das ist ein vernünftiges Konzept.
So, das ist ein vernünftiges Konzept. Absolut. Ich brauche mir einfach keine Gedanken machen. Oh, jetzt sitze ich hier in Italien, ne? Lade ich mir das Buch darunter, dann komme ich heim, wieder 600 € Roamingkosten.
Ja.
Da brauchst du dir halt keine Gedanken mehr machen.
Das ist stark.
Das kannst du einfach überall nutzen. Und das ist halt wirklich mal nachgedacht und auch der richtige Ansatz.
Ja. Und ich sehe es jetzt. Ich fahre relativ viel U-Bahn in München.
Ja.
Ich lese in der U-Bahn im Moment einen relativ dicken Schinken von Wassily Grossmann. Mhm. Und ich muss eins sagen, das Buch ist dick und ich habe es dabei und es ist schwer. Und wenn die U-Bahn voll ist, geht das alles gar nicht und dann müsste das mit so einem Reader deutlich besser gehen.
Ja, du kannst halt
also ich werde das
du kannst Bookmarks
setzen, mal ausprobieren.
Du kannst im Lexikon nachschauen, wenn du den Begriff nicht verstehst. Ja. Also das sind alles schon extreme Vorteile, die es dort gibt. Ja. Und die halten auch ewig. Also mit so einem Kindle kannst du ja 14 Tage quasi lesen, also vom Strom her, das ist kein Problem. Die Display-Technologie ist jetzt natürlich auch ein Stück weit voran, dass das wirklich auch toll ist. Also insofern könnte das durchaus noch ein interessantes Thema dann hier auch in Deutschland werden.
Also ich werde das über den Sommer mal testen, auch im Urlaub. Und dann kann ich nämlich in unserer September-Sendung darüber berichten.
Kannst du mal was drüber sagen?
Erfahrungsbericht.
Da freue ich mich schon drauf.
Das glaube ich dir sofort.
So.
Aber wir drei haben bisher noch keinen so einen Teil.
Nee. Also ich habe es mal mit dem iPad probiert, aber da finde ich ein bisschen schwierig, das so von der Darstellung her, wenn du da ein bisschen ins hellere Licht rausgehst, da ist das Display nicht wirklich geeignet dafür. Mhm. Man braucht schon diese speziellen Displays, die also da mit dieser flüssigen Tinte irgendwie arbeiten, die dann bei Sonnenlicht genauso super funktionieren.
Ja.
Und das tun diese Geräte wohl offensichtlich. Weil typischerweise nimmst du es halt mit in den Urlaub und da sind die meisten halt in sonnigen Gefilden unterwegs. Zumindest diejenigen, die in Bayern wohnen. Also und von daher braucht man dann sowas in der Richtung. So, dann die Computex ist zu Ende gegangen in Taiwan. Hat die von euch jemand irgendwie verfolgt? So?
Ich habe sie diesmal kaum wahrgenommen.
Ich auch nicht.
Absolut erstaunlich.
Ich auch nicht wirklich.
Also jedenfalls sind in Taiwan wieder rund 80 neue Tablets vom Fließband gefallen, die es da zu sehen gab. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine größere Anzahl als früher Notebooks auf den Markt gekommen sind, dass da auf einen Schlag 80 neue Tablets vorgestellt werden. Das ist irre.
Es ist schon echt der Hammer, ja.
Wieder alle auf dieses Thema abfahren. Da ist auch alles andere untergegangen und war nebenrangig. Es ging wirklich nur ausschließlich um dieses Thema. Und das finde ich schon echt interessant. Ne? Mhm. Aber naja, mal schauen, was da draus wird. Ich habe da ja also meine Zweifel, aber das müssen wir heute auch nicht diskutieren.
Aber das scheint ja recht einfach dann zu sein. Also diese sogenannte, wie heißt es, Markteintrittsbarriere, ja, so Tablets zu bauen, scheint ja nicht besonders schwierig zu sein.
Ist ja, ne? Von den Komponenten wie beim PC. Mhm. Und dann hast du halt die Betriebssystemfrage. Und letztendlich ist die Hardware, die Stand heute verfügbar ist, also die auf Windows basierte oder auf Android basierte, noch nicht so das Erlebnis, was bei Mac ist.
Nein, überhaupt nicht.
Also die Leute, die es getestet haben, die iPad und nebeneinander, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, die beides nebeneinander haben, sagen, also wer ein iPad in der Hand gehabt hat, nimmt kein anderes Tablet.
Hm. Ja, es gibt bisher noch keine wirklichen Alternativen. Man muss auch sehen, es gibt von Intel gibt es einfach noch nicht die geeignete Prozessorenplattform. Gibt es einfach noch nicht. Frisst viel zu viel Strom und so weiter. Das heißt, Laufzeit 3 bis maximal 4 Stunden, das ist einfach viel zu wenig. So ein iPad läuft halt noch mal mindestens 10 bis 11 Stunden wirklich durch. Das ist dann kein Problem. Und dann halt natürlich von den Betriebssystemen her. Ich meine, das Android ist sicherlich eine Möglichkeit. Viele wollen das aber auch nicht. Das Android ist halt auch eine offene Plattform, wo man auch allerlei Zeug damit machen kann. Windows ist noch nicht wirklich so weit. Die haben es jetzt vorgestellt, parallel zu Compotex, allerdings auf einer anderen Veranstaltung. Also sagen wir mal, da gibt's noch viel zu tun. Und die Firma ARM bietet sich ja da an als Prozessorhersteller.
Als alternativer Chip-Lieferant.
Als alternativer Chip-Lieferant, die sind ja jetzt ganz groß im Gespräch in vielen Bereichen. Microsoft wird ja sein Betriebssystem auch darauf portieren, was echt ein Novum ist, dass die mal von dieser Intel-Allianz weggehen.
Das ist übrigens also eine sehr, sehr spannende
Angelegenheit. Da tun sich noch einige Geschichten. Ich habe da auch schon einen längeren Blog-Eintrag angefangen zu schreiben. Ich denke, bringe auch mal zu Ende. Weil das natürlich auch, ich mir gut vorstellen kann, dass da viele Händler mittlerweile ziemlich stinkig sind auf die beiden, nämlich Intel und Microsoft, weil da ein Milliardenmarkt völlig an dem normalen IT-Handel vorbeigegangen ist. Und die beiden großen Konzerne, Microsoft und Intel, es nicht geschafft haben, da mal vernünftige Lösungen zu präsentieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und wird es da mal zu lesen geben.
Eine Frage in dem Zusammenhang an euch beiden Experten. Wie ist es eigentlich mit Dell? Hat Dell in dem Segment mittlerweile ein wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten?
Nein, nicht wirklich.
Die haben doch nur dieses, wie heißt das?
Streak.
Ja, mit einem 7-Zoll-Teil, was ja noch eher klein ist.
Ja.
Ich frage nämlich deshalb, weil nämlich gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, ich gelesen habe, so ein Interview mit einem Topmanager von Dell, der halt eben gesagt hat, diese ganzen Tablet-PCs, die haben im Unternehmenseinsatz überhaupt gar nichts verloren und so. Und ich habe gedacht, warum sagt er das? Ne? Haben die vielleicht nichts?
Hat er nichts.
Ne? Ah.
Also es ist ja tatsächlich.
Ich meine,
so,
ich stimme zwar mit ihm überein, dass ich das. Ich sehe das.
Ist ja schön, da kann ich ja gleich da
ähnlich,
was zu sagen.
Aber trotzdem finde ich das schon, hat er sich da schon sehr deutlich positioniert und ich habe dann halt gefragt, ja, woran liegt das wohl? Ne? Und jetzt sehe ich mich bestätigt.
Also was recht interessant ist, nämlich genau zu deinem Punkt, es gibt ja diese ganzen Sicherheitsbedenken etc. pp. Es gibt von Fujitsu übrigens ein ganz interessantes Produkt auf Windows-Basis, was abgesichert arbeitet. Das Problem Tablet im Büro kommt ja von privater Seite. Und ursprünglich war die Debatte so angestoßen, junge Leute bringen ihr Equipment, nämlich vor allem iPhone und dann iPad mit in die Firma, wollen das verwenden und werden dann pumpig, wenn das nicht geht. Und fangen an, das selber hinzufrickeln, bis sie im Netz sind.
Ja.
Und daher die Sicherheitsbedenken. Und die Debatte ist jetzt schon einen Schritt weiter gegangen. Die Debatte geht nämlich jetzt so, dass große Unternehmen sagen, warum sollen wir eigentlich die ganzen Arbeitsplatzrechner anschaffen, wenn die Kinder ohnehin mit ihrem eigenen
Instrument haben arbeiten wollen. Das Thema Bring Your Own Devices ist ja eigentlich nochmal ein bisschen ein anderes Thema.
Da kommen
Notebooks noch dazu.
Aber Christian, es geht dann so in Ausbaustufe. Ich meine das noch gar nicht. Die Ausbaustufe ist dann, zu sagen, wir sponsern unseren Mitarbeitern ihre privaten Geräte und schaffen überhaupt keine mehr an.
Ja, ich denke, dass das wird kommen, wie bei einer Dienstwagenregelung gehen kann.
Das wird kommen,
ich denke. Kannst du dein eigenes Zeug mitbringen oder nimm Car Allowance meinetwegen als Möglichkeit. Da hast du einen gewissen Betrag und sorgst dann für dein ganzes eigenes Zeug. Inklusive Support im Übrigen. Ne?
Richtig, wobei jetzt die Tablets ja, das war auch der Punkt, die bringen ja nicht irgendwie einen Mehrwert. Die bringen keinen Mehrwert zu der herkömmlichen konventionellen IT-Infrastruktur, die du in den Unternehmen hast.
Damian, das sehen andere Leute aber total anders.
Würde ich so auch nicht unterschreiben. Also ich warne immer davor, einen Vergleich.
Immer diese anderen Leute.
Nein,
die
schrecklich, oder?
Nein, aber ich warne einfach davor, den Fehler zu machen, Tablets in irgendeiner Form mit einem PC zu vergleichen. Das hat nichts anderes zu tun. Es ist eine völlig andere Geräteklasse. Tablets dienen zum ganz, ganz großen Teil dem Genuss oder der Aufnahme von Informationen, aber nicht der Produktivität.
Ja.
Du bist nicht Produktivität.
Ja, produktiv, aber in den Tablet. Firmen geht es um Produktivität.
Nicht nur. Nicht nur. Also da geht es auch darum, um Dinge zu konsumieren. Ich sag dir mal ein einfaches Beispiel. Vorstände beispielsweise, also der Oliver Tuschik von Computer Center hat es mir mal unlängst erklärt. Er kommt in Versicherungen rein, erzkonservativ, die also mit IT da wirklich ganz, ganz zurückhaltend sind. Und da fährst du da also hoch in den großen getafelten Raum, ja, dicker Floor überall, ne? Und dann sitzen da ältere Herrschaften graumeliert drin und sie sitzen da mit dem iPad drin und sagen, so etwas wollen wir in unserem Unternehmen haben. Mhm. Die checken da Zahlen, die als machen dort Analysen. Als Display sozusagen, um Sachen aufrufen
als Arbeitsmittel
zu können. Ja, ja, um Reports abzurufen, ja, und. Die haben keinen Bock, sich da ihren Rechner anzuwerfen und durch Business Intelligence Anwendungen durchzuklicken. Die wollen dieses Zeug da drauf haben. Und also es gibt durchaus Branchen und Bereiche, wo man sich das gut vorstellen kann.
Im Bereich Business Intelligence habe ich es neulich auf einer Veranstaltung gesehen. Die hatten Business Intelligence, die Auswertung als Apps programmiert und da hast du übers iPad alles gesehen. Ja. Völlige Transparenz und mehr brauchst du ja oft gar nicht.
Mehr brauchst du.
Du bist dann sofort in der E-Mail, wenn du eine Frage hast an irgendjemanden. Mhm. Das heißt, Analysen angucken, darauf reagieren, Fragen stellen und abwarten, bis die neue Analyse reinkommt oder bis dann umgesetzt wird. Und das ist doch so, dass auf diesen oberen Management-Ebenen die Leute nie gern mit Rechnern gearbeitet haben.
Das ist richtig.
Und es gibt dann noch die Situation zum Beispiel in Krankenhäusern. In Krankenhäusern wird heute noch wahnsinnig viel mit Papier gearbeitet, zum Beispiel bei Visiten. Es wird dann, der Arzt schreibt auf ein Stück Papier, das überträgt jemand anderes und der Dritte tippt es ab.
Es gibt ganz und viele Ärzte vertikale Anwendungen.
Haben sich bis jetzt geweigert, Tablets zu nehmen, weil zu groß, zu schwer, zu wenig Batterielaufzeit und. Und mit dem iPad wird das plötzlich akzeptiert, weil es ist ja schick, es ist ja cool, es geht ja ganz einfach. Und das ist da ändert sich die Denkweise. Also es ist so ähnlich wie mit Schreibmaschine schreiben sie auch nicht toll.
Also die Zahl der verkauften Tablets wird in 2 Jahren den Absatz von PCs übertreffen, von den Stückzahlen her. Bin ich mir sicher.
Ja, sowas könnte ich mir auch
vorstellen. Also das wird ganz, ganz stark in die Richtung gehen. Aber wir haben das letzte Mal schon wirklich ausführlich drüber gesprochen. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht.
Ja. Damit du lachst so ungläubig. Nein,
was heißt ungläubig? Wir wissen es halt nicht. Und ich dachte, oder für mich ist es doch in vieler Hinsicht, also im Business-Bereich, so ein Statussymbol. Ne? Also,
ist ja völlig,
man braucht es nicht wirklich unbedingt.
Nein, würde ich nicht unbedingt sagen.
Okay.
Frag mal Chefs von Systemhäusern. Frag mal Außendienstmitarbeitern von Systemhäusern, die bei Kunden unterwegs sind, auf was die angesprochen werden. Ständig auf das Thema, wie kriegen wir die Tablets rein. Mhm. Also es ist offensichtlich ein großer Bedarf da und offensichtlich haben viele Interesse, das irgendwie zu machen.
Und so hat das doch bei den Telefonen auch mal angefangen. Wer hat denn früher ein Handy gehabt?
Vorstand.
Naja, komm.
Statussymbol, also, brauche ich das? Nee, wozu das denn?
Na, das stimmt überhaupt nicht.
Nein, ich habe nie so gedacht. Ich habe das immer gebraucht. Ich war froh, wo das
Mobiltelefon ist.
Also für mich war das fantastisch, ja. aber die Diskussionen früher, Mobiltelefon.
Nee, wozu? Sehe ich überhaupt nicht so.
Früher war das so.
Weil
ja, jetzt ist ja nicht mehr früher, jetzt wissen wir ja.
Jetzt wissen wir ja,
genau, wie es gelaufen ist.
Aber ich denke, das ist so ähnlich.
Nee, ich nicht.
Nee, das ist mir schon völlig klar.
Läuft hier irgendwie auf eine 2-gegen-1 Nummer raus.
Scheint mir auch so, kann ich gut mitleben.
Ja, denke ich mir. Das ist aber bei diesem Apple-Thema wirklich öfter.
Nee, aber das geht, nein, aber es geht hier eigentlich gar nicht um Apple.
Nein.
Es geht einfach um die Tablets an und für sich.
Das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Ich habe auch Tablet früher schon immer wieder ausprobiert, bloß da waren die noch nicht. Da ging das noch nicht so gut, mit denen zu arbeiten.
Die haben den Markt da jetzt so halt wirklich ein Stück weit gut vorbereitet. Was ich halt schmählich finde, ist, dass der dass diese beiden eben genannten Unternehmen, Intel als Microsoft, seit vier Jahren sind, ist dieses Zeug jetzt mittlerweile auf dem Markt, es nicht geschafft haben und immer noch nicht schaffen, was Adäquates entgegenzusetzen, sodass Händler sowas auch anbieten können.
Ja.
Das ganze Apple-Geschäft geht doch an denen vorbei. Das ist
schwer zu verstehen.
Das geht an denen vorbei. Und das sind Hochtechnologiefirmen, zumindest schimpfen sie sich so. Und dann übrigens, ja, muss man ehrlich mal sagen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, 1997, gut, da kam Steve Jobs wieder zu Apple zurück. So, ich habe mal Folgendes gemacht. Marktkapitalisierung von Apple 1997, $3.5 Milliarden. Mhm. Marktkapitalisierung von Microsoft und Intel in 1997, 350 Milliarden. Also Faktor, kannst du ja ausrechnen.
Jedes von
ne?
denen, oder?
Beide.
Beide zusammen.
Beide zusammengezählt. Aha. So, jetzt schaust du mal aktuell rein, Marktkapitalisierung dieser beiden Unternehmen. Da liegt Apple um, glaube ich, 2 Milliarden vor Intel und Microsoft mittlerweile.
Mhm.
Die liegen bei 318 Milliarden
mhm.
Marktkapitalisierung Apple und Microsoft und Intel zusammen. So runtergegangen. So runtergegangen.
Also es ist schon wirklich irre, was
so,
da passiert
und,
ist.
Und in meinen Augen wurden da so viele Fehler gemacht von Seiten Microsoft und von Seiten Intel, dass die da sich echt sputen müssen, dass die da den Anschluss bekommen. Weil die anderen schlafen auch nicht.
Es hätte doch vor Jahren auch niemand gedacht, dass ARM nochmal eine Chance in so einem großen Marktsegment haben würde.
Ja.
Das ARM ist ja weg.
Ja. Ja.
Spielt keine Rolle mehr.
Ich habe ein leichtes Brummen übrigens im Kopfhörer.
Ja, habe ich auch gehört.
Auch. Ich hoffe, man hört es draußen nicht. Und ist das erste Mal, dass ein bisschen
brummt.
Wenn man ganz leise ist.
Ganz leises. Einer dieser Stecker muss das sein.
Wahrscheinlich. Aber dem kommen wir jetzt nicht auf die Spur. Irgendwas ist immer, das letzte Mal ist ja der Rekorder ausgefallen. Aber das haben wir auch irgendwie hingekriegt. Pling, das war eine E-Mail. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Distribution. Beacom und Synaxon. Da gab es auch
eine Verwerfung.
Ein bisschen Stress jedenfalls.
Ein bisschen Stress, weil die Meldung draußen, die Synaxon kündigt Beacom die Freundschaft und den Vertrag,
ja.
weil die Beacom sich nicht immer wieder nicht vertragskonform verhalten hätte.
Mhm.
Ich habe da mal bei Beacom angerufen und nachgefragt.
Ohne dass das näher erläutert wurde.
Ich habe bei Beacom mal angerufen und nachgefragt und auf Nachfrage war dann die Auskunft, eigentlich haben wir den Vertrag gekündigt und zwar schon vor Monaten und ganz regulär.
Die Beacom hätte
gekündigt. Genau, eigentlich hat die Beacom den Vertrag gekündigt. Wir haben den Vertrag gekündigt. Das Datum war, glaube ich, zum 15. April bereits. Also schon vor einiger Zeit. Und man hätte diese Meldung dann mit etwas Befremden wahrgenommen, weil was gekündigt ist, muss ja dann nicht nochmal gekündigt werden. Und der Hintergrund ist wohl gewesen, dass man sich über die Konditionen nicht einig werden konnte. Und die Auskunft von Beacom war, es gab keine bösen Worte und es gibt hier keine Feindschaften.
Mhm. Konditionen in welcher Form? Also
da haben sich nicht so detailliert zu geäußert. Ich denke, es hängt schon damit zusammen, dass das alte Thema bei Kooperationen, die Kooperationen möchten für ihre Kooperationspartner durch den günstigsten Einkaufspreis haben.
Ja.
Die Zentralen möchten aber gerne, die müssen ja auch von irgendwas
leben.
Die Zentralen möchten dann aber auch gern Punkte davon haben. Und ich denke, da ist man sich nicht einig geworden. Das Thema im Hintergrund bei diesen Kooperationsvereinbarungen ist immer, dass die Kooperationen sind ja relativ dezentral organisiert. Das heißt, es ist ja nicht so wie, was weiß ich, Mediamarkt, um nicht Konrad zu sagen, sonst werde ich wieder gerüffelt, dass man mit einer zentralen Stelle spricht und dann da große Deals abschließen kann, sondern letztendlich ist man bei den Kooperationen darauf angewiesen, mit der Zentrale machst du den Rahmenvertrag und mit den einzelnen Mitgliedern musst dann aber die einzelnen Bestellungen immer wieder behandeln. Das heißt, man spricht tatsächlich mit unheimlich vielen Kunden, die sich aber gebündelt so benehmen wie ein ganz großer, hat da den Aufwand, den man beim ganz großen hat, nicht, weil man halt nicht zentral bedienen kann, hat erheblichen Aufwand und dann muss man noch Punkte an die Zentrale mit berücksichtigen und dann muss man aber noch jedem Einzelnen den günstigsten Preis machen. Und das ist ein erhebliches Problem, eine erhebliche Problemstellung schon immer.
Ja.
Und von Becom war die Aussage, wir konnten uns da nicht einigen. Und ohne Mehrwerte zu schaffen für beide Seiten ist das dann auch ein bisschen witzlos. Mhm. Und man wunderte sich so ein bisschen über die Meldung, die von der Synaxon gekommen ist.
Wie erklärst du dir das?
Also
dann sind wir das.
Also mein Eindruck der ganzen Geschichte ist so ein bisschen, und da ich habe mit dem Andreas Wenninger noch nicht gesprochen, aber ich denke, der hört ja die Sendung und der könnte dann ja zum nächsten Mal nochmal durchkommen, weil es mich dann wirklich interessiert. Mhm. Mein Eindruck so von außen, so von ganz weit außen und von oben drauf geschaut, ist so ein bisschen wie, wenn ich nicht mit deinem Förmchen spielen darf, dann mache ich es kaputt. Aber
wir haben hier übrigens, auch gerade eine Anmerkung dazu im Chat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die zu dem Thema gehört, aber da schreibt ein Hörer, wer lanciert sowas eigentlich überhaupt und mit welchem Motiv albern? Ich weiß es nicht genau, ob es da dazugehört.
Also wenn das dazugehört,
passt das ja gerade zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne?
Mein Eindruck der ganzen Angelegenheit ist irgendwie albern.
Das war eine Presseinformation, die von Synaxon rausgeschickt wurde.
Das ist von Synaxon ganz offiziell, das war auf deren Blog gestanden.
Ja.
Und das hatten die, glaube ich, auch nach Facebook verlinkt. Ich habe es irgendwo im Original gelesen.
Aber da schwingen schon ein bisschen Emotionen mit offensichtlich. Ne? So. Um es mal einfach so zu sagen. So, dann haben wir noch das Thema Rhombus.
Das Thema Rhombus ist, das Rhombus kann man,
und Thorsten Seifert.
Man kann es relativ kurz abhandeln, denke ich mal. Thorsten Seifert ist nicht mehr bei Rhombus.
Ja.
Ich hatte ihn angerufen, weil ich eine Frage zu einem ganz anderen Thema hatte und habe auf Xing dann nachgeschaut, weil ich die Handynummer gesucht habe. Mhm. Und hatte ihn dann auch am Telefon, in seinem Profil stand dann nicht Rhombus drin. Und da habe ich gedacht, upsala, das ist ja total interessant. Und tatsächlich war er dann gerade auf einem Weg zu einem Kundengespräch. Mhm. Und hat gesagt, nee, er ist freiberuflich unterwegs, ist nicht mehr bei Rhombus. Bei Rhombus neuer Vertriebsleiter ist der Jan Schubert, der früher bei COS mal Vertriebsleiter gewesen ist. Dann hat er mal SMB-Vertrieb bei TechData gemacht. Mhm. Der ist jetzt bei Rhombus Vertriebsleiter. Fand ich ganz interessant, weil bei Rhombus hatte ja zuerst Thorsten Seifert angefangen im Vertrieb und dann Andreas Kostalis im Marketing.
Ja.
Und dann hat man so gedacht, so boah, Rhombus plant aber große Dinge und jetzt geht hier aber voll die Post ab, weil beide waren ja lange Zeit in führender Position bei Peacock und dann bei Actebis gewesen. Mhm. Und irgendwie ist das dann so sang- und klanglos verlaufen. Der Andreas Kostalis ist der.
Ich hatte bei dem Thorsten Seifert das aber so verstanden, dass er sich immer nur als Interimsmanager angeboten hatte.
Er war bei Rhombus auf Projektbasis, hat er mir dann auch erzählt.
Ja.
Und hat dann wohl von sich aus aufgehört. Mhm. Wie es dann bei Rhombus weitergeht, ist interessant, aber das erzähle ich dann in der nächsten Sendung.
Warum?
Ich weiß es nicht.
Ach so, du weißt nicht.
Ich weiß es noch nicht. Okay. Da muss ich erst,
muss ich
erst mit dem Herrn Koch sprechen.
Den
habe ich noch nicht erwischt. Den habe ich noch nicht erwischt, aber an der Geschichte bin ich dran.
So, jetzt kommen wir zum größeren Thema. Nicht was die Länge anbelangt, aber zumindest was den Überraschungswert anbelangt in den letzten 4 Wochen. Nämlich, dass Lenovo bei Medion einsteigt. Und zwar hat Lenovo ein Übernahmeangebot für Medion in der Höhe von knapp 630 Millionen Euro abgegeben und das ist ja schon und bietet also den Aktionären jetzt hier glaube ich 13 Euro pro Aktie und das ist schon eine ganz interessante Geschichte, finde ich, über die wir auch mal kurz sprechen sollten.
Das ist eine sehr interessante Geschichte.
Mhm. Warum tut Lenovo das? Warum Medion? Wie seht ihr das Thema?
Soll ich anfangen?
Gerne.
Also ich habe da darüber auch schon eine Kolumne geschrieben und die hatte die Headline Lenovos neue Konsumermarke Doppelpunkt Medion. Mhm. Für mich stellt sich der Hintergrund dieser Transaktion so dar, dass Lenovo ja seit einiger Zeit versucht, im Konsumermarkt hier in Deutschland auch oder im deutschsprachigen Raum Fuß zu fassen und tut sich echt schwer. Vor allen Dingen aus dem Grunde, dass die Marke Lenovo einfach hier keine Durchschlagskraft entwickelt.
Ja.
Ja, obwohl Lenovo, glaube ich, nach meiner Beobachtung schon relativ viel Geld dafür ausgegeben hat, die kommt einfach beim Konsumenten, beim Privathaushalt nicht an. Anders im Businessbereich. Mhm. Ja, da sind sie mit ihren Modellen.
Da kommt es halt aus dieser IBM-Historie,
genau, hervorragend positioniert, machen auch einen Großteil des Umsatzes. Und wegen dieser bisher vergeblichen Versuche im Konsumermarkt scheinen mir auch die Konzernspitzen in China und USA zunehmend mehr Erwartungsdruck aufzubauen auf die deutsche Organisation und zu sagen, macht irgendetwas, dass wir hier vorankommen. Und da ist, glaube ich, vor diesem Hintergrund Medion gar kein schlechter Schritt, weil die Marke Medion ist hervorragend eingeführt hier in Deutschland.
Hat, du kaufst einen guten Vertriebskanal ein. Ne?
Sehr, sehr guten Vertriebskanal, hat einen sehr großen Bekanntheitsgrad durch die, vor allen Dingen durch die Aldi-Präsenz seit vielen, vielen Jahren. Es ist, glaube ich, zum einen sicherlich der Vertriebskanal, richtig, Christian, aber es ist eben auch die Marke Medion. Du brauchst niemandem draußen zu erklären, wer ist Medion hier in Deutschland. Mhm. Du musst aber immer sagen, wer ist Lenovo? Ja, manche sagen, das war Schmittel. Nein, das war ja Lenovo.
Ja.
Aber so, das ist die Problematik von Lenovo in dem Bereich. Gut, 630 Millionen Euro oder Dollar?
Euro.
Ne?
Euro,
ist,
ja.
Ist verdammt viel Geld.
Das ist richtig viel Geld,
muss man echt schon sagen. Geld, was man sicher auch für andere Sachen hätte gut ausgeben können. Aber offensichtlich ist Lenovo der Meinung, in diesem Fall ist es sinnvoll angelegtes Geld. Und naja, dann schauen wir mal. Also mancher sagt, ich hatte irgendwo gelesen, Medion, die Marke bleibt trotz der Übernahme erhalten. Ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz.
Übernahme.
Ja, natürlich. Also die Marke war ein treibendes Element für die Übernahme.
Ja, sicherlich.
Meine Meinung.
Wobei ich
die Marke
ich,
natürlich und der, ja, schon ein Stück weit der Vertriebskanal natürlich.
Die ganze Vertriebsorganisation.
Die Vertriebsorganisation, du kommst ja einfach in diesen Food-Channel rein,
die Leute,
und so weiter.
Die
ne?
kennen das.
Genau,
dieses Business kennen. Genau, ja. Es ist eine Organisation. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt nochmal. Es ist eine Organisation, die weiß, wie das Retail-Geschäft
richtig
geht. Und diese Organisation hat Lenovo nicht auf die Beine stellen können.
Genau.
Die hängen immer noch in dieser IBM ThinkPad-Historie drin.
Mhm.
Und ja.
Ich ja denke, wenn man, ich denke, wenn, wenn man dann eben noch sieht, wer eigentlich hinter Lenovo wiederum steckt, der große staatliche Konzern aus China, Legend.
Mhm.
Die haben natürlich nicht nur PCs, die haben ja alles an Elektronik rumfliegen, was man sich eigentlich so denken kann. Und du findest
genau
natürlich bei
Medion.
Aldi und was weiß ich, und bei Medion
genau
findest
Medion.
Ja genau, die haben auch Navis und was weiß ich, Blu-ray-Player, keine Ahnung, was da sonst noch an Unterhaltungselektronik gibt. Also man kauft sich da natürlich, sagen wir mal, im Hintergrund schon noch viele andere Dinge auch mit ein. Ne?
Also man hat damit man hat damit eine Organisation, das die nicht nur Notebooks vermarkten kann, sondern im Prinzip
alles
was
der Konzern eigentlich im Portfolio hat.
Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie dann diese, falls es dazu kommt, diese Zusammenschmelzung in Deutschland.
Zwei Welten treffen aufeinander.
Zwei Welten treffen aufeinander. Wie das funktioniert oder ob das überhaupt funktioniert, ob das auch überhaupt schlau ist, so etwas zu tun. Ich bin da mal sehr gespannt.
Was für ein Zusammentreffen meinst du
ja
jetzt?
Ja, ich meine die Lenovo-Organisation hier, die ja in Stuttgart sitzt. Und auf der einen Seite mit Bernhard Fauser an der Spitze und die Medion-Organisation, die sitzen, glaube ich, in Essen, ne, mit dem Hero und Gründer Gerd Brachmann.
Mhm. Gerd Brachmann berichtet an
Bernhard
Fauser.
Das kann ich
das
mir
Ding.
Nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Never. Nein, ich will mir das auch gar nicht vorstellen.
Never.
Nein, das geht gar
und
nicht.
Und der Eigen, da ist ja der Finanzvorstand bei... der war früher mal in der Distribution. Wo war der nochmal?
Wer? Ja.
Der Eigen. Der ist der Finanzvorstand
von Medion.
War der nicht bei Actavis oder so?
Ja,
der kommt sein, aus der Distribution. Ja. Der muss sehr, sehr gut sein.
Mhm.
Der muss sehr gut sein. Der hat ja dieses Schiff Lenovo von der Finanzseite und die haben ja da echt einen großen Kapitalbedarf. In den letzten Jahren hat der super ausgesteuert. Also Respekt, muss ich sagen.
Gut, noch ist es natürlich nicht so weit. Also das Angebot geht ja jetzt erstmal auch an die Aktionäre ne, mit 13 Euro. Also ja, das Ziel von Lenovo ist auf 51% zu kommen.
Brachmann ist ja derjenige, der die Anteile hat.
Brachmann hat die Anteile, ja natürlich, klar. Der hat ja einen Großteil eben davon verkauft.
Ja.
Und er hält ja da 80% in Bar und Barkralle, ne, 80%.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht, oder?
Und der Rest kriegt dann Lenovo Axel.
Das sind ein paar Koffer voll hier. 80% von
600.
630.
In bar.
Kann man schon lassen.
Kommt dann, lass
es. Das ist ganz ordentlich.
So, dann kann er wieder essen gehen.
Ja, aber 20% kriegt er in Form von Lenovo-Aktien. Brachmann, also mir ist die Person ist ja genauso
wie die Aldis.
Wie die Aldis, ne? Das passt da alles, ne?
Du, wir hatten
doch kein Bild von dem. Ich habe nicht irgendwo mal ein Bild von dem gesehen.
Wir hatten früher, dieses Heft, Christian, als ich noch bei der CP war.
2001.
Die 100 wichtigsten Personen. Ja. Und da war natürlich der Medium Brachmann auch ziemlich weit vorne. Wir haben also wirklich uns den Ärmel aufgerissen, um ein Foto von dem Typ zu bekommen.
Nichts zu
Null
machen.
Chance.
Echt?
Nein, du kriegst keine Chance.
Also du kriegst kein Foto von ziemlich dem. Wenig bekannt über diesen Menschen. Es gibt da relativ wenig Artikel drüber.
Wollten wir da nicht sogar irgendwie mal so einen Fotograf so vor seiner Haustür platzieren, dass der mal ein Foto schießt und so?
Ja. Das hätte man für das gutes Geld
dafür. Methoden, Donnerwetter.
Das hätte man für gutes Geld verkaufen können, das sage ich dir. Uh-huh. Der ist jedenfalls 59 in Bochum geboren.
Also alt wie ich.
So alt wie du?
Ich bin 59 in Essen geboren.
Und was ganz witzig ist, vielleicht triffst du ihn da mal.
Nachbarn.
Ja, so.
Was ganz interessant ist, vielleicht trifft man ihn da mal, dem gehören 7 Videotheken noch im Ruhrgebiet.
Tatsächlich, das ist ja eine nette Sache.
Ja, der kommt halt da auch von der Historie her. Also der hat Fachabitur gemacht, eine Ausbildung zum Fernsehmechaniker, war anschließend eine Lehre gemacht zum Außenhandelskaufmann. Und wurde dann 79 eben selbstständig und betrieb dort einen Laden für Fernseher, Videos und Computerspiele in Essen, Überruhr. Und dann gründete er mit dem Linnemann, ich weiß nicht, ob euch der noch was sagt, der ist dann später mal raus aus dem Business. Mit dem Linnemann hat er dann die Brachmann und Linnemann OHG gegründet. Mhm. Und da haben die also Asien-Importware, Elektronikbereich vercheckt auf gut Deutsch. Ja. Also da war der, irgendwie sind die dann mit Idusho ins zusammengekommen und der hat er gefragt, na, kannst du nicht irgendwie so Elektronik da besorgen in Asien? Da hat es dann wohl gemacht. Da haben die da massenweise Mikrowellen importiert und die sind dann alle über diese Kaffeereste verkauft worden. Und da hat er wohl gemerkt, da gibt es wohl offensichtlich einen Markt und Bedarf. Und dann ist er da eingestiegen und dann wurde eben Medion dann irgendwann mal gegründet. Das war, glaube ich, wann waren das? 85, meine ich, oder so um den Dreh rum wurde die dann gegründet. Ja, und dann ging das da munter weiter und später ist ja Medion dann an die Börse.
Hm. Richtig.
Ja,
98 und, oder wann das war.
Ja, 99, glaube ich, 98, 99. Ja, jedenfalls ist dieser Mann schwer reich, also das Netto-Privatvermögen vom Herrn Brachmann wird auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Und da sind wahrscheinlich die 600 von Lenovo noch nicht dabei.
Nee, die sind da noch nicht mit eingerechnet, also Fotos
auf jeden Fall nicht im Barvermögen.
Er ist jedenfalls noch begeistert, also was ich noch gelesen habe, begeisterter Motorradfahrer, fährt immer mit einer Harley da. Ja, und pflegt auch da so sein soziales Umfeld, wo er herkommt, da so sein.
Ja?
Ja, also so Freunde so und Bekannte, die
gut geerdet,
kommen dann alle mit in die Firma, ne? Und da tut er auch was dafür, muss extrem sozial sein, also und schau, gegenüber seinen Mitarbeitern und so. Ne? Hält er auch immer ganz schützend die Hand drüber. Finde ich auch ganz interessant. So, dann noch eine Marktmeldung, die wir dazwischen schieben wollen, die ich auch ganz interessant fand. Blade Server Markt, den hat man immer nie so richtig im Auge. Das sind diese kleinen Kisten, die in die Racks geschoben werden und die deswegen so interessant für viele sind, weil man diese ganze Kabelei halt nicht hat, wie beim normalen Server. Da kennt man dann die Räume, wo dann irgendwie tausende von Kabeln rumhängen und dann muss dann der Server A muss wechseln nach links rüber, ne? Und dann zieht irgendeiner den falschen Stecker und dann steht die komplette Anlage. Bei diesen Blade-Servern sind halt irgendwie nur noch 2 Kabel hinten raus und fertig. Und ganz interessant ist, dass neben den beiden Marktführern, also HP liegt da ganz weit vorne, dann kommt Dell anschließend auf den Platz 2, aber auf Platz 3 interessanterweise die Firma Cisco. Mhm. Und die hat man ja da so nicht wirklich auf dem Radar in dem Geschäft, aber die sind jetzt bei Marktanteil mittlerweile von etwa 10% und sind da auch erst vor 2 Jahren eingestiegen. Mit einer bestimmten Plattform, die heißt, glaube ich, UCS, Unified Computer System oder so ähnlich. Das sind so hochstandardisierte Produkte, die zusammen mit Intel entwickelt haben. Und das Geschäft scheint offensichtlich da voranzugehen. Wollte man mal erwähnt haben.
Von der Technik muss da Supermicro unten drunter liegen. Also das ist die Cisco wohl ein großer Supermicro OEM. Mhm. Und auch interessant, habe ich neulich gehört, die Cisco muss an erheblich vielen Großprojekten dran sein und auch an sehr renommierten Rechenzentrumsprojekten.
Dann würde sich das natürlich also, ein Stück weit erklären.
Dann würde sich das erklären, weil dann kommen halt sehr große Stückzahlen auf einen Schwung zusammen.
Mhm. Mal schauen, ob sich das hält.
Was ich gehört habe, war, dass Cisco anscheinend sehr dicht dran ist, bei der Allianz HP abzulösen.
Aha.
Was ich schon sehr erstaunlich finde.
Gut, ist die Frage, ob sie sich da im Moment gerade einen Markt einkaufen oder ob das wirklich von Substanz dann auch
Dann aussieht. Okay, so große Deals machen denn ja selten viel Spaß.
Ja, ja die, wie sagte mal jemand, diese großen Deals sind alle mit Blut geschrieben.
Ja, ich glaube, da dürfte was dran sein. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Was haben wir noch alles draufstehen? Ach ja, weil wir über Lenovo gesprochen hatten und vorhin hatten wir darüber gesprochen, über das Consumer-Geschäft, wo Lenovo eben so Schwierigkeiten hat einzusteigen. Einer ist da ziemlich dick und fett in dem Geschäft drin, das ist die Firma Acer.
Ja.
Und für die hat es ja im letzten Quartal hier ganz grauenhaft ausgeschaut. Mhm. Die sind ja um 45,8% abgestürzt.
Das ist total Wahnsinn.
Also so eine Zahl habe ich selten erlebt, muss ich ehrlich
also
sagen.
Also bei Lenovo und Acer, die Firmen sind ja mehr oder weniger so komplementär zueinander. Ne? Ja. Also Lenovo ist stark im Business-Bereich und schwach im Consumer. Und bei Acer ist
es genau umgekehrt.
Ich habe es bei euch gelesen, Christian, in so einem aktuellen Interview mit dem Deutschland-Chef Stefan Engel von Acer. Der hat gesagt, 2/3 machen sie im Consumer und 1/3 im Business-Bereich. Und der Konsumermarkt draußen, da ist derzeit einfach tote Hose, ne? Zumindest bei den herkömmlichen Notebooks. Vielleicht kaufen die sich da tatsächlich dann die Tablet-PCs. Ne? Und da leidet dann natürlich eine Firma Acer sehr stark. Ne?
Also der ist ja auch von einer größeren Entlassungswelle die Rede,
ich gelesen zu haben. Also bei Acer, was bei Acer
interessant 300 in dem Meer,
glaube ich. Ja, was bei Acer interessant war. Zuerst ist ja der Gianfranco Lanci ausgeschieden, der CEO war, als Italiener bei einer chinesischen Firma sowieso schon, also sehr, sehr ungewöhnlich, sehr interessant. Und man wusste nicht genau, warum das passiert ist. Und jetzt kam ja die Meldung, dass die Abverkäufe komplett zusammengebrochen sind. Das war die eine Meldung. Ja. Das kam alles im Zuge der Computex, wurde alles im Zuge der Computex gemeldet. Die zweite Meldung war, dass man ein heftigeres Lagerproblem vor allem in Europa hat, also viel zu hohe Lagerbestände, dass man in dem Zusammenhang 150 Millionen, Dollar in die Hand nimmt, um die Ware abzuwerten, um das Lagerproblem wieder gerade zu ziehen.
Ja.
Und die nächste Meldung, und die kamen alle ganz kurz aufeinander, und ein sehr zerknirschter JT Wang, der sich bei den Aktionären entschuldigt für die Situation und sagt, das nimmt er auf seine Kappe, er steuert gegen. Man wird in Europa 300 Leute entlassen.
Es gab noch einen Punkt,
wobei Andreas. Ich gar nicht wusste, dass es da so viele Leute bei Acer Europa gibt.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Weil die deutsche Organisation so klein ist und man verzichtet auf Boni und Gehalt.
Und ein Ehrlich? Punkt noch der, ja. zu der Erklärung.
Ja. Da brennt aber die Hütte dann.
Da brennt die Hütte. Da
brennt total die Hütte. Wichtig war, warum, wir hatten uns ja in einer der letzten Sendungen gefragt, warum ist der Lanci gegangen und abserviert worden. Zumindest stand es irgendwo zu lesen, dass er wohl auch bei den die Zahlen anders dargestellt hat, als die Wirklichkeit tatsächlich war.
Aha.
Und also, dass er die Situation seinem eigenen Board, seinem Aufsichtsrat geschönt dargestellt haben muss.
Ja.
Und das ist dann natürlich irgendwann ans Tageslicht geploppt und dann haben die gesagt, also hier, das geht nicht, ne, und wir müssen uns jetzt trennen.
Ich habe gelesen
irgendwo.
Das hieß ja auch, dass die sich von der strategischen Ausrichtung Aces nicht einig wurden. Ne?
Also ich kann mir das dieses so, Jahr, da passt ich kann das mir das sofort schon vorstellen.
Es war nicht nur einfach diese Frage über eine strategische andere Ansichten in Bezug, das kommt ja immer in den besten Familien vor und so weiter und so fort, aber hier scheint es tatsächlich ein Tatbestand vor zu liegen, der und vielleicht auch unter rechtlichen Aspekten nicht in Ordnung
war. Also Recherche...
Dann würden wir noch davon hören, denke ich. Ne?
Pass auf, Recherche im Channel hat Folgendes ergeben. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen.
Ja.
Hat Folgendes ergeben. Die Acer ist einer der letzten Hersteller, die so arbeiten wie früher. Das heißt, man produziert und drückt in den Channel und der Channel muss dann schauen, dass die Ware wegkommt. Ich hab Zahlen gehört über Stückzahlen von Notebooks, die auf Halde liegen sollen in Europa. Gar nicht unbedingt in Deutschland, sondern interessanterweise in den anderen Ländern.
Spanien.
Und das war ein Stückzahl, ich mach die gar nicht wiedergeben, weil ich kann es gar nicht glauben, so hoch waren die. Das ging bis siebenstellig.
Siebenstellig?
Das ging bis siebenstellig. Notebooks, die irgendwie liegen geblieben sind. Und anscheinend ist es so, und das war in der Meldung von Acer in diesem offiziellen JT Wong Statement auch drin, man möchte vor allem das Inventory Management verbessern. Und das passt ja zusammen. Das heißt, die haben immer reinverkauft. Man hat nicht vernünftig die Abverkäufe getrackt. Und irgendwann stehst du da und denkst so, ist ja alles gar nicht durchgegangen. Und jetzt ist ja so, nach amerikanischem Bilanzrecht dürfen nur Durchverkäufe dann auch gebucht werden. Nur Durchverkäufe, nicht Reinverkäufe in den Channel.
In der Bilanz ausgewiesen.
Richtig. Ja. Und da muss es erhebliche Abweichungen geben. Das heißt, die wussten überhaupt nicht, wie sie stehen. Die waren im völligen Blindflug unterwegs. Jetzt ist es so, solange ein Markt boomt, ist das eigentlich kein Problem. Weil dann sagst du halt, okay, ihr habt noch Ware da, werten wir ab, ihr bestellt neue und dann ziehen wir das schon glatt und dann Markt wächst, ja, geht alles raus.
Ja.
In dem Moment, wo der Markt nicht mehr wächst, haben wir sofort ein erhebliches Problem und dann irgendwann stehen auch die Distributoren da und sagen, pass mal auf, Freunde, hier ist Zap. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch gehört, gerade im Bereich Notebooks, und zwar nicht nur bei Acer, weil die Bestände ja auch bei Lenovo und HP sehr hoch sein müssen, ist in der Distribution so, zumindest bei einem großen Distributor, Notebook-Bestellung Chefsache. Das heißt, das geht über den Geschäftsführungsschreibtisch und da wird dann halt nichts mehr bestellt. Und das kam dann auch nicht auf einem kleinen Dienstweg zwischen zwei Ansprechpartnern gerade ziehen. Da ist dann wirklich Schicht. Und dann haben wir mindestens zwei Notebook-Hersteller gesagt, die Situation ist für uns ja auch blöd, weil bei uns stimmen die Lagerbestände. Wir würden gern was verkaufen und die Distribution könnte das auch nehmen, weil unsere Lagerbestände sind niedrig, aber die nehmen keine Notebooks mehr, weil die haben die Hütte voll anderer Notebooks. Das heißt, alte Modelle und Mitbewerbsmodelle blockieren alles und der ganze
Dominoeffekt
komplett verstopft und Acer ganz, ganz vorne dran, aber nicht unbedingt in Deutschland. Und dann habe ich in dem Zusammenhang auch gehört, die Acer-Organisation in Deutschland ist ja sehr klein und schlank, also nicht nur Acer, sondern auch die der Tochtergesellschaften. Und das muss in Europa ganz anders aussehen. Und da haben mir Leute erzählt, also die Organisation in Holland viel größer als in Deutschland. Und da hat mir noch jemand erzählt, also die richtig große Organisation mit, und dann hat der gesagt, bis zu 1000 Leute, was ich mir nicht vorstellen kann.
Mailand.
Muss tatsächlich in Italien sitzen. Da müssen so viele Leute sein. Okay, das ist ja der Markt, in dem Acer als allererstes sehr erfolgreich war. Dann ist das der Heimatmarkt von dem Lanzi. Und dann ist es ja auch so, dass sehr viel, zum Beispiel Marketingfunktionen,
ist ja alles dort,
werden komplett zentral aus Italien gemacht, was ja für den deutschen Markt auch nicht immer gut war, weil es dann ja immer schwierig war, die Deutschen gesagt haben, also das italienische Marketing, so doll greift das hier gar nicht und so verkaufsfördernd ist das für uns hier gar nicht.
Und die Frage, die sich
also jetzt natürlich... Also eine sehr schräge Situation.
Ja, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, schafft Acer den Turnaround?
Die gute Frage ist, wie massiv ist denn die Situation, weil das Computex-Gerücht gewesen ist, dass Acer in Taiwan sich von erheblich vielen Assets trennen musste, um liquide zu bleiben. Wenn das natürlich stimmt, dann ist die Situation so dramatisch, dann könnte ich mir sogar diese siebenstelligen Notebook-Stückzahlen, die auf Halde liegen,
vorstellen. Ich denke halt, es hört sich auch immer so einfach an, dass man dann sagt, ja gut, wir machen zwei Drittel Geschäft im Consumermarkt, ein Drittel im Businessmarkt. Läuft jetzt nicht so der Consumermarkt. Drehen wir mal das Ruder ein bisschen um, ne, und verschieben das Geschäft mal ein bisschen.
Ja.
Das hört sich auf Papier so einfach an.
Das hat ja der Stefan Engel.
Aber du brauchst ja die Vertriebskanäle dazu. Du brauchst die Produkte dazu. Du brauchst die Leute dazu. Du brauchst die Lösung dazu. Du brauchst das Know-how dazu. Du brauchst Händler, die sagen, okay, ich verkaufe jetzt auch Acer-Maschinen, Acer-Server, was sie alles sonst noch im Portfolio haben, ne.
Das ja,
Zeit.
Und du brauchst einfach viel Zeit.
Und du musst ja das wegkriegen, was noch da liegt und nicht besser wird.
Ja.
Ich meine, ein Notebook, was bei einem Mediamarkt oder bei einem Euronix oder irgendwo auf Halde liegt, das ist ja nicht morgen als Business-Notebook verkäuflich. Das heißt, dass ich morgen zu Bechtle gehe und sage, hier beim Mediamarkt liegt noch, komm, nimm sie und hause weg zu irgendwelchen Unternehmen. Geht ja so nicht.
Nee, das funktioniert in der Regel nicht so einfach, das stimmt.
Und der Versuch, also der erste Anlauf im Infrastrukturgeschäft Fuß zu fassen, den es ja mit Gateway gegeben hat, ist ja nicht richtig toll verlaufen. Jetzt gibt's ja die Gateway so nicht mehr. Jetzt ist es ja wieder Acer Gateway. Es gibt neue Verantwortlichkeit. Zumindest in Deutschland gibt's neue Verantwortlichkeit. Mhm. Und dieser erste Anlauf ist ja, also
das war diese Vier-Marken-Strategie, ne? Ja.
Richtig.
Die es da mal gab.
Und der Gateway-Anlauf war nicht berühmt. Der ist nicht berühmt ausgegangen. Mhm.
Stimmt.
Da sind die jetzt im neuen Anlauf drin. Das heißt aber, sie haben eigentlich das starke Infrastrukturgeschäft aus dem letzten, Ende letzten Jahres und auch dieses, Anfang diesen Jahres nicht wirklich mitgenommen. Mhm. Mhm.
Also das, denke ich, wird noch ein spannendes und heißes Thema werden. Ne?
Also Christian, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, dann scheinst du die Situation bei Acer schon als sehr bedrohlich anzusehen.
Ja, also ich denke, solche Zahlen, die da jetzt, die wir da jetzt alle gehört haben, das sind ja schon wirklich größere Dimensionen. Ist ja nichts zu sagen, wenn Hersteller mal 5 Prozentpunkte runterfällt oder 10% runterfällt, ja, aber 45,8%, das ist einfach extrem. Da sieht man diese extreme Abhängigkeit von diesem Consumer-Markt. Und ich denke mir halt einfach auch noch, wie gesagt, nochmal, das einfach umzudrehen und zu sagen, ja gut, wenn der Consumer-Markt nicht läuft, machen wir einfach Business. Das Unternehmen ist ja nicht auf Business getaktet. Mhm. Also nicht wirklich.
Also der spannende Moment wird sein, wenn die nächsten Quartalszahlen bei Acer rauskommen.
Ich meine, die sind in den einschlägigen Vertriebskanälen natürlich extrem präsent, Acer. Ja, aber die sind natürlich, was jetzt Systemhausgeschäft anbelangt und, hat Acer natürlich nicht diese Wichtigkeit. So, und warum sollten Systemhäuser sagen, gut, nehmen wir halt Acer noch mit auf als Brand? Warum?
Ja, das ist richtig.
Also das sind ja alles Fragen, das muss man sich erarbeiten, sowas. Mhm. Und das, denke ich, geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Und insofern kann man dann nochmal alles Gute wünschen. So, jetzt ziehe ich mal ein Thema ein bisschen vor, das auf unserer Liste ein bisschen weiter hinter steht, aber das nimmt auch noch ein kleines bisschen Zeit in Anspruch, weil eigentlich ist es nämlich eine Personalmeldung.
Eigentlich ist es eine Personalmeldung. Eine interessante Personalmeldung.
Ja, und da hat sich aber ein bisschen mehr draus ergeben, und zwar der Uli Kemp und der Stefan Tiefenthal, beides ehemalige LG-Manager, die dort lange, lange Zeit auch gewesen sind, sind ja raus aus dem Unternehmen vor nicht allzu langer Zeit und sind jetzt wieder auf der Bühne erschienen. Mhm. Allerdings nicht mehr in einer Funktion, wie wir es vielleicht erwartet hätten, bei irgendeinem Hersteller als Manager, sondern sie sind beim Unternehmen. Das heißt Citadino. Ich hatte das vorher ehrlich gesagt noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
War mir völlig unbekannt. Andreas, du kannst es wahrscheinlich so aus dem ganzen Dunstkreis Konrad Elektronik vermute ich mal.
Nein, ich kann das aus dem Dunstkreis Digital Signage, was ja ein durchaus verwandter Dunstkreis ist, in dem ich auch gern unterwegs bin.
Genau.
Weil die Citadino einen Vertrag mit Actebis geschlossen hat.
Richtig, vor kurzem. Ja, jetzt im März. Da hören wir aber gleich noch ein bisschen was dazu. Ich habe mir die Zeit genommen, mit dem Stefan Tiefenthal mal zu telefonieren und ihn mal ein bisschen danach zu fragen, wie sich denn dieser Markt Digital Signage überhaupt darstellt. Digitale Beschilderung für viele, die mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Und warum das Thema für den Handel interessant ist, warum die mit Actebis einen Distributionsvertrag geschlossen haben und was sein Job eigentlich bei der Citadino ist. Und das Interview haben wir immer vorher aufgezeichnet. Ist diesmal von ausgezeichneter Qualität. Also da sind die Stimmen jetzt auch nicht so unterschiedlich laut. Was daran liegt, weil ich von dem Hans-Joachim Dietrichs von der AVM einfach einen tollen Software-Tipp bekommen habe. Und der hat gesagt, probier mal das Call-Recorder aus für Skype, um Skype-Gespräche aufzunehmen. Und Herr Dietrich war ein ganz toller Tipp. Mit dem funktioniert das wirklich ganz klasse und ist super einfach zu bedienen. So, wir spielen jetzt mal ein. Für alle, die das Thema Digital Signage überhaupt nicht interessiert, kann ich schon mal sagen, können schon mal eine gute Viertelstunde vorspulen, weil so lange dauert es auch in etwa. Aber es ist wirklich hochinteressant und wirklich auch handelsrelevant, möchte ich einfach sagen.
Absolut.
Es ist ein Markt, der extrem viel Potenzial bietet und in dem es auch sehr gute Einstiegsmöglichkeiten gibt. Und das wird der Stefan Tiefenthal jetzt eben auch mal
erklären. Es ist Systemhausprojektgeschäft, definitiv, absolut.
Wir hören mal rein, ne?
Ja, gerne.
Okay, ab geht's. Ich höre nichts. Nee, gar nichts, ne?
Nee.
Ah, was daran liegt, jetzt muss ich das nochmal stoppen. Ich denke, uns kann man aber noch hören. Halt, stopp. Da mal zurück. Kommando zurück und jetzt müssen wir hier einfach noch Gas geben. So.
Jo.
So, grüße Sie, Herr Tiefenthal, hier spricht Christian Meyer.
Herr Meyer.
Ich grüße Sie. So, ich wollte mal Kontakt mit Ihnen aufnehmen, nachdem Sie ja doch wieder ein Stück weit in die Branche zurückgekehrt sind.
Ja, was man kann so man liest. Sagen, ja.
Sie sind zusammen mit dem Uli Kemp mittlerweile für ein Unternehmen tätig, das heißt Citadino. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus.
Das ist richtig so, ja.
Das ist auch richtig so. Ich habe mal in der Wikipedia nachgeschaut, was es mit dem Namen Citadino eigentlich auf sich hat. Das heißt ja wohl der Bürger sozusagen, ne? Kommt ja aus dem Italienischen.
Richtig.
Und ja, verrät schon so ein bisschen, was das Unternehmen macht. Aber vielleicht erzählen Sie mal kurz was über Citadino, beziehungsweise auch, wie Sie an dieses Unternehmen herangeraten sind.
Ja, Citadino ist gegründet worden 1989, also schon sehr, sehr lange im Markt, aber ehemalig mit dem Ursprung TV-Produktion im Rheinland. Und man hat sich diesem Thema TV-Produktion intensiv gewidmet über die Jahre und ist irgendwann dann umgestiegen in die Produktion für Inhouse-TV. Mhm. Also alles das, was man im Prinzip heute irgendwo in der Animation, wenn man heute einen Baumarkt besucht etc. Kennt, umgestiegen. Das hat man immer mehr professionalisiert, sodass man sagen kann, in den Digital Signage-Markt, den man heute so kennt, als Anwender, User oder Konsument, regelrecht reingewachsen.
Ah, okay. Kannten Sie das Unternehmen schon aus LG-Zeiten oder wie kam der Kontakt?
Ich habe es in LG-Zeiten kennengelernt. Der Hintergrund damals war, als ich zu LG gestoßen bin, war ja die Maßgabe an mich zu sagen, okay, wir bauen dieses Thema B2B-Ansatz massiv aus.
Ja.
Es gab damals auch Pläne seitens einer LG, eventuell durch Zukäufe entsprechendes Know-how zu erwerben. Und Citadino war damals ein potenzieller Kandidat.
Ah, dazu ist es ja nie gekommen.
Dazu ist es nie gekommen, weil ich denke, über das Thema Strategiewechsel innerhalb des Hauses LG ist genug gesagt und geschrieben worden.
Ja, ich weiß nicht, ob es da noch was zu hinzufügen ja. gibt, aber dann können wir nachher noch mal kurz vielleicht drauf eingehen.
Sehr separiertes Thema, sage ich mal.
Was hat Sie denn jetzt da letztlich dran gereizt, zu Citadino zu gehen? Und ja, ich glaube, Sie bauen ja dort oder sind dort für den Vertrieb Süddeutschland zuständig, ne?
Ja, sagen wir mal so, ich bin nach wie vor freiberuflich, beziehungsweise steht auch in meinem Xing-Account im Sabbatical. Also insofern, ich bin kein Festangestellter der Citadino, allerdings vertrieblich damit beauftragt, das Thema Channel, beziehungsweise Etablierung der Leistungen im Channel bei der Citadino nach vorne zu bringen. Und ja, das ist meine Aufgabe innerhalb dieses Konstrukts. Also ich bin beratend tätig bei der Citadino, fühle mich dem Unternehmen aber sehr eng verbunden, weil ich habe es durch die LG sehr intensiv kennengelernt.
Und Ihr Kollege, der Uli Kemp, der ist dort als Gesellschafter eingestiegen,
genau.
oder?
Uli ist als Gesellschafter dort eingestiegen. Ich denke, das sagt auch relativ viel über das Potenzial des Unternehmens aus. Das Engagement von Uli Kemp, weil wir einfach gesehen haben, auch in der Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren, der Markt ist reif, da ist viel geschrieben und gesagt worden über das Thema Digital Signage. Mhm. Ich denke, die Entwicklungsraten, die sind, was Wachstum im Digital Signage-Markt betrifft, gerade in Deutschland, weil da hinken wir, denke ich, europäisch sehr hinterher. Die sind natürlich sehr, sehr schön. Also da reden wir im Prinzip year to year in der Regel von 100%.
Von 100% Zuwachs?
Also wenn man so die letzten, es gibt eine ganz tolle Studie, Gold Media hat eine Prognose vor 4-5 Jahren erstellt, dass wir im Prinzip von 2007, 2008 einen Werbeanteil draußen hatten für Digital Signage von ca. 3%. Mhm. Und man rechnet mit einem Zuwachs auf 11% im gesamten Außenwerbemarkt. Und ich denke, das ist natürlich ein Punkt, was für den Markt interessant ist.
Die Citadino, die hat ja jetzt, glaube ich, im Frühjahr diesen Jahres auch ein Distributionsabkommen mit der Actevis geschlossen.
Richtig, richtig.
Was kann denn ein Händler über eine Citadino bekommen? Also geht es da ums Thema Hardware, geht es um Thema Dienstleistung? Was bietet denn die Citadino den Händlern an?
Ja, also der Hardwareanteil ist sehr gering und ich denke, das ist in der Regel nach wie vor die klassische Domäne eines Systemhauses.
Ja.
Was eine Citadino, die Kernkompetenz liegt sowohl in der Software, in der eigenen Software-Applikation, die Citadino bietet, Schrägstrich Content und Content Providing. Das heißt letztendlich, wenn ich heute das Thema Digital Signage mir angucke, hängt natürlich alles am Ende des Tages an dem, was wird dargestellt, was wird abgebildet. Mhm. Und da ist eine Cittadino im Prinzip, wenn man das heute schon so klassifizieren kann, marktführend. Das heißt, man bietet dort dem Händler Software, / Software Packages. Dabei sind wir gerade dabei, das zu designen. Ich bin immer so ein Fan von schlüsselfertigen Applikationen, easy to sell, weil wir möchten natürlich auch, sagen wir mal, wirklich die Breite der Fachhändlerschaft draußen ansprechen. Projektunterstützung, das heißt, wenn es wirklich heute mit dem Kunden in die Planung, in die Projektierung geht, dann ist natürlich Know-how gefragt, wie wird der Kunde mit Content versorgt. Das heißt, da ist man sehr, sehr gut aufgestellt, was diese Projektunterstützung anbetrifft. Und letztendlich individualisierte Konfektionierung für jedes Projekt, was ein Fachhandel draußen generieren kann.
Ja, also es ist ja auch immer wieder tatsächlich zu lesen und viele Marktexperten sagen das ja auch, dass gerade eben IT-Händler, Systemhäuser in diesen Markt einsteigen sollten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele das doch scheuen, sich näher damit zu beschäftigen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, es ist sehr, sehr schwer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich sage im Prinzip, vor 4 Jahren war ich ehrlich gesagt in dem Thema auch noch blond, habe mir das sehr einfach vorgestellt. Man kennt das im Prinzip von selbstlaufenden Demos. So ja. Stellt man sich das vor, wenn man sagt, irgendwo wird eine Außenwerbung draußen gefahren. Das ist es aber nicht. Es ist wesentlich komplexer. Das heißt, die Komplexität für einen Fachhändler besteht darin, Hardware, die passende Hardware, sprich da reden wir von Media Playern, die hinter jedem Monitor hängen, die gefüllt werden müssen mit der entsprechenden Software, die auch administriert werden müssen. Das heißt, sie haben das klassische Produkt für ein Systemhaus, aber es muss sicherlich Skills aufbauen, muss entsprechend irgendwo investieren, um die Systeme auch fachgerecht bedienen zu können. Also einfach zu sagen, ich biete meinem Kunden dort eine Lösung an, einmal installiert oder vielleicht noch remote gewartet, das reicht einfach nicht. Also da ist Know-how gefragt.
Was würden Sie denn sagen, welche Voraussetzungen sollten denn Händler, die sagen wir mal, sich näher ein bisschen mit dem Thema beschäftigen wollen oder dort in den Markt auch ein bisschen einsteigen wollen, was sollten die denn für Voraussetzungen mitbringen, beziehungsweise wie fängt man denn so ein Thema am besten an? Welche Möglichkeiten gibt es denn da auch, um sich fit zu machen und was drüber zu lesen und sich weiterzubilden, auszubilden?
Jetzt komme ich eigentlich zum Kern der Cittadino. Da bieten wir, und das möchten wir zusammen mit Distributoren im Markt tun, entsprechende, ich sag mal, Elevator-Pitch-Schulungen an, dass im Prinzip der Händler sehr, sehr schnell erkennen kann, er braucht sicherlich Skills im Unternehmen, die sich dem Thema widmen, das heißt letztendlich irgendwo von der Hardwarebeschaffung bis hin, ich sag mal, auch Gespräche mit Marketingabteilungen führen zu können, weil der Kunde ist in der Regel nicht mehr die IT-Abteilung des Endkunden, sondern die Marketingabteilung des Endkunden. Weil letztendlich soll am Ende des Tages mit so einer Lösung auch Geld verdient werden, beziehungsweise Kunden gewonnen werden. Und das sind andere Gespräche, die geführt werden müssen. Das ist für einen IT-Händler natürlich ein neues Feld, was er betritt. Aber das möchten wir im Prinzip mit den Argumentationen, die wir liefern, so einfach wie möglich machen. Das ist eine gute Frage, wo kann ich sowas nachlesen? Das ist sehr, sehr gut. Ich sage, wenn ich heute im Prinzip via Google Digital Signage aufrufe, werde ich erschlagen.
Ja.
70% davon sind Studien. Wenn man dann nach Anbietern sucht, wird es sehr, sehr dünne. Wir diskutieren in-house auch das Thema, Sie können, wenn Sie Digital Signage im Google aufrufen, kriegen Sie, ja, sagen wir, unendliche Anbieter von Shareware-Versionen für Digital Signage-Programme. Das ist der Eintritt in so einen Markt.
Ja.
Die Realität nachher ist eine ganz andere, weil die Anforderungen, ich sage selbst eines Users, der 3 oder 4 Plätze zu bedienen hat oder Displays zu bedienen hat, der möchte eingreifen, der möchte entsprechend irgendwo remote gewartet sein und dann wird es komplexer. Das heißt also dieses, wo kann ich nachschlagen, entsprechend solche Themen zu bedienen, das ist sehr, sehr schwer.
Gibt denn das so aus Ihrer Sicht heraus im Moment bestimmte Branchen oder bestimmte Anwendungsszenarien, die im Moment besonders gefragt sind oder wo es relativ einfach ist, auch Projekte zu gewinnen?
Ja, ich sag mal, was sehr interessant ist, das haben wir auch auf in Zusammenarbeit damals LG, aktuell Citadino mit einer Actavis festgestellt. Das Thema wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr breit anbietbar. Das heißt im Prinzip, wir haben in der Vergangenheit ein schönes Projekt, der Citadino, damals auch mit einer LG war das Projekt Rewe. Mhm. Das heißt also im klassischen Einzelhandel bestimmte Themen anzubieten. Wenn man das runterbricht, dann wird es interessanter auch für Anbieter mit 3, 4, 5 Branch Offices. Wir reden ja heute nicht mehr, ich sag mal, von dem klassischen Bäcker mit seiner mit seinem einen Ladenlokal, sondern in der Regel von Ketten, die irgendwo regional, überregional anbieten, wo eben Mehrfachlösungen im Prinzip oder Mehrplatzlösungen gefragt sind. Mhm. Also wir haben ein sehr breites Feld. Wir reden heute im Prinzip nicht von einem Markt, wo wir sagen, der ist abgeschlossen in einer bestimmten Branche, sondern von einem sehr, sehr breiten Feld. Das heißt, Digital Signage beginnt im Prinzip von einer digitalen Beschilderung, geht hin, sagen wir, bis zu In-Store-TV-Lösungen. Mhm. Ja, ich habe eben angesprochen, das Thema Baumarkt, wo technische Applikationen erklärt werden, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, wo wir auch, sag mal, wirklich namhafte Referenzprojekte im Prinzip haben und es zeigen können. Und die auch, sag mal, für den kleineren Kunden, in Anführungszeichen, also muss nicht immer ein Rewe dahinter stehen, aber regional jemand mit 3, 4, 5 Filialen, da macht das sicherlich Sinn. Mhm. Also zu sagen, in welche Branche clustert man, das ist sehr, sehr schwer.
Okay. Mal eine andere Frage. Die Kunden, die solche auf digitale Beschilderung setzen und das für sich erkannt haben, gibt denn das sozusagen auch Feedback von den Kunden dahingehend, dass die sagen, jawohl, das hat tatsächlich auch etwas gebracht, weil es ist ja mitunter eine nicht unerhebliche Investition, die dort getätigt wird. Und die Frage, die ja dann oft gestellt wird, ist natürlich, wie sieht es mit dem Return on Invest an? Also bringt mir das tatsächlich was? Gibt es dort Nachweismöglichkeiten sozusagen?
Ja, definitiv, weil ich sage, jetzt wird eigentlich interessant von dem, was Digital Signage heute ermöglicht. Ich fange mal bei einer sehr einfach nachweisbaren Applikation oder Anwendung an. Die kennen Sie, sind genauso viel unterwegs, denke ich, vom Flughafen.
Ja.
Das heißt, dort, wenn Sie heute Airport-Lösungen sehen, dort wird Content angeboten. Das heißt letztendlich, die Lösung an sich ist refinanzierbar über Content, der eingespeist wird. Mhm. So, und dann haben Sie sehr, sehr schnell Berechnungen, die den Return on Invest auf einer solchen Lösung Ihnen wiedergeben. Das fängt bei großen Lösungen an, das ist so eine Airport-Lösung als Beispiel. Aber auch, ich sag mal, bei Lösungen, klassisches Beispiel, wieder Rewe genannt, wo letztendlich die Anbieter ganz klar über Content letztendlich diese Produkte refinanzieren oder diese Lösung refinanzieren. Und dort gibt es klare Auswertungen, die können wir auch im Prinzip als Referenzen entsprechend hinten irgendwo bringen, welchen Werbeeffekt hat das gehabt, welchen ROI hat der Kunde letztendlich gehabt. Mhm. Also das gibt's.
Wie hart ist denn dieser Digital Signage Markt umkämpft? Also gibt es dort, Sie haben gerade gesagt, es gibt noch nicht so viele Anbieter. Sagen wir mal für Händler, die sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigen wollen, würden Sie den unumfänglich den Einstieg raten oder sagen, ja, musste schon ein bisschen aufpassen, vielleicht ein paar Nischen besetzen und oder sagen Sie, ja, der Markt ist noch überhaupt nicht abgegrast, also da kann man in seinem lokalen Gefilde sozusagen, ist noch einiges möglich.
Also das Letztere würde ich einfach sagen. Von der Anbieterseite sieht es natürlich ein bisschen schwieriger aus, das muss man sagen. Wenn man sich heute den Markt anguckt und sagt, wo ist denn eigentlich eine Company wie eine Citadino positioniert, damit haben wir uns sehr, sehr lange beschäftigt, dann reden wir heute im Prinzip im deutschen Markt von circa 10, in Anführungszeichen, ich möchte das Begriff seriös, muss man vorsichtig mit umgehen, aber circa 10 Anbieter, wo man sagen kann, dort kann sich sicherlich ein Partner irgendwo auf der sicheren Seite fühlen, was die Seriosität und den Background dieses Themas betrifft. Also der Anbietermarkt, der ist relativ gering. Der Kundenmarkt, der ist sehr, sehr groß. Also das ist wirklich noch so ein Thema Goldgräber-Situation.
würde also konkret eigentlich bedeuten, für Händler, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, sich mal einfach zu überlegen, wie ihre Kundenstruktur ist, wen sie alles als Kunden haben, für wen sowas in Frage kommen würde. Ich glaube, da ist einfach auch ein Stück weit Kreativität gefragt.
Ganz genau, ganz genau.
Und dann mit entsprechenden Anbietern einfach mal Kontakt aufzunehmen und möglicherweise halt die ersten Projekte mal gemeinsam zu stemmen, sodass ganz man da genau. halt auch langsam reinkommt in das Thema. Ne? Ganz genau.
Der Vorteil natürlich, die sich für den Händler am Ende des Tages ergibt, wir reden hier über ein sehr, sehr werthaltiges Geschäft. Das ja. heißt also auch über ein sehr konstantes Geschäft für den Fachhändler. Das heißt, wir reden hier nicht über einen Einmalverkauf,
ja.
sondern letztendlich kann er hier Kundenbindung erzeugen, hat Margen in einem Bereich, ja, da bin ich in meiner alten Goldgräberzeit in den 80ern. Die sind eigentlich in dem Package, Gesamtpackage der Hardware und der Software vergleichbar hoch im zweistelligen Bereich.
Ja, ja.
Und das Thema Kundenbindung ist hier sehr, sehr wichtig. Das heißt letztendlich, der Endkunde bleibt dem Fachhändler sehr, sehr lange in Anführungszeichen über diese Content-Situation und über diese Remote-Situation. Das heißt, der Fachhändler ist auch in der Lage, Remote-Services entsprechend gleich von Anfang an mit zu positionieren.
Mhm. Gibt es denn eigentlich eine Messe in dem Bereich oder etwas Ähnliches, wo man sich mal so ein komplettes, komplett alles ansehen kann?
Ja, es gibt in Amsterdam einmal im Jahr letztendlich die klassische Digital Signage Messe. Es gab in Essen vor 14 Tagen, da wurde aber ein Abgesang gefeiert, eben entsprechend, weil die Amsterdamer Messe den letztendlich den Markt abgräbt,
ja.
Die Möglichkeit sich dort schlau zu machen. Interessant ist es auch sicherlich mit dem entsprechenden Monitoranbieter, den der Fachhändler im Programm hat, zu reden, mhm. weil dort gibt es sehr, sehr enge Allianzen, also die Cittadino in dem Fall auch bei mir damals eine Partner der LG. Mhm. Da gibt es sicherlich die Spezialisten, die entsprechend auch dafür sorgen können, den Fachhändler dort abzuholen.
Mhm. Ja, ich
letztendlich sind wir unsere Aufgabe da drin. Das ja. ist letztendlich die Aufgabe. Deswegen sind wir auch im Moment dabei, im Prinzip das Ganze mal zu paketieren. Also für mich immer sehr, sehr wichtig, dass wenn wir sagen, wir bedienen SMB, dem Fachhändler einen sehr einfachen Einstieg zu ermöglichen. Das heißt, mit dem Thema zu wachsen.
Ich gehe auch davon aus, dass ja auch auf den Hausmessen der Distributoren das Thema weiter vorangetrieben wird und man dort auch mehr sehen kann.
Richtig.
Ist denn neben der Actebis, Sie haben es vorhin kurz erwähnt, weil Sie gesagt haben, Distributoren, also in der Mehrzahl schon gesprochen haben, hat denn die Cittadino jetzt außer Actebis noch andere Distributoren oder ist da noch ein Ausbau des Distributionsgeschäfts geplant?
Gut, das ist meine Aufgabe. Um ganz offen zu sein, damit fange ich am Montag an. Mhm. Das Feedback der angesprochenen Distributoren ist sehr, sehr gut, mhm. weil eben, wie gesagt, der Anbietermarkt in Deutschland oder generell in Europa, der ist eigentlich überschaubar.
Ja.
Das heißt, schlichtweg, da werden wir ausweiten in dem Thema. Es wird sicherlich keine Exklusivität dort geben können. Das heißt, wir fangen im Prinzip dort an, jetzt Distributoren zu akquirieren.
Prima, ganz spannendes Thema, Herr Tiefenthal. Ich glaube, ich habe auch so den Eindruck, dass das ja wirklich auch so ein Steckenpferd von Ihnen ist. Also da steckt auch viel Herzblut drin.
Ja, was Neues aufbauen macht immer Spaß. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, das ist in den letzten 15 Jahren ja immer ganz gut gelungen.
Ja, schade, dass sich da bei LG sozusagen nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat. Das ist richtig. Wie sind denn da so Ihre Beobachtungen im Nachhinein?
Ja, also ich sage mal lachendes und weinendes Auge. Mich freut sicherlich, dass die LG sich nach wie vor sehr, sehr gut positioniert, auch in dem Oliver Kuhl einen sehr guten Nachfolger, denke ich, gefunden hat. Mhm. B2B-Aktivitäten ist ein bisschen ruhig. Und das tut mir im Prinzip, ja, das tut einem ein bisschen leid, weil ich denke, wir haben in den letzten 3 Jahren mal ganz gut was nach vorne gebracht. Und ich hoffe, dass die dort den Kurs halten.
Naja, ist ja jetzt dann immerhin eine ganz gute Möglichkeit für Sie, sich dann jetzt doch in eher unabhängiger Weise, um es mal sozusagen noch ein Stück weit austoben zu können mit dem
Camp.
Und so ist das. Wir sind ja. da wirklich auch ganz gespannt, was wir davon noch hinhören werden.
Ist dann Spaß bei der Arbeit.
Das ist mal auf alle Fälle wichtig, würde ich sagen.
Genau.
Grüßen Sie den Herrn Camp auch ganz herzlich von uns.
Mach ich.
Und ja, ich bedanke mich dann ganz herzlich bei Ihnen für die sehr interessanten Informationen und genau, alles Gute für die Zukunft.
Ja, und Ihnen viel Erfolg weiterhin im Channelcast. Also das ist eine ganz tolle Geschichte.
Prima, das freut uns zu hören. Alles klar, danke.
Ciao.
Ciao.
So, das war das Interview mit dem Stefan Tiefenthal, bei dem wir uns natürlich auch noch ganz artig bedanken.
Ja.
Die Blumen.
Sehr, sehr interessant, kann ich sagen.
War wirklich interessant und ich denke, eine der Kernbotschaften war sicherlich mit dem Einstieg, dass die Citadino jetzt auch mit der Actebis zusammenarbeitet und andere Anbieter werden da sicherlich folgen, dass das jetzt in die Breite geht. Ne?
Ich weiß, dass auch andere Distributoren ganz hart am Thema dran sind.
Ja.
Ich denke, dass man im Herbst auch auf der Hausmesse von TechData zu diesem Thema was hören und sehen wird. Bin ich felsenfest von überzeugt.
Ja.
Ja.
Aber das war schon, denke ich, so die wichtige Botschaft. Früher musste sich, wenn da ein Händler in dem Thema etwas machen wollte, sich wirklich alles zusammenklauben. Da gab es ja nichts, da musste man sich wirklich ganz tief reinarbeiten. Jetzt kriegt man halt so wenigstens mal so ein paar standardisierte Produkte.
Ich muss jetzt gerade ganz kurz widersprechen, denn es gibt einen Distributor, der das Thema schon seit Jahren treibt, sehr interessante Projekte mit Partnern verwirklicht.
Ja.
Das ist die AFNET, beziehungsweise die Bell Micro.
Mhm. Wusste nur niemand.
Das wusste nur niemand, weil die
oder nutzt es auch niemand.
Nein, weil die nie diese Breitenwirkung im Markt hatten. Aber tatsächlich haben die das Portfolio schon vor Jahren aufgebaut und sind relativ weit. Ich bin gespannt, wie schnell jetzt die Broadline aufschließt und vor allem, wie die AFNET dann das Geschäft weiterentwickeln wird. Weil die müssen jetzt was tun.
Ja, interessant sicherlich auch, ob der IT-Channel das Thema aufgreifen wird. Ja. Also ob die da wirklich das auch als eine Chance sehen, in diesen Markt reinzugehen oder ob halt nicht dieser AV-Handel, der eher traditionell Präsentationstechnik und, da mehr Affinität dazu hat, das Geschäft für sich sozusagen in Anspruch nimmt. Aber ich denke, weil da halt auch viel mit Netzwerk dabei ist und, was halt sehr stark dazu kommt, ist so der Content-Bereich, also Content-Erstellung.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, auch einer der Punkte für die Citadino, warum die da auch erfolgreich unterwegs sind, weil die halt auch Content mitliefern.
Mhm.
Um das du dich, da musst also du dich
der
als Händler
ist einer der richtig kritischen Bereiche.
Das ist wirklich einer der kritischen Bereiche und das darf man schlicht und einfach nicht unterschätzen, weil es halt nicht damit getan ist, dass 24 Stunden am Tag irgendwie dasselbe Zeug da durchläuft, sondern da muss halt natürlich auch wieder was Neues her, braucht man kreative Ideen, das heißt, man braucht da ein Netzwerk an Leuten, die einem da auch helfen. Und entsprechende Kontakte oder man hat eben Dienstleister, die einen mit entsprechenden Content versorgen. Der Rest ist halt Infrastruktur und so weiter und so
fort. Also tatsächlich ist es so, wir haben damals noch bei der CRN vor knapp 2 Jahren eine Studie gemacht zum Thema, hatten Händler befragt und es hatte sich damals herausgestellt, dass sehr viele Häuser mit Digital Signage schon zu tun hatten. Die wussten aber nicht, dass das so heißt. Das heißt, wenn du gefragt hast, Digital Signage, wusste das keiner. Wenn du gesagt hast, Großbildschirme im Netzwerk, dann waren relativ viele, die schon Montage gemacht hatten oder Netzwerkanschlüsse oder die mit dem Thema schon zu tun hatten, aber tatsächlich nur in Teilbereichen. Und es war so, die Offenheit der Häuser war tatsächlich da. Die haben nur gesagt, okay, alleine stemmen wir das Thema nicht. Wir brauchen wirklich Hilfestellung. Gerade was zum Beispiel die Content-Seite angeht. Ja. Aber man war wirklich sehr offen. Und gut, IT-Häuser gehen da sehr technisch an die Geschichten ran.
Ja.
Und letztendlich in dem Moment, wo die Agenturseite dann abgedeckt ist und die Content-Seite, ist schon wirklich viel gewonnen. Und auf der Schiene tut sich ja schon sehr viel.
Ja, vielleicht sehen wir da bei den großen Hausmessen auch mal Content-Lieferanten, die sagen, wir können da was anbieten. Es gehört einfach ein Stück weit mit dazu. Also das immer nur von der technischen Seite zu sehen, ist wirklich nur die halbe Miete.
Also die ich sag das mal jetzt überspitzend, die Hardware-Lastigkeit des traditionellen IT-Channels ist manchmal schon sehr beängstigend.
Ja, auch hinderlich dann.
Oder?
Ja, absolut.
Hinderlich, was das Wachstum anbelangt. Ja, das stimmt. Gut, wir gehen jetzt in den Druckerbereich. Und zwar deswegen, der Damian hat hier noch einen Punkt mit aufgeschrieben in unsere 27 Seiten umfassende Themenliste. Wir sind auf Seite 3 jetzt.
Nein, Quatsch. Wir werden jede Sendung eine Stunde länger, ist mir aufgefallen.
Ich glaube nicht.
Diese Sendung nicht?
Nee, glaube ich nicht. Nee. Schaut nicht so aus. Es gibt eine Druckerstudie, die quasi frisch aufgelegt wurde. Den Namen weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass das Unternehmen Brother, die maßgeblich zumindest sponsert.
Ja, das ist richtig.
Aber insgesamt ist das eine unabhängige Studie, die macht der Herr Jendro, der da auch in der Branche durchaus bekannt ist, ne? Ja. Aber erzähl mal ein bisschen was drüber einfach.
Also die Studie heißt, um damit zu beginnen, Printerstudie 11.
Ja.
Warum heißt die Printerstudie 11? Warum 11? Weil es im Jahr 11 ist, 2011. Und Brazza gibt diese Studie schon seit Jahren im Auftrag. Also ich glaube, seit 2008 machen die. Damals hieß sie Überraschung, Printerstudie 08. Und ich habe mir die erst in diesem Jahr mal genauer angesehen. Und ich bin ziemlich begeistert von dieser Studie, muss ich sagen, weil die einfach so nah dran ist an den Verhältnissen im deutschsprachigen Raum. Es gibt ja viele Studien auch zum Thema Drucker von den großen Marktforschungsunternehmen, die sicher auch sehr informativ sind, aber die immer so das große Ganze betrachten und dann den Blick nach vorne werfen und Trends skizzieren, die dann entweder eintreffen oder auch nicht.
Ja.
Und die Studie hier von Brazza, die ist ganz anders angelegt. Die ist viel mehr down to earth, guckt wirklich in die Unternehmen rein, vor allen Dingen in die kleinen und mittleren Unternehmen, so bis 250 Mitarbeiter, schaut sich daran, wie ist die Situation eigentlich derzeit, wie ist die Infrastruktur aufgebaut, welche Themen sind für die Leute wichtig, und zwar zum einen für die IT, Administratoren und für die Anwender.
Mhm.
Muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein, die gleichen Richtig, Themen ja. wichtig ja. sein.
Ja.
Um das vorwegzunehmen, ist es natürlich hier auch nicht, sondern es sind zum Teil erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Frage, was erwartet oder was ist für euch wichtig an der Druckerinfrastruktur, was erwartet ihr von dem Drucker, was der halt auch tun muss und leisten muss. Und zum ersten Mal in diesem Jahr haben die auch den Handel damit involviert. In den vorherigen Jahren waren immer die Anwender dort gefragt. Und in diesem Jahr war zum ersten Mal auch der Handel, was diese Studie also nochmal interessanter macht und wertvoller, finde ich. Ich kann jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit hier so detailliert drauf eingehen, muss ich auch nicht, weil auch das, finde ich, hat Brazza wirklich sehr klasse gemacht. Du kannst fast alles auf deren Homepage nachlesen, im Pressebereich. Du gehst also auf brazza.de und dann hast du oben einen Reiter, da steht Presse. Und da ist jetzt noch, heute Freitag, der 10.6.
Juni, ja.
ist da noch die erste Meldung sogar zu dem Thema. Da klickst du drauf und dann hast du noch einen weiteren Link, wo du halt die komplette Studie dir anschauen kannst. Also wirklich super gemacht.
Also die ist kostenlos, die Studie.
Die kannst du dir dann anschauen. Nur mal zwei Sachen, die habe ich rausgepickt, weil ich die besonders interessant finde. Der eine Punkt ist das Thema Druckersicherheit. Also Sicherheit von Druckern im IT-Netzwerk.
Mhm.
Die hatten.
Ist das jetzt Ausdrucken vertraulicher Informationen, ohne dass.
Nein, du kannst.
Oder innerhalb des Netzwerkverkehrs sozusagen, dass der nicht abgehört wird, oder?
Ja, ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Du kannst halt, wie in einem IT-Netzwerk, kannst du halt eben das Opfer von Hackern und von irgendwelchen anderen Kriminellen werden, die halt sich für deine Daten interessieren. Viele Unternehmen, nach IDC haben 71% aller Unternehmen schon mal solche Hackerangriffe erlebt. Und die Sensibilität dafür ist generell sehr hoch.
Mhm.
Bis auf den Bereich Drucken.
Mhm.
Den haben Stimmt. die alle nicht auf ihrem Radarschirm. Und du kannst, da gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt Datenstromverschlüsselung.
Mhm.
Ne? Du kannst halt eben diese Daten, kannst du, wenn du halt böse Absicht bist, kannst du dort anzapfen. Wenn es nicht geschützt ist. Und viele Unternehmen, Anwenderunternehmen draußen, die haben das überhaupt gar nicht auf dem Radar. Und der Heino Dörbler von druckerfachmann.de, und Druckerfachmann, der trägt ja das Siegel schon im Namen, die verstehen ja. wirklich was davon.
Ja.
Der hatte mir schon vor Jahren gesagt, also das, da liegt's so im Argen da draußen. Und das wird jetzt also durch die Printerstudie hier wieder bestätigt. Von den Kriterien, die haben halt gefragt, die IT-Administratoren, was ist euch bei der Anschaffung und beim Betrieb von Druckern wichtig.
Mhm.
Ja? Und da stand dann an erster Stelle leichte Administrierbarkeit und so. Und an neunter Stelle, an achter war die Marke der Hersteller.
Ach,
noch,
schon.
Noch danach war die Druckersicherheit bzw. Datenstromverschlüsselung.
Mhm.
So gering wird das dort geschätzt. Das ist nach meinem Geschmack schon fast fahrlässig. Schon fast fahrlässig.
Mhm.
Also die
da muss das Kind immer erst in den Brunnen gefallen
und
sein.
Und das ist natürlich auf der anderen Seite für den Handel als Superchance, das Thema da zu adressieren, ja, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, die darauf aufmerksam zu machen, welches Risiko sie dort haben. Das nicht nur Datenstrom, es sind zum Teil auch total banale Sachen. Die Ausdrucke werden im Druckerschacht, im Ausgabeschacht liegen gelassen.
Ja, ja, jeder kann es mitnehmen.
Dagegen gibt es aber auch mittlerweile ja
Boxen, die intelligente,
lesbare
Chipkarten, die man hinhält.
Die Chipkarten und so weiter und so fort. Oder die Festplatten.
Die Festplatten in Druckern, die nicht gelöscht sind, die, wenn man die Geräte rausschmeißt.
Die gibst du dann irgendwie, wenn ein Leasingvertrag ist ausgelaufen, du gibst den Drucker wieder zurück.
Ja, die Festplatte. Ich habe auch von Fällen gehört, wo viele dieser großen Drucker haben ja auch Scan-Funktionalität. Das ist
selbstverständlich.
Du kannst dann einscannen, legst es drauf, wird eingescannt und das Dokument landet dann irgendwo im Netz in einem Ordner, wo jeder Zugriff drauf hat.
Ja.
Wenn du vergisst, es rauszulöschen, sind irgendwelche vertraulichen Informationen drin, Personalgeschichten, keine Ahnung, Budgets, kann sich das jeder ansehen.
Und mittlerweile gibt es da wirklich intelligente Sachen, die das zum Teil händisch, also da kann der Administrator, kann das zum Teil händisch löschen oder so, die das zum Teil aber auch elektronisch halt dieses Risiko einfach minimieren. Ein Teil davon habt ihr ja gerade genannt. Für den Händler eine super Geschichte, um dort auch aktiv zu werden und dann tatsächlich auch Geschäft zu generieren.
Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber diese Datenstromverschlüsselung finde ich ja ganz interessant, dass man die Daten quasi verschlüsselt bei der Ausgabe am Rechner und dann verschlüsselt dort zum Drucker hinschickt. Weißt du zufällig, ob es die geeignete Hardware sozusagen gibt, also ob diese Drucker mit verschlüsselten Datenströmen überhaupt umgehen können, weil es muss ja auf der anderen Seite wieder entschlüsselt werden.
Ja, das weiß ich nicht.
Werde ich mal unseren Druckerprofi fragen, der gerade in Schweden ist, der weiß das sicherlich.
Ja, der weiß das ganz bestimmt. Ich glaube, der kennt die verschlüsselten Daten alle. Das zweite Thema, was ich an dieser, also sehr, sehr viele interessante Aspekte, aber kann ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Das zweite wichtige, interessante Thema war das Thema MPS, was dort auch angesprochen wurde.
Damian, Andreas, natürlich gibt es alles. Sagt gerade der Druckerspezialist aus Schweden im Chat.
Gut.
Danke. Natürlich, das gibt es.
Wahnsinn.
Das also ist der Vorteil einer Live-Sendung.
Man muss es nur noch verkaufen sozusagen. Ja. Kunden sensibilisieren, verkaufen.
Und mit hoher Marge.
Hey.
Also super.
Und Armin, großen Dienstleistungsanteilen.
Ja. Und wenig Arbeit. Die andere Sache ist eben MPS, also Managed Print Service, ein Schlagwort. Viele Kopierer, Händler, die lachen da immer nur drüber, weil die das seit vielen, vielen Jahren kennen. Aber eben die Druckerhändler, die eben aus der IT-Branche kommen, für die ist das zum großen Teil noch Neuland, zeigt eben auch das Ergebnis der Studie. Immerhin rund ein Drittel der befragten Händler in dieser gestützten Umfrage konnte mit dem Begriff Managed Print Service, MPS, gar nichts anfangen.
Wie auch? Ist ja eigentlich ein völlig abstrakter Begriff, oder?
Ja,
also du musst, also wenn du das nicht ein Stück weit konkretisierst, was da dahinter steckt, finde ich das wirklich auch einfach nur ein Buzzword.
Ja, ist es ja auch.
Also
natürlich.
Das was sind denn Managed Print Services bitte? Das aber wenn man dann konkret sagt, was weiß ich, Administration, der Drucker von außen,
also ich würde,
der schreit, mein Toner geht zu Ende, bestellt gleich nach, keine Ahnung, was da alles
Beispiel, gibt. Zum Beispiel, das sind Dienstleistungen rund um den Drucker.
Ja.
Dienstleistung rund um den Drucker, da gibt es halt verschiedene Ausbaustufen. Das geringste ist, du verkaufst dem Kunden wie nach wie vor einen Drucker und sagst, alles andere mache ich für dich. Wenn du Toner brauchst, ruf mich gar nicht, bringen vorbei. Ja, im Trivialfall, ich lege auch noch Papier nach, das macht natürlich keiner.
Ja.
Die höchste Ausbaustufe ist, du verkaufst deinem Kunden nur noch die Funktion drucken. Ja, also der kauft den Drucker nicht, der kauft das Papier nicht, der verkauft gar nichts, sondern der hat in der Regel eine Monatspauschale und dann zahlt er in der Regel noch einen Klickpreis pro kopierter, gedruckter, gescannter Seite.
Mhm. Ne?
Und jetzt muss ich doch nochmal nachgucken, ein sehr, sehr hoher Teil der Händler verkauft noch gar keine MPS. Es sind 67%. Hier nach dieser Studie, 67% der befragten Händler sagt, nee, mit dem Thema habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt und ich verkaufe es auch überhaupt gar nicht.
Ja.
Die Zahl kommt mir aber vergleichsweise niedrig vor, muss ich sagen. Also wir haben das Thema Drucken vor Jahren schon immer mal wieder abgefragt und da hat sich herausgestellt, die überragende Mehrheit der Händler, das waren dann meistens über 80%, verkauft in erster Linie Geräte und verkauft dann, wenn der Kunde überraschenderweise Tinte braucht, weil überraschend der Tank das fünfte Mal leer ist nach derselben Zeit, kauft dann wieder eine Tinte nach und verkauft es dem Kunden und plant das Geschäft überhaupt nicht und geht da mit dem Geschäft, also mit einem sehr planbaren Geschäft, sehr dilettantisch, muss ich fast sagen, um. Und insofern wundert mich die Zahl 67, also ich hätte jetzt gedacht schlimmer. 80.
Ja, umso dramatischer. Und das Charmante an diesem Managed Print Service, an diesem Thema ist ja auch, das ist wirklich eine sehr gute Form der Kundenbindung. Ja, du machst mit deinem Kunden, machst du einen Vertrag mit einer bestimmten Laufzeit, in dieser Zeit sorgst du dafür, dass der Kunde halt das tun kann, was er mit so einem Drucker oder mit so einem Multifunktionsgerät halt eben tun kann. Und es ist sozusagen blockiert für andere Händler, andere Wettbewerber, die ja, wenn du deinen Job gut machst, auch noch für längere Zeit. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, womit sich der Handel, wenn er schlau ist, einfach auseinandersetzen muss und da ganz, ganz schnell Gas geben muss, weil auch die sonstigen Aussichten im Druckermarkt, die sind ja nicht wirklich rosig, was den Verkauf der Geräte betrifft. Die Margen sind sowieso nicht so toll, dass du da viel Geld mit verdienen kannst. Und auch die Absatzentwicklung ist tendenziell nicht gerade rückläufig, aber liegt nach Expertenmeinung in den nächsten Jahren wirklich nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Im Prinzip zum ganz großen Teil Austauschgeschäft.
Richtig.
Also nicht der Verkauf von neuen Geräten in großartiger Form. Ne? Es wird eher noch konsolidiert. Also in vielen Unternehmen ist es ja so, dass die Einzelplatzdrucker raus müssen, ne, weil es halt unwirtschaftlich ist und dafür Etagendrucker angeschafft werden, die halt viel, viel mehr Funktionen bieten.
Also das hat mir auch der Heino Däubner von druckerfachmann.de bestätigt. Er beobachtet schon seit längerer Zeit, dass die Firmen bestrebt sind, die Anzahl der installierten Drucker zu reduzieren, dass gleichzeitig die Drucker eine längere Laufzeit haben in den Unternehmen, dass aber trotzdem interessanterweise die Anzahl der bedruckten Seiten oder kopierten Seiten nicht zurückgeht, sondern tendenziell sogar steigt.
Die steigt massiv,
habe ich auch gelesen. Und er rechnet auch damit, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Der Deutner hat mittlerweile der Druckerfachmann.de, der hat 35.000 Drucker in Managed Print Verträgen draußen. Das finde ich schon mal eine ordentliche Zahl.
Das ist eine ordentliche Zahl, Donnerwetter. Ne?
Also das ist ein ganz erstaunliches System aus, finde ich.
Und dann kannst du, lass mich den Gedanken noch zu Ende führen, Christian, bevor er weg ist. Ja. Das Schöne ist, du kannst dich auch ein bisschen aus dieser Preisdiskussion damit herausziehen. Ne? Du bist dann natürlich nicht mehr so unmittelbar vergleichbar, wie wenn du nur einen Hardwarepreis hast, den du den Kunden nennst und der sagt dann, ja okay, ich schaue mir das nochmal an, sondern du bietest ihm ein auf ihn zugeschnittenes Servicepaket an, was irgendwie natürlich vernünftig bepreist ist und du hast dann halt eben die Chance, dass er halt nicht sehr schnell so einfach vergleicht, dass du nicht so vergleichbar bist, wie wenn du einfach nur ein Stück Hardware verkaufst.
Ja, die große, also zwei Anmerkungen dazu. Erstens der Armin, und das ist jetzt das Schöne hier an so einer interaktiven Sendung, weil die Hörer ja die Möglichkeit haben, hier direkt uns was zu posten, also in dem Live-Chat hier auf channelcast.de. Kollege Weiler merkt nochmal an, weil du gesagt hast, hier Absatz von Druckern eher einstelliger Bereich, niedriger einstelliger Bereich. Ja. Wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen und Kyocera da seinen Umsatz verdoppeln will, kann sicherlich dann auch nicht nur alleine mit Hardware sein, sondern auch mit entsprechenden Dienstleistungen, die dann so aufbereitet werden müssen, dass der Handel sie auch verkaufen kann. Ja. Das zum einen. Das zweite Thema ist, glaube ich, wie bei vielen solchen neuen Technologien liegt es, glaube ich, auch sehr stark daran, ob die Hersteller, also die Druckerhersteller, es schaffen, dem Handel geeignete Tools an die Hand zu geben, mit denen die in die Unternehmen rein können, um denen so etwas zu verkaufen. Und da meine ich ganz einfache Wirtschaftlichkeitsrechner beispielsweise. Ja. Weil wenn du sagst, es wird nur noch dann das Thema Drucken eingekauft beispielsweise und dann kostet der Druck pro Seite oder pro Klick so und so viel, dann steckt da ja ein Rattenschwanz an Berechnungen dahinter, wie man auf diesen Preis kommt und trotzdem noch eine gute Marge hat und. So, um das alles zu eruieren, Druckaufkommen zu analysieren und was kostet es, Toner zu beschaffen? Was kostet der Toner überhaupt? Wo kommt der her? Wie oft braucht man den? Diese ganzen Themen, muss ja alles in so eine Berechnung mit reingehen.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass da extrem viel Know-how auch dahinter stecken muss, diese ganzen Parameter zu erfassen, bis hin zum Stromverbrauch, ich weiß es nicht. So, und da hört man oft von der Handelsseite, dass die Hersteller es nicht schaffen, praktikable Tools an die anzubieten, mit denen der Händler dann auch reingehen kann. Das ist das Erste, was ein Geschäftsführer von so einem Unternehmen wissen will.
Sicher.
Wobei die meisten Hersteller haben schon Tools. Das Problem an den Tools ist, die sind immer auf die eigene Maschinenflotte zugeschnitten. Ja. Das heißt, ich kann in ein Unternehmen gehen und kann sagen, okay, 100% Lexmark, kann ich analysieren. Jetzt hat aber keiner 100% von, oder die wenigsten haben 100% von irgendwas gemischten Pack. Und dann ist das schon ein echtes, Problem. Wobei mittlerweile auch Tools auf den Markt kommen oder auf dem Markt sind, die tatsächlich dann gemischte Umgebungen
analysieren. Ich meine sogar, dass Druckerfachmann solche Tools entwickelt hat und auch nutzt. Ich meine, dass der Heiko Däubner das auch mal erzählt hat. Wir sollten vielleicht mal ein Interview machen
und mit ihm
für so einen Channel.
Und mir liegt ein spannendes Thema. Ein Gespräch im Kontext Actebis-Veranstaltung in Bochum, was ich mit Kyocera und mit Actebis hatte. Mhm. Und die haben anscheinend auch eine Lösung, mit der die demnächst rausgehen wollen. Weil bei denen dann das Thema Drucken und Managed Druck Services schon eins der Kernthemen der nächsten Zeit werden wird. Also die wollen da demnächst mit einer größeren Kampagne starten.
Also
und das Tool kann angeblich
alles
vermischte Umgebungen analysieren und man kommt über die Schwelle weg.
Aber das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Das ist klar. Es geht ja zum Teil in diese Unternehmensberatungsrolle rein.
Ja.
Und da muss man natürlich schon auch ein paar Fakten bieten können.
Mhm.
Ich hatte mit einem Distributor mal darüber gesprochen und hatte ihn gefragt, ob der mir vielleicht mal so von der Herstellerseite ein paar Beispielmodelle geben kann. Und die Hersteller halten sich da doch schon sehr zurück. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob sie halt befürchten, da irgendwelche Top-Secret Betriebsgeheimnisse zu verraten oder ob sie wirklich nichts haben.
Oder nichts, ja.
Aber das ist ein wichtiger Punkt.
Also, ja, wir sollten vielleicht tatsächlich mal mit Heiko Däubner darüber sprechen. Der kennt sich da wirklich sehr gut aus und könnte da mal so ein bisschen plaudern, was er auch
gerne Also, wenn es jemanden gibt in Deutschland, der sich mit Drucken wirklich gut auskennt, dann ist es Heino Däubner.
Ja.
Ich hatte vor Jahren, hatte ich ihm mal gesagt, Mensch, es gibt doch nichts Langweiligeres in der IT-Branche als Drucker. Da hat er mir aufs Heftigste widersprochen.
Und zu Recht.
Das weiß ich mittlerweile auch, Andreas. Ja. Ne? Aber damals war ich halt eben so naiv und leichtgläubig und ich glaube, der kann da Wochenende, ganz Pfingstwochenende drüber.
Siehst du, du kannst ja jetzt mit deinem neuen Notebook, Skype und diesem tollen Software kannst du ja das Interview mal aufzeichnen und
traust du mir das zu?
Ja, natürlich. Kein Thema. Ansonsten weißt du ja, wo an wen du dich wenden musst. Da kriegen wir das schon hin. So.
Also wirklich sehr zu empfehlen, wie gesagt, auf der Brasser-Seite im Pressebereich jede Menge mehr Informationen zu diesem Thema.
Ja. Wo wir gerade beim Druckerbereich sind, noch eine Meldung, die wir vielleicht hinterher schieben können, ist die Firma Canon. Macht Kahlschlag bei den ganzen Distributoren. Die haben sich ja da von einer nicht unerheblichen Anzahl ihrer Distributoren getrennt.
Mhm.
Also die Verträge laufen aus, wird nicht mehr verlängert und. Der ganz große Teil läuft nur noch bis zum 1. Juli jetzt und wird dann einfach auch nicht mehr, wie gesagt, verlängert. Finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Also, dass gerade so ein Unternehmen wie Canon auf nur noch ein paar fokussierte Distributoren setzt.
Warum tun die das?
Ja, so eine wirkliche Erklärung. Das heißt immer natürlich, ja, ist alles von Europa und europaweit muss das alles gesteuert werden und man will da das halt zentralisieren zum Großteil und sich auf Sachen fokussieren, wie auch immer. Da gibt es natürlich immer noch, das sind dann immer so die typischen Erklärungsversuche. Ja.
Wie viele bleiben denn übrig?
Also da muss ich jetzt selber mal gerade nachschauen. Also neben den Broadlinern, die an Bord bleiben, die kennen wir ja auch alle von den Namen her, werden es noch ein paar Spezialisten sein, Sievert und Kau, die ja auch über die Jahre hinweg so sehr stark aus dem Komponentenbereich herausgewachsen sind und sich ja da in andere Gebiete vorgearbeitet haben, eben auch das Thema Drucker. Samsung-Drucker machen die zum Beispiel extrem viel ja mittlerweile auch. Dann der Duttenhofer, DexIT.
Ja.
Wird im Fotobereich im Geschäft bleiben. Und ich glaube, viel, viel mehr sind es nicht.
Was mit System?
Ansonsten wird uns der
System.
Nee, Armin weist gerade auf eine ganz interessante Geschichte hin, auf die ich auch schon hinweisen wollte. Der sagt nämlich, das hat schon bei Xerox nicht funktioniert. Und tatsächlich ist es so, Xerox ist der erste Druckerhersteller gewesen, der gesagt hat, wir fahren weltweit eine Zwei-Distributoren-Strategie. Mhm. Es bleibt übrig Techdata und Ingram. Das war eine Entscheidung, die für den deutschen Markt gar nicht so richtig gut gepasst hat, weil vor allem das Geschäft mit den großen Maschinen, ich meine, von der Delo gemacht worden ist, die dann ein erhebliches Problem hatten. Der Mitarbeiter bei Delo, der es gesteuert hat, ist dann auch zur Techdata gewechselt und macht das dann von da, sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen. Mhm. Da war das wirklich eine weltweite Entscheidung und es war völlig Wurst, ob es im Land lokal irgendwelche
darauf läuft es hier im Endeffekt nämlich auch drauf hinaus. Das ist eine Entscheidung, die auf Europaebene getroffen wird. Die kennen die ganzen lokalen, kleineren Distributoren ja nicht, die
da so spezialisiert
sind, interessiert sie auch nicht. Also auch bei einer System, weil du gerade gefragt hast, wird es vertragliche Veränderungen geben, die werden das Geschäft mit Canon auch nicht mehr in der Form weitermachen wie bisher. Ein System.
Mhm. Und das System ist im Printerbereich der mit der meisten Erfahrung, der mit dem meisten
Know-how. Würde ich jetzt auch sagen, es ist halt der Drucker-Distributor schlechthin. Ja, und da stellen sich natürlich einige schon wirklich in der Branche dann auch die Frage, ob das wirklich eine gute und weise Entscheidung ist, sowas zu machen. Ne? Mhm. Aber das sieht man mal, es kommen immer wieder solche Wellenschwappen rüber, wo man meint, na komm, wir machen das mit der TechData, mit der Aktien, bla bla bla, die halt hier international aufgestellt sind oder zumindest europaweit gut aufgestellt sind. Und dann läuft es. Und dem ist einfach nicht so. Also dieses Lokale, was es hier in Deutschland gibt, diese einzigartige Handelsstruktur, das wird einfach oft total unterschätzt. Und ob die da nicht in einiger Zeit wieder zurückrudern werden und dann wieder bei den Distis anklopfen.
Wäre nicht das erste Mal. Ne?
Also Quatsch schreibt uns ein Hörer, dass die, dass den Herstellern oft nur um die Adminkosten beziehungsweise um Kreditlinienmanagement und solche Dinge geht und von dem rein operativen, und ich erinnere mich da gerade an ein Gespräch, was wir beide kurz vor der Sendung hatten, wo wir gesagt haben, naja, diese Mentalität, der halbe Profit liegt im Einkauf, führt dazu, dass die ganze Qualität zerstört wird, dass man halt mit einer extrem kaufmännischen Denke
Excel-Sheet
an Thema
rechts, was kommt da raus?
An Thema, wann geht was so überhaupt nicht funktioniert und was dann im Gegenteil am Ende des Tages, wenn man die Excel-Sheets dann nach einer Phase wieder nebeneinander legt, zwar auf der Kostenseite zu einer Einsparung führt, meistens aber dann auch zu einem merkwürdigen Effekt im Umsatzfeld.
Ja.
Oben links. Was sich dann natürlich unten rechts auch nochmal
auswirkt.
Das ist richtig. Unten rechts geht immer schnell, aber langfristig hängt oben links mit unten rechts auch zusammen.
Ja. Genau. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da in der Riege der ganzen Druckerhersteller bei einigen die Sektkorken geknallt haben. Mhm. Die sagen, ja, ist ja wunderbar, da können wir jetzt natürlich verstärkt reingehen. Ne? Also sagen wir gerade Unternehmen wie Samsung, die da natürlich noch hohe Erwartungen haben in den Druckerbereich, dort auch hohes Wachstum noch erwarten für sich. Ne? Ja. Samsung hat ja mal, wie lange ist das schon her? Haben die nicht irgendwann mal gesagt, sie wollen Nummer 1 auch im Druckerbereich werden? Monitore haben sie ja damals
gesagt. Ja, das sagt man zwei Jahre immer wieder. Ja, das haben schon immer wieder
gesagt. Und Drucker haben sie doch auch mal irgendwie. Ja. Ne?
Das war auch das Vorzeichen, mit dem die das Druckergeschäft in Eigenmarke mal gelauncht haben.
Ja.
Weil das Druckergeschäft ist bei denen ja sehr viel älter als OEM.
Ja.
Die waren ja immer größter HP-OEM und die haben dann irgendwann gesagt, und jetzt? Ja. Mit Marke und Rums und wir machen es alle platt.
Da fällt mir übrigens noch ein, apropos Drucker, auf der CeBIT gab es tatsächlich einen Medion-Drucker auch zu sehen, ne?
Mhm.
Der dort erstmalig gezeigt wurde.
Ach, von Medion, dieser Drucker,
genau.
Ja.
Genau.
Hab ich
auch, war, ja, ja. Komme ich gerade
vor. Wobei, das war ja so eine High-End-Maschine. Der Medion-Drucker, ja, also der war eine Unternehmensgeschichte, war keine Konsumergeschichte.
Ja. Das ist doch interessant.
Das Lenovo steigt ins Druckergeschäft ein.
Das ist doch nicht völlig uninteressant, das würde ich auch sagen. Ne? So, dann haben wir noch ein paar kleinere Themen. Was haben wir denn noch alles draufstehen? Nokia stürzt ins Bodenlose, ja, das wissen wir ja alle. Ne?
Hm.
Habt ihr noch ein Thema? Fujitsu, sollen wir da vielleicht noch kurz drüber sprechen? Die sind ja da noch kräftig auf ihrer Rutsche unterwegs. Andreas tippt.
Nein, ich tippe das jetzt. Ich tippe das jetzt gar nicht.
Ach komm, dann erzähle ich doch.
Das ging gerade noch um den Input im Chat, weil nämlich unser schwedischer Experte schreibt, der Mediondrucker wird von Lenovo gebaut.
Ja.
Ach schon.
Unglaublich.
Ja.
Also unglaublich. So klein ist die Welt dann doch.
Das war doch eine amerikanische Firma, die den entwickelt hat. Ja gut, wer den baut, ist dann nochmal die andere Frage.
Richtig. Ja, du wolltest erzählen, Iber?
Ja, ich wollte dann vielleicht auch nochmal ganz kurz eben nochmal auf die Intersolar eingehen.
Ja, guter Punkt.
Die ja jetzt heute am Freitag zu Ende gegangen ist. 3 Tage hat sie gedauert hier in München. Die weltgrößte Messe, wusste ich gar nicht.
Der ganze Münchner Osten war zugeparkt und zugepflastert mit Wohnmobilen. Das Haus habe ich schon lange nicht erlebt.
Und jede U-Bahn in den Münchner Osten war so gesteckt voll wie Sardinenbüchse.
Also. Ich war total überrascht. Ich war gestern auf der Messe am Vormittag und das war so proppenvoll. Das hat mich wirklich überrascht. Erstmal im Parkhaus. Ich musste bis ganz nach oben fahren, um überhaupt einen Parkplatz zu bekommen. Als ich dann wieder wegfuhr, 2 Stunden später, war da schon gar nichts mehr zu bekommen. Und in den Hallen hast du gemeint, also vom Besucheraufkommen, du bist auf der CeBIT in den besten Jahren.
Oder Oktoberfest.
Sensationell. Und alles Business, also zum großen Teil Business-Leute, ne? Also mit Anzug und Krawatte, gab auch ein paar mit Jeans.
Auch dort gibt's Beutelratten wahrscheinlich.
Ja, mit Sicherheit. Also, ne? Ist ja halt eine Messe.
Ja.
Und sehr große Stände und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich verabredet mit einem Herrn, den wir aus der IT-Branche kennen, Ralf Klenk, Gründer und lange Vorstand und Vorstandsvorsitzender bei Bechtle. Der ist nämlich jetzt in offizieller Mission in dieser Solarbranche unterwegs. Mhm. Der ist ja seit Anfang des Jahres Generalbevollmächtigter bei einem Unternehmen, das heißt Kako. Kako New Energy GmbH. Genau. Mhm. Die sitzen
schräg gegenüber
von Bechtle am Bechtleplatz 1 ja. In Neckarsulm. Also
er hat die Straßenzeiten gewechselt.
So ungefähr.
Ja,
ja. Unglaublich. Und die kannten sich wohl schon vorher. Und er ist da Generalbevollmächtigt. Mit ihm war ich jetzt also verabredet. Und dummerweise ist dann dieser Termin doch nicht zustande gekommen, weil der Ralf Klenk dann schon wieder so in diesem Business drin war. Also als ich kam, wir waren für 11 Uhr verabredet, da war er noch im Kundengespräch. Mhm. Und er sagt, ja, ich brauche noch ein bisschen und so, dann setze ich da schon mal hin. Ja, und dann habe ich da 10 Minuten gewartet. Dann kam er an und sagte, ganz blöd, ne, ganz, ganz blöd. Jetzt muss ich noch eben schnell diesen Kunden hier, das war offensichtlich ein ganz unangenehmes Gespräch, was ich dem Gesichtsausdruck seines Gesprächspartners entnommen habe. Also
okay.
Der hatte hier jetzt so eine Flippe, ne? Der sah also richtig griesgrämig aus. Und dann musste der Ralf dann irgendwie dann noch da mit ihm ganz wichtig diskutieren. Dann es war 10 Minuten, ich warte 15 Minuten, ich war 20, da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mir einfach. Ne? Dann bin ich noch einmal durch die Halle gegangen und dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, bin heimgefahren, weil ich auch noch ein bisschen was zu tun hatte. Aber das war wirklich interessant, zum einen da diesen Messetrubel zu sehen bei diesem Thema.
Was sieht man denn da eigentlich da, Mann? Also wie muss man sich die Messe vorstellen? Sind das im Prinzip Businessputzen, wo da nur lauter Gesprächsräume sozusagen sind, wo man dann drauf geht? Oder sieht man da Solartechnik live?
Ja, also du siehst natürlich diese klassischen Dinger, die man sich aufs Dach da machen kann. Ne? Jede Menge davon. Diese Solarpanels. Panels, mhm. Genau. Auf dem Kako-Stand, da sahst du halt, Kako, die machen, da musste ich...
Die machen so Stromgleichrichter, glaube ich, ne?
Spezialist für Photovoltaik, Wechselrichter und ja. Monitoring-Zubehör sowie Stromversorgung für Bahn und Industrie. Mhm. Ich habe mir, die haben da Exponate ausgestellt, so mit ganz vielen Lötstellen, was weiß ich, was für Dinge. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Also, ne, also eine ganz andere Welt. Aber eine Welt, die für immer mehr IT-Leute offensichtlich interessant wird. Ja. Weil
Lucraré
ist auch
richtig, genau.
Gewechselt jetzt.
Ja. Und ich habe auch ein paar Journalistenkollegen, die ich aus der IT-Szene kenne, getroffen, die sich da mal umgeschaut haben und da zum Teil auch schon tätig sind. Also da scheint mächtig was zu entstehen. Manche sagen ja, das sagte mir auch der Ralf Kling vorher im Telefoninterview, das ist so ein bisschen wie in der Anfangszeit der IT-Branche.
Das ist das, was Lückerare fast im selben Wortlaut auch erzählt hat.
Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst, weil die Voraussetzungen oder die Umstände sind doch schon anders. Ne? Also, naja, also die Welt ist viel internationaler geworden. China spielte damals noch überhaupt gar keine Rolle und China ist heute dafür verantwortlich, dass viele Unternehmen hier in der westlichen Hemisphäre tiefrote Zahlen schreiben, weil die viel billiger produzieren.
Viel billiger.
Und die ganzen
wie in der Computerindustrie.
Ja, das kam aber erst
nur schneller.
Viel später.
Nur hier schneller. Wesentlich schneller.
Nur schnell.
Hier wesentlich
viel schneller. Viel schneller.
Ja. Damit hat ja auch niemand gerechnet, weil ja Deutschland wirklich in dem Bereich wirklich ein Hightech-Standort war oder wahrscheinlich sogar auch noch mehr ist. Also was Forschung und Entwicklung anbelangt, die Wirkungsgrad von diesen Solaranlagen höher zu ziehen, da wird ja viel geforscht. Da gibt es Unternehmen wie Q-Cells und so weiter, die lange Zeit als Marktführer galten. Ist alles
durch das Thema irgendwie. Hat nicht Siemens vor vielen Jahren ihre Solartechnik, ich meine sogar Patente, nach China veräußert? Mir liegt an, dass Siemens extrem führend war im Bereich, sehr weit vorn dran und sich irgendwann vom ganzen Bereich entweder getrennt hat oder verlagert hat. Irgendwas ist da passiert und das ist schon eine ganze Zeit zurück, als noch nicht absehbar war, dass der Boom so kommen wird.
Sind da nicht auch so ein paar Mineralkonzerne? Shell ist doch da auch irgendwie groß in dem Geschäft drin.
Würde mich nicht wundern.
So meine ich.
Ich meine auch der Druck jetzt auf die großen Energiekonzerne in Deutschland, RWE, E.ON und so weiter, ist natürlich auch enorm groß. Nach den
Energiewende.
Regierungsbeschlüssen dort tätig zu werden. Also,
der Lückere hatte im Übrigen gesagt, einer seiner Jobs ist dort jetzt eben unter anderem Partnerstrukturen aufzubauen. Mhm. Also es ist genau das, deswegen gehen, glaube ich, auch relativ, na nicht viele will ich jetzt nicht sagen, aber der ein oder andere, der keine Lust mehr auf IT hat, weil in dieser Markt mittlerweile zum Hals rausrenkt oder keine Ahnung, schlicht und einfach keinen Spaß mehr macht, ist halt diese Branche, das sind noch wirkliche Herausforderungen. Da musst du noch eben diese Partnerstrukturen aufbauen, Distributionsgeschäft aufbauen, Vertriebskanäle aufbauen. Und das ist halt das, was die auch alles können. Das haben die ja über viele, viele Jahre gelernt.
Ja.
Ja, das Vogelwild wahrscheinlich nicht früher.
Vogelwild ist wie auf dem Basar, kann ich mir vorstellen.
Jeder importiert und
Schiffbauer
von hier nach da.
Genau.
Jeder verkauft an jeden.
Genau.
Der Martin Frieber, Ex-Kollege von der CRN, den hatte ich getroffen. Der war sogar 2 Tage da und der hatte mir erzählt, er war in einer Halle, da war ein Chinesen, stand neben dem anderen und er hat wohl auch mit dem einen oder anderen gesprochen und hat dann halt eben auch die Vertriebsfrage gestellt, wie bringt ihr denn hier in Deutschland eure Geräte an den Mann? Die hatten zum Teil gar nichts. Mhm. Ne? Die haben jetzt die Messe genutzt, um Kontakte zu machen. Die haben vielleicht einen schlecht deutsch sprechenden oder schlecht englisch sprechenden Chinesen in Frankfurt sitzen oder so und der hat jetzt die undankbare Aufgabe, sich darum zu kümmern, hier in Westeuropa, Deutschland, deutschsprachigen Raum so entsprechende Strukturen aufzubauen. Ne? Mhm. Aber die Chinesen sind wahnsinnig aggressiv in dem Bereich, weil die einfach hohe Stückkosten produzieren zu sehr, sehr niedrigen Preisen. Und du hast Q-Cells vorhin genannt, die sind vor ein paar Jahren an die Börse gegangen, waren zum Teil sehr teuer, die Aktien, die kosten jetzt irgendwie 1 Euro und ein paar zerquetschte. So sind die dramatisch.
Ich glaube, die waren nochmal auf 80, 90 Euro.
Ja, das kann sein, ja. Also, und das sind nicht die einzigen. Ne? Also ich glaube, der einzige Solar-Energiehersteller, der wirklich Gewinn macht, wenn mich da jetzt nicht meine Erinnerung täuscht, das ist SolarWorld.
SolarWorld.
Alle anderen machen Verluste. Mhm. Und was war ganz interessant, es wird ja jetzt auch sehr viel darüber geschrieben, wisst ihr, wie viel Prozent die Solarenergie zum gesamten Strom, Strom, ja, in Deutschland?
Strom, ja, beträgt. Stromanteil, als Erzeuger, in, also ja. Erzeuger.
Strom. 100% Strom, wie hoch ist der Anteil Solar?
3 bis 4%.
2% in diesem Jahr wird angestrebt. Im nächsten Jahr haben sie sich die Zielmarke für 3% genommen. Also echt noch sehr, sehr wenig.
Aber das siehst du mal, wie groß dieser Markt ist.
Ja, genau.
Also wenn der Boom jetzt bei 2% schon so massiv ist, dann ist das doch.
Also auf Dächern kann ich, auf Hausdächern und so kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ich meine, es sieht zwar immer nicht sehr, sehr schön aus, finde ich. Also teilweise ist es wirklich ein bisschen hässlich. Aber wenn jemand zum Beispiel zwischen Landsberg am Lech und Augsburg unterwegs ist, ist ja wirklich Pampa im Prinzip, das ist halt das Lechfeld extrem flach. Und da gibt es riesige Gelände, wo aber tausende von diesen Panels da rumstehen.
Ja.
Und das muss ich sagen, schaut nicht gerade schön aus. Also das finde ich echt schon eine Landschaftsverschandelung.
Aber Christian, ich bin kürzlich zwischen Aachen und Köln unterwegs gewesen und da steht dann, wenn man von Aachen kommt, auf der linken Seite der Autobahn, ich glaube, dass das Kohlekraftwerk Weißweiler. Und da weißt du dann doch durchaus, wenn du mal
nur Wasserdampf, was da rauskommt.
Das raucht aus jeder Ritze. Wirklich. Es dampft und qualmt.
Ja, und
es ist, eine der größten Dreckschleudern der Republik.
Ja.
Und ich meine, da schaue ich mir doch lieber so ein Feld mit Zollenkollektoren an.
Für irgendwas wird man sich wahrscheinlich entscheiden müssen. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit mal von Wolfsburg war ich auf dem Kraftwerkkonzert, so, die gibt's nämlich noch. So, von Wolfsburg nach München zurückgefahren und bin dann nicht über die A9 runter, sondern bin dann über Magdeburg da hinten runtergefahren.
Über Leipzig. Diese,
genau,
das sind die neueren Parks.
Bei Halle.
Ich hab gedacht.
Bei Halle. Wahnsinn. Seh nicht richtig. Das ist unglaublich, was da an Windrädern rumsteht. Ja. Hunderte von diesen Dingern. Also,
ich bin gestern dran vorbeigekommen und die neuen sind ja riesengroß.
Och.
Die sind ja gigantisch groß.
Das ist echt irre.
Ne, ich finde das gut.
Wobei, ich finde das auch nicht schlecht.
Ja, dass sie da stehen.
Wieso?
Und dass sie nicht hier bei uns stehen.
ich finde schön, dass die da stehen und dass an der Isar jetzt das Kraftwerk abgeschaltet wird. Ja. Denn wenn es bei einer Windanlage knallt, mein Gott, dann ist mal ein Mast umgefallen. Und weiter ist dann ja nichts passiert.
Ach so, gut.
Das stimmt. Also es passiert ja in erster Linie wenig.
Ja, wir haben es schon schön in Bayern, ne?
Bayern ist schön. Sagen.
Auch energietechnisch gesehen geht's uns da schon wirklich gut. Das, also, ja, kann man schon so festhalten.
Das hast du jetzt so schön gesagt, ich könnte jetzt glatt ein Weißbier trinken.
Das werden wir uns danach vielleicht gönnen. Oder? Daimler, gibt es halt Weißbier? Nee, gibt's ein Bier?
Nein, ich. Bitte?
Gibt's ein Bier?
Nee.
Wie?
Ich habe immer noch diese Warsteiner
Kiste im Keller
stehen.
Mann, ihr seid
die Einzigen, die Bier trinken. Also ich trinke kein
die
Bier.
Die Einzigen in Bayern.
Stimmt doch nicht. Warum hast du denn dann... Stimmt, Warsteiner ist kein Bier, da hast du
recht. Sag ich ja. Wir haben nur das Warsteiner. Sonst gibt es ja nur Wein.
Gibt es ja auch den schönen Witz mit den drei Lehrlingen, die sich treffen. Kennt ihr den?
Weiß ich nicht.
Ich erzähle mal ganz kurz. trifft sich ein Lehrling von der von Löwenbräu, von Augustiner und von Spaten. Treffen sich, ne? Und der erste Lehrling bestellt der Lehrling von Löwenbräu bestellt sich natürlich ein Löwenbräu-Bier, ne, auf seinem Tisch. Der Typ hier, der Lehrling von Spaten, bestellt sich natürlich ein Spatenbier und der von Augustiner bestellt sich ein Cola. Und dann sagen die beiden, wieso trinkst denn du eigentlich kein Bier? Und dann sagt er, naja, wenn ihr beide keins trinkt, trinke ich auch keins.
Das ist ein schöner Witz.
Sehr
und
der
schön. Trifft.
Ja, wenn man, wenn
und
man,
er trifft die Situation.
Er doch, trifft die Situation.
Doch deutlich.
Die Münchner Biersituation auf alle
Fälle. Die Münchner Fälle Biersituation trifft er wirklich.
Ja, was anderes kann man wirklich nicht trinken.
Mit dem Augustiner. Spaten auf den Kopf.
Ja, genau. Das ist ganz interessant. Dieses Unternehmen Augustiner, das ist die einzige Privatbrauerei noch in München.
Mhm.
Die Historie und die Geschichte von denen, die machen ja keine Werbung.
Der keine Einzige, Werbung, der keinerlei nicht, Werbung macht.
Richtig. Null, überhaupt nichts. Und trotzdem wird das Zeug ja überall getrunken. Ja. Also ganz faszinierend.
Mittlerweile sehr populär in Berlin.
Ja, also
in Berlin, in sämtlichen Kneipen, in denen man früher nur Becks bekam, gibt es jetzt Augustiner.
Tatsächlich.
So, und hast du endlich ein trinkbares Bier in Berlin.
Weil du vorhin noch über China gesprochen hast, jetzt hier auf der Intersolar. Also wahrscheinlich muss man jetzt irgendwann auch noch chinesische Grundausbildung haben, damit man da in Zukunft hier so im Businessbereich kommunizieren kann, ne? Weil Englisch sprechen die ja nicht wirklich alle gut. Also das ist ja, man denkt ja immer selber, man spricht so ein wahnsinnig schlechtes Englisch,
ne,
weil man nicht geschult ist und nicht genügend Routine hat. Aber kannst du dich noch erinnern, Andreas, als wir die Firma Kingston mal in den Vereinigten Staaten besucht haben? Die beiden Gründer?
Daran kann ich mich
das
sehr gut
erinnern.
Das war
südlich von Los Angeles.
Das war etwas südlich von
LA. Orange County.
Richtig.
Die beiden Gründer, Südchinesen.
Ja, wir haben doch den David Sun damals
David
getroffen.
David Sun, richtig. Und die haben ein Englisch gesprochen. Ich hab,
also für einen schlecht sprechenden...
Der Akzent ist hart.
Heftig. Für einen schlecht englisch sprechenden Deutschen sind die Chinesen... Sowas wie Aserbaidschan für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ein Aufbaugegner.
Wobei jetzt müssen wir natürlich zur Ehrenrettung sagen, wir sind ja sehr viel international unterwegs und du bist bei einem amerikanischen Konzern. Du warst auch lang beim amerikanischen Konzern und ich bei so einem halb amerikanischen oder halb englischen Konzern. Und da bist du natürlich schon im Vorteil.
Ja,
also wenn man als Chineser wenn du so als Durchschnittsdeutscher unterwegs bist, auch im Business im Ausland, das ist mitunter schon auch sehr bitter, was man Dass ja, man das, ja, ja. Was man da so zu hören
kriegt. Ja, das ist wohl wahr. Hm. Nee, ich meine bloß immer so den eigenen Anspruch, den der Deutsche da an sich hat, ein gutes Englisch zu sprechen, ja. Und man immer meint, sei nicht so gut. Aber da gibt's ja noch.
Ja, das stimmt.
Da gibt's noch Dinge, die sind ja da weitaus.
Ja, runter. Man soll sich da einfach nicht, man soll einfach drauf losreden.
Ja. Das habe ich auch gelernt.
Schon, oder?
Ja, genau.
Ja, sonst wird das auch nichts.
Nee.
Dafür reden wir aber gutes Deutsch. Ja, ist ja auch was wert, ne?
Und das mitten in Bayern.
Und da bin ich letztens, apropos Deutsch, habt ihr eigentlich gewusst, dass ein Großteil der deutschen Sprache erfunden wurde? Ist kein Witz. Es gab eine Zeit, da lebte ein Herr, der hieß Philipp von Zesen. Der hat gelebt 1619, also da wurde er geboren in Dessau und ist dann 1689 in Hamburg irgendwann verstorben. Und dieser Typ, das fand ich total faszinierend, der hat deutsche Worte erfunden. Mhm. Weil es war tatsächlich so, dass damals für viele Begrifflichkeiten man einfach das Fremdwort aus dem Lateinischen oft abgeleitet verwendet hat. Und der hat zum Beispiel das Wort Rechtschreibung erfunden. Mhm. Das Wort gab es früher nicht. Da hat man Orthographie gesagt. Mhm. Der hat das Wort Rechtschreibung erfunden. Und da gibt es noch ein paar andere interessante Worte, die der erfunden hat. Also wirklich erfunden hat. Nämlich zum Beispiel das Wort Fremdwort. Hat er auch erfunden. Da sagte man früher Derivation dazu. Das Wort Abstand ist auch erfunden worden.
Mhm. Das ist ja wirklich sensationell.
Das ist nichts, was sich jetzt aus dem Germanischen ableiten lässt oder aus irgendwie anderen Romanischen, nicht andere Romanische, aber irgendwo anders ableiten lässt.
Sprache.
Da hat man Distanz gesagt. Der Pol ist der Angelpunkt. Die Anschrift, das Wort Anschrift hat er erfunden. Mhm. Hat man Adresse gesagt. Augenblick ist von ihm ein erfundenes Wort. Der Ausflug ist ein von ihm erfundenes Wort. Die Beifügung. Anstatt Apposition, der Beistrich, ne? Sagt man heute aber glaube ich auch nicht mehr, Komma
nein, hat sich doch gehalten,
die Besprechung, dann so witzige Wörter wie der Blutzeuge, das ist der Märtyrer, die Bücherei stammt von ihm, der Emporkömmling, Entwurf, Farbgebung, der Freistaat, Gesichtskreis, Glaubensbekenntnis, Gotteshaus und
hat,
so weiter und so fort.
Hat er damit wirklich erfunden? Hat er damit sein Geld verdient oder?
Damit
könnte der heute enorm viel Geld verdienen.
Heute,
also, wenn du, ja, du musst so sehen, viele Unternehmen, die suchen für ihre neuen Produkte, für ihr, manchmal auch fürs Unternehmen selber, Evonik, ne, die suchen einen neuen Namen. Und die Leute, die da sowas erfinden, die kriegen dafür richtig viel Schotter.
Ja.
Ne? Also der Typ wäre prädestiniert für diesen Job gewesen.
Der Philipp von Zesen ist aber bei einigen Begriffen auch echt gescheitert. Also der hat auch ein paar Begriffe erfunden, die sind irgendwie, haben sich die nicht so richtig durchgesetzt. Mhm. Ja, so hat er zum Beispiel, wollte er den Begriff Mumie übersetzen. Das hat er dann Dörrleiche genannt. Hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Dann ein anderes Wort für Botaniker hatte er gesucht. Da hat er gesagt, das sind die Krautbeschreiber. Und die Pistole, die nannte er Meuchelpuffer.
Finde ich viel schöner.
Finde ich eigentlich auch einen wirklich schönen Begriff. Also wollte ich nur mal mit einstreuen, weil ich da zufällig über den mal gestolpert bin und man immer davon ausgeht, dass Deutsch einfach so gewachsen ist oder wie auch immer. Nein, da wurden ganz, ganz viele Begriffe wurden erfunden.
Wollen wir das auch mal machen? Das
können wir mal machen.
Ja. Ich habe neulich den Begriff Handytyp erfunden.
Wie?
Handytyp. Also nicht, das ist nicht der Typ von Handy, sondern das ist, welcher Handytyp ist man? Ist man der Vielsprecher?
Ja, hast du doch nicht erfunden.
Ich glaube ja.
Nein,
war der vorher schon?
Ach, selbstverständlich.
Nein, ich kann es vorher nicht. Habe ich erfunden.
Das ist,
hab ich
du
mir
machst
ausgedacht.
Jetzt hier den Gutenberg.
Habe ich mir ausgedacht. Ich habe mir den wirklich ausgedacht.
Ja, sehr gut. Wir trinken keinen Alkohol.
Nee.
Und ich fand die Erfindung sensationell. Wieso gibt's das schon?
Na sicher, Handytyp. Also auch die Frage, welcher Handytyp sind Sie? Den gibt's schon. Das gibt's schon.
Echt? Ich bin enttäuscht.
Manchmal muss man einfach.
Ich bin echt enttäuscht. Sowas kann nicht gut ab.
Tut mir leid. Nimm noch einen Schluck.
So, ich sehe schon. Wow. Die Sendung.
Die Sendung gleitet
langsam. Klickt langsam auf. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der mir sehr am Herzen liegt, und das sind die Fische vom Andreas. Jetzt wird jeder sagen, wie die Fische vom Andreas. Mhm. Andreas hat ein, darf man es Hobby nennen?
Ja, man darf das
schon
Hobby
nennen. Eine Leidenschaft. Und zwar,
Mission.
Er wird es uns selber.
Mit seiner Mission.
Andreas wird es aber gleich selber ein bisschen erzählen. Ich stelle es noch kurz vor. Wenn man dem Andreas seine E-Mail-Adresse gibt und darum bittet, man möge jetzt auf den Fischverteiler gesetzt werden, bekommt man jeden Tag eine E-Mail von ihm und findet dort ein Bild vor von einem Fisch, den er auf Pommesstäbchen malt. Das sind diese kleinen Holzgabeln, die man sich ja auch so ein Stück weit wie ein Fisch vorstellen kann. Mal so rum, ganz egal. Ja. Und die bemalt der Andreas dann und hat da schon eine größere Liste an Leuten, die er dort anschreibt. Und ich kann den Zuhörern nur sagen, man sollte sich unbedingt auch auf diese Liste setzen lassen. Das ist ganz, ganz toll, was der Andreas da macht. Ja. Also es kommt jeden Abend dann so zwischen 22 und 23 Uhr, kriegt man dann eine E-Mail und dann mit einem Bild von dem nächsten gemalten Fisch mit total schönen Beschreibungen dazu. Ich werde mal mit deiner Erlaubnis ein paar im Blog veröffentlichen,
ja, mach das doch mal,
damit man sich da mal was drunter vorstellen kann. Die Frage trotzdem mal an dich, Andreas, wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
Also ich habe das, okay, das habe ich nur wirklich entdeckt und oder erfunden. Entdeckt. Ich hab mal an der Pommesbude gestanden, das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und wahrscheinlich war da auch ein Bier im Spiel. Und hat mir diese hölzerne Pommesgabel mit diesen zwei Zinken angeschaut und hab die mal so quer gehalten. Und das ist ein Fisch. Mhm. Vorne die zwei Zinken, aufgerissenes Fischmaul und hinten die Flosse. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn man es andersrum hält, dann hat man vorne den Fischkopf mit geschlossenem Maul und hinten den gegabelten Schwanz. Und diese Idee hatte ich dann so zwei Jahre mit mir rumgetragen in etwa. Und dann habe ich gedacht, da war ich dann mal an einem Bahnhof und an dem Imbiss lagen dann halt diese Pommesgabeln. Hab ich gedacht, nimm mir mal einen Schwung mit und jetzt male ich mal einen Fisch auf diese Pommesgabel. Das habe ich dann gemacht. Ich habe vier, glaube ich, damals bemalt und habe die dann verschenkt. Mhm. Die habe ich dann wirklich aus der Hand weggeschickt. Mhm. Und die Bekannte von mir, die bekommen hat, war also total begeistert. Boah, das ist ja irgendwie eine schöne Idee. Und dann habe ich irgendwann später gedacht, jetzt mache ich nochmal. Das kam so gut an und jetzt mache ich das mal. Und man kann sich das ja auch vielleicht an die Wand hängen oder sowas. Und die Problemstellung, die man hat, so Pommesgabeln sind ja nicht groß.
Yeah.
Wenn man sich davon 20 an die Wand hängt, weil die so klein sind, sieht das nach gar nichts aus. Mhm. Das heißt, man braucht wirklich eine große Menge. Mhm. Und jetzt kann man natürlich hergehen und bemalen, auf Teufel komm raus. Das bringt aber nichts, weil wenn man dann sehr viele auf einmal macht, sehen die alle gleich aus. Mhm. Das heißt, man muss kontinuierlich eine kleine Menge machen. Also jeden Tag einen oder zwei oder sowas, dann werden die immer anders. Mhm. Und so habe ich dann angefangen. Ich habe schon gemalt, also Arten um die 300.
Boah, Wahnsinn.
Individuen sind es aber deutlich mehr, weil es gibt ja auch Schwärme. Also Fische, die in Schwärmen auftreten, zum Beispiel Sardinen.
Ich denke, ja.
Und so, das war so die ursprüngliche Geschichte. Und dann habe ich mal gedacht, manche Leute finden das vielleicht gut und habe mal so einen kleinen Verteiler, so Freunde, Bekannte zusammengestellt und habe gesagt, komm, was haltet ihr davon? Ich schicke mal jeden Tag so einen Fisch rum. Ich mal jeden Tag einen und schicke den dann rum. Mhm. Und letztendlich haben die gesagt, das ist ja eine schöne Idee, weil man kriegt so viel Müll per E-Mail.
Ja.
Und wenn ich dann morgens mein E-Mail anschalte, da habe ich drin eine Kundenbeschwerde, meistens viel Spam oder ein Anschiss vom Chef oder ein Kollege nörgelt. Und mit dem Fisch ist das doch was Schönes. Dann habe ich den da morgens drin, mach den auf, freu mich, mach den wieder zu und das ist dann eine schöne Geschichte
gewesen.
Und so ist das, und so ist das gewachsen. Und ich verschicke Fische seitdem, ja, glaub mal überschlagen, seit dem 12. oder 13. März vergangenen Jahres.
Mhm.
Und
also wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich kann es wirklich nur bestätigen.
Wer auf den Verteiler möchte,
wir machen das anders.
E-Mail
an. Der muss sich bei channelcast.de registrieren.
Der soll sich bei uns registrieren. Er
soll sich ganz einfach bei uns registrieren.
Und dann gibt es zur Belohnung
Fische.
Gibt's Fische.
Das ist sehr gut. Nicht nur freitags.
Das ist auch mal eine ganz gute Idee.
Nicht nur freitags Fisch, sondern jeden Tag
ein Fisch. Freitags, jeden Tag. Und da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man die dann sieht. Also ich freue mich immer schon am Abend.
Das ist auch wieder so ein typischer Ausdruck von Christian, den benutzt nur der Christian, da geht einem das Herz auf. Das sagt sonst kein Mensch mehr in Deutschland. Ne?
Du hast doch letztens schon irgendwie was bemerkt, dass ich
immer... Ja, darbieten, hast du nicht darbieten oder darbringen oder sowas hast du gesagt.
Ja, warum auch nicht?
Ja, nö.
Das ist völlig in Ordnung.
Ich finde das klasse.
Meine Herren, wir kommen so langsam zum Ende der Sendung und machen noch unsere Picks.
Ja.
Ich habe einen Pick.
Ja, Andreas hat einen Pick. Dann darfst
du. Ich habe einen Pick. Sensationell.
Wollen wir ihn anfangen lassen?
Ja, sicher.
Ich muss nicht anfangen.
Nee, fang an, wenn er dir jetzt schon gerade im Kopf ist.
Ihr könnt ruhig mal, aber ich hab tatsächlich einen Pick. Und das ist was ich noch nicht habe, aber mir besorgen werde.
Ja.
Ich habe das neulich auf einer Pressekonferenz gesehen. Da ist das vorgestellt worden. Und zwar von der Firma Elgato. Die beschäftigen sich mit Fernsehen. Die kommen vom Mac. Fernsehen auf dem Mac. mittlerweile auch Fernsehen auf dem PC und die haben ein Produkt, was ich wirklich toll finde. Und zwar heißt das TV-Zen. Und das ist ein Fernsehempfänger, den man mit seinem iPad oder iPhone koppeln kann. Das ist eine kleine Box, ist kleiner als eine Zigarettenschachtel, hat eine kleine Antenne dran, kann die Antenne ausfahren. Das ist ein Fernsehempfänger, der ein WLAN aufbaut in einem ganz geringen Radius. Das WLAN geht connected genau mit einem Gerät, mit dem es gepaart ist, nämlich mein iPad oder mein iPhone. Das heißt, man ist draußen irgendwo unterwegs, sitzt gemütlich am See, möchte am See wissen, wie waren eigentlich die Fußballergebnisse oder das Tor des Monats. Die Frauen heizen den Grill an und ich schaue mir das Tor des Monats an. Und das Schöne ist, jetzt wo ja dann die Urlaubssaison anfängt, ich fahre ins Ausland und habe im Ausland ja immer das Thema Roaming. Ich habe im Ausland immer das Thema, oder je nachdem, wo ich bin, kriege ich die deutschen Nachrichten rein oder nicht. Und mit dem Gerät, ich schalte an, habe Fernsehempfang, connecte zu meinem Handy, kann Fernsehen oder zu meinem Pad, kann Fernsehen, kann mir die Nachrichten
aber anschauen, doch,
zahle kein Roaming, gar nichts.
Aber da hast du doch auch nur das lokale Fernsehen dann, oder?
Ich glaube, die empfangen...
Weil das geht doch ganz normal über DVB-T.
DVB-T ist es. Es ist zu haben. Ist DVB-T.
Da wirst du wahrscheinlich in Griechenland
wenig
Erfolg haben. Ne?
Ja, nee.
Aber
da kriegst du lokal.
Aber das ist eine ganz interessante Lösung.
Aber von der Technik funktioniert Fernseher ohne Roaming, genau.
Es funktioniert so. Die haben auch eine Home-Lösung. Also ich habe.
Und die haben eine andere Lösung, wo du connecten kannst. Und mit der habe ich das gerade verwechselt, wo du dann über dein Gerät zu Hause.
Genau.
Streamen kannst. Und das ist noch eine sehr viel geschmeidigere Lösung.
Die habe ich im Einsatz.
Die hast du im Einsatz.
Weil
das habe ich nur erklären lassen, das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich gesehen.
Das funktioniert ganz, ganz prächtig und ist super toll gemacht. Ja, ist wirklich eine gute Empfehlung.
Also das fand ich ja wirklich sensationell, weil man dann sein ganzes Fernsehverhalten mal umdrehen kann.
Richtig.
Und nicht mehr zur Tagesschau zu Hause sein muss oder zu was auch immer.
Genau.
Alles, ja.
Nee, man kann sich auch einfach mit dem iPad ins Bett legen. Und kann halt da einfach schön Fernsehen noch drauf schauen. Tagesschau noch mal schnell anschauen oder sowas. Dafür sind Tablets gut. Damian, was hast du als Pick mitgebracht?
Ein sehr schöner Wink auf die andere Seite des Sofas.
Wie weißt du
und das? An den Anfang unserer Diskussion über Tablets, für was sie gut
sind. So, ja, genau.
Ich habe auch Tablets, aber analog. Und zwar habe ich euch drei Bücher mitgebracht.
Ja.
Alle vom selben Autor. Der heißt, muss ich jetzt nochmal gucken, Meisner. Also es sind keine Bücher, die man wirklich liest, sondern es sind Bücher zum Anschauen. Dieser Meisner ist ein Cartoonist, spezialisiert auf Business-Cartoons. Er hat viele Jahre für die Süddeutsche Zeitung Cartoons geschrieben im Wirtschaftsteil. Vielleicht tut das sogar heute noch. Vielleicht ist es aber auch anders. Ist egal. Ich habe drei Bücher von ihm mitgebracht. Vollgepackt jeweils mit Cartoons. Auf jeder Seite ein Cartoon. Das eine Buch heißt Der letzte Leistungsträger, das andere heißt Unterwegs in höhere Mission und das dritte heißt Läuft alles bestens, Chef. Und es gibt zu verschiedensten Themen dort Cartoons, aber am besten gefällt mir immer noch dieser Kottelmann. Kottelmann ist so ein Außendienstmitarbeiter, so ein VB. Ne? Der wird überall hingeschickt. Ne? Zum Beispiel ist ein schöner Cartoon hier, da brüllt, also Kottelmann steht am Airport in Neu-Delhi und telefoniert offensichtlich mit seinem Chef. Und der Chef, du hörst es wirklich, wie, du siehst förmlich, wie rot der Chef im Gesicht ist. Und er sagte, Kottelmann, das Meeting ist in Neu-Isenburg und nicht in Neu-Delhi. Das ist alles wirklich so wunderschön dann auch gezeichnet. Hier noch vielleicht ein anderes Beispiel. Konferenzraum, da sitzen die ganzen Wichtigmenschen, alle Vorstände wahrscheinlich. Und der Chef an der Stirnseite des Tisches sagt, zur Einstimmung auf die Budgetplanung, spannen Sie bitte Ihre Gürtel drei Löcher enger. Und dann wieder hier auch eine schöne Situation. Chefzimmer, er sitzt dort noch mit einem anderen Mitarbeiter und seine Sekretärin ist dabei. Und der Chef sagt zur Sekretärin, Frau Hinzelbach, über was reden wir heute, was denken wir dabei und wie kommen wir da zu einer inhaltlichen Übereinstimmung?
Oh Gott.
Das ist einfach.
So ja, wenn es nicht so treffend wäre, könnte man noch mit, lauter lachen.
Wie heißt der mit dem Vornamen? Wie heißt der mit dem Vornamen?
Wie heißt der mit dem Vornamen? Auf der, da steht nur Meißner. Der schreibt sich mit zwei.
Damit die Zuhörer das auch
Dirk
wissen.
Meißner.
Dirk Meißner.
Die Bücher sind bei Redline im Redline Verlag erschienen. Mhm.
Dirk Meißner. Mhm. Mit einem S?
Oder nee, mit Doppel S.
Mit Doppel S.
Oder hier, auch so eine Situation im Konferenzraum, sagt der Chef. Unsere Strukturen sind wahrlich schon kompliziert genug und da kommen Sie jetzt mit Kundenorientierung. Also, so geht das.
Das sind ja genau die Themen, die wir auch alle kennen.
Das ist total lustig.
Ja, da gibt es doch einige Bücher und ich habe gerade mal parallel in Amazon nachgeschaut. Die sind da also, kann man sich dort auch kaufen.
Ja.
Die sind dort auch drin. Kosten etwa 15,90 kostet das hier. Und ich sehe gerade, die gibt es auch als E-Book.
Danach wollte ich gerade fragen.
Ja, ach, guck an. Tatsächlich. Mhm. Die gibt es hier auch tatsächlich als E-Book. Kosten dann 13 Euro. Mhm. Und kann man sich dann hier auf seinem Kindle anschauen. Was aber wahrscheinlich nur halb so schön ist.
Weiß ich nicht.
Kindle hat ja kein Farbdisplay.
Ach so.
Die sind ja aber farbig.
Die sind in Farbe. Ja.
Von daher ist das vielleicht auch nur wirklich, also wirklich nur halb so schön dann. Manche Bücher muss man einfach in der Hand haben, finde ich. So, dann bin ich noch dran, ne? Mhm. Was pick ich denn heute? Ich habe etliches draufstehen.
Du hast immer so viele Picks.
Ja, ich könnte sogar noch 10 andere Sachen draufstellen. Auf der Herfahrt sind mir noch 2 Sachen eingefallen, wo ich gesagt habe, ah, das müsste man auch unbedingt mal vorstellen, das ist einfach eine tolle Sache.
Chefredakteur müsste man sein.
Was pick ich? Ich picke heute mal.
Ich kaufe so gut wie nichts mehr.
Nee.
So als Freiberufler und das Azepte, nee, das ist eine ganz andere Situation.
Nein, ihr verkennt dieses Format einfach total. Es geht nicht darum, es muss nicht unbedingt etwas sein, was man gekauft hat. Man kann auch irgendwie, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, was sind die besten Eisdielen? Mhm. Ja, also es kann auch irgendwie was sein, wo man halt sagt, das fand ich einfach mal richtig gut und das möchte ich anderen Leuten empfehlen, das mal auszuprobieren oder zu testen oder wie auch immer. Darum geht es eigentlich eher. Mhm. Alles andere ist jetzt da auch mal gar nicht so wichtig. Ich schaue jetzt bloß mal gerade, ob ich den Link mitgebracht habe zu dem, was ich da eigentlich sagen wollte, oder ob ich es wenigstens ausgedruckt habe. Na egal, ich mache es aus dem Kopf heraus. Alles weitere kann man sich ja einlesen. Und zwar wollte ich die Technology Entertainment Design Konferenz mal picken. Das ist ein Format, kurz TED genannt. Das findet im Internet statt, beziehungsweise im Internet kann man zu TED gehen. Was steckt da dahinter? Das ist eine Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Dort kommen die besten Sprecher und die besten Vortragenden aus aller Herren Länder, aus allen Bereichen zusammen und erzählen etwas über ihr Thema. Mhm. Das ist aus dem kulturellen Bereich, das ist Musik, das ist Politik, das ist Technologie, das ist Wirtschaft, wirklich ganz, ganz querbeet und das sind alles Vorträge, da bleibst du am Schirm. Die sind so packend und so interessant von den Themen her, was die Leute zu berichten haben, so mitreißend und du lernst dort Sachen kennen zu Themen, mit denen du dich nie wirklich beschäftigt hast. Und die treten dort alle auf. Die Zuschauerzahl, die dort live vor Ort ist, ist begrenzt auf, glaube ich, 1000 Plätze. Mhm. Die Eintrittskarten kosten zwischen 3.000 und 6.000 Dollar.
Was?
Ja, also dieses Geld wird da auch hingelegt. Die stehen Schlange, damit sie da mal live rein können bei diesen Vorträgen. Und die sind dann zeitversetzt, etliche Zeit später kann man sich diese Videos, diese Vorträge auch im Internet anschauen. Und das kann ich wirklich nur mal empfehlen, da mal ein bisschen durchzublättern. Da findet jeder ein Thema, wo er sagt, das interessiert mich. Und es sind ganz, ganz exzellente Vorträge. Mhm. Ich mag mal ein Beispiel nennen. Im Jahr 2009 hat einer gewonnen, das ist der Jamie Oliver. Kennt den jemand von euch?
Der Koch.
Der Koch, Jamie Oliver, hat den ersten Preis dort gewonnen. Mhm. Also ist dann auch ein Wettbewerb, wer hat den besten Vortrag gehalten. Der Jamie Oliver hat einen Vortrag gehalten über moderne Ernährung. Das ist ja ein Thema, was ihm sehr am Herzen liegt. Der hat ja da bei sich zu Hause auch das so gestaltet, dass er in seinem Restaurant Familien bzw. Leute, die sehr wenig Geld haben und oft in diese Fastfood-Falle dann reintappen, weil sie halt, sagen wir mal, vom Intellekt her nicht gelernt haben, vernünftig einzukaufen, Sachen zuzubereiten und so weiter, die bildet er dort aus oder gibt ihnen das Wissen ja auch weiter. Der ist da wahnsinnig engagiert, reist an sehr, sehr viele Schulen und der hält dort einen so exzellenten Vortrag. dass du dir anschließend wirklich dreimal überlegst, was du isst. Mhm. Der ist ganz, ganz toll gemacht, mit vielen Videoeinblendungen. Er zeigt dort beispielsweise amerikanische Schulen, die er besucht hat, Erstklässler und Zweitklässler, wo er mit dem Gemüsekorb reingeht und die Kinder danach fragt, was das für Gemüse sind. Der zeigt dir eine Tomate, die kennen keine Tomate, der zeigt den Brokkoli, das wissen die nicht. Die wissen nicht mal den Namen dieses Gemüses. Er zeigt mal diese Brutalität dieser Fertigwaren, die es überall gibt, was da dahinter steckt und wie man sich auch ja ein Stück weit davor schützen kann, was die Ansätze sind, um aus dieser Schleife auch rauszukommen. Er hat ja sehr viele Kochbücher auch geschrieben über einfaches Kochen mit einfachen Zutaten. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Und ich werde den Link noch in den Blog reinstellen, beziehungsweise als Shownote anfügen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Die Konferenzen sind mittlerweile so erfolgreich, dass die in vielen Ländern jetzt auch stattfindet, mhm, unter Lizenz. Die wird hier jetzt demnächst auch in München stattfinden. Mhm. Ist schon total ausgebucht. War, glaube ich, in einer Stunde alles ausgebucht. Auch exzellente Referenten. Also wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Da geht es wirklich um Qualität mal. Um Dinge, die einfach nicht billig sind, aber die dann auch ihren Preis kosten. Und das, mhm, funktioniert offensichtlich auch. Das finde ich ganz interessant. Und dass die Inhalte dann später noch zur Verfügung stehen, grandios. Mhm. Also nehme ich mal als heutigen Pick.
Stellst du den Link in den Blog?
Den Link stelle ich im Blog. Genau, heute Nacht irgendwann um eins.
Fantastisch.
Schweiß in meines Angesichts. Wenn ich wieder alles fertig geschnitten habe. So, wir sind eigentlich am Ende der Sendung.
Ja.
Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wie lange haben wir denn heute? Oh, ist ja eine der ganz kurzen. 2 Stunden 54.
Ja, oh, das ist ja nix.
Das legen wir doch. Ja, hier haben wir noch ein paar Themen. Nee, und wie immer am Ende der Sendung habe ich noch ein lustiges Stück rausgesucht. Wir hatten ja schon allerlei von dem Typen, der die Laterne versetzt hat das letzte Mal, ne? Mhm. Bei den Leipziger Stromwerken angerufen, ja, hat. Dann hatten wir mal den Röschenhof.
Den Röschenhof.
Genau. Der in Wirklichkeit Röschenhof heißt.
Der war ja sensationell.
Der allererste war der Videorekorder von Sony. Ich hab 200 Puls.
Der war auch richtig gut.
So, und da es jetzt für viele schon so langsam in Richtung Urlaub geht, habe ich heute mal eine Sache mitgebracht von einem Herrn, der gerne eine Busreise buchen möchte nach Santo Domingo. Und das ist ziemlich lustig. Und bevor wir das einblenden und anschließend wieder, wie immer, unsere wunderschöne Titelmusik noch einspielen, möchten wir uns ganz herzlich verabschieden für dieses Mal.
Auf jeden Fall.
Die nächste Sendung wird sein, weißt du, hat da ja mal kurz jemand nachgeblickt, sonst schaue ich schnell. Den Kalender aufrufen, heute haben wir den 10. Wir sind dann wieder am 8. Juli, haben wir jetzt mal vorgesehen. Das wäre dann in 4 Wochen, sind wir dann wieder auf Sendung.
Das ist Freitag, ja.
Das ist ein Freitag, genau. Da wären wir dann auch wieder da. So, und so verabschieden sich wie immer der Damian.
Ja, ich verabschiede mich.
Winke, winke.
Ja, und natürlich nicht ohne mich bei euch zu bedanken, wie für dieses niveauvolle Gespräch. Es hat wieder viel Spaß gemacht. War natürlich auch total anstrengend. Ich bin wirklich jetzt ganz, ganz müde. Schmeiß euch gleich raus ins Bett.
Es war im ersten Teil ja auch sehr analytisch, muss man wirklich sagen.
Ja.
Ja.
Wir sind mal ganz gespannt aufs Feedback, was wir kriegen.
Bis bald.
Absolut.
Genau. Auch dir, Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du wieder da warst.
Christian, deine Moderation wie immer sensationell.
Prima. Und dann wünschen wir allen Zuhörern noch eine erfolgreiche Zeit.
Und ein schönes Pfingstfest müssen wir wünschen.
Ein schönes Pfingstfest. Ja. Genau, wir wünschen allen jetzt erstmal ein verlängertes Wochenende, wer uns bis dahin schon gehört hat. Macht es alle gut, viel Erfolg dabei. Schreibt uns gerne Kritik, Wünsche, Anregungen. Wir sind da wirklich offen. Wir hoffen, dass euch das Zuhören mindestens ebenso viel Spaß macht wie uns die Produktion desselben.
Ganz genau.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
So, und jetzt kommt der Einspieler. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Mein Name ist Bettina Hofmann.
Schönen guten Tag, mein Name ist Unger.
Tag,
können
Unger.
Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ich bin 84.
Ja.
Ich möchte eine Busreise buchen.
Ja?
Für mich und meine Freundin.
Wohin?
Nach Santo Domingo.
Nach Santo Domingo eine Busreise?
Ja, bitte.
Ja, aber Santo Domingo ist ja in der Dominikanischen Republik.
Ja, das weiß ich.
Ja, aber da können Sie ja nicht mit dem Bus hinfahren.
Wieso denn nicht?
Ja, weil das ja am anderen Ende von der Welt ist. Das heißt, Sie müssen erstmal hinfliegen.
Jetzt verstehe ich aber Folgendes nicht. Ich habe ein Reisevideo, habe ich mir gekauft.
Ja?
Und da habe ich ein Bild gesehen, wo auch Busse fahren. Und das sind Mercedes-Busse.
Ja,
und
natürlich.
Irgendwie müssen die doch nach Santo Domingo gekommen sein.
Das Problem ist, es gibt keine Straße.
Aber wie sind denn dann bitte schön die Busse dort
hingekommen? Wahrscheinlich mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff.
Ehrlich?
Ja, natürlich.
Ja, aber das ist doch gar nicht groß genug.
Aber sicher, es gibt ja riesengroße Flugzeuge, wo auch ein Bus reinpasst. Er kann ja nicht übers Meer fahren.
Ich fahre deshalb so gerne mit dem Bus, weil ich hab's mir verblasen.
Herr Unger, im Flugzeug gibt es Toiletten.
Gut, dann nehm ich eine Busreise mit so einem Bus mit Toilette nach Santo Domingo.
Geht nicht.
Sie haben doch gerade gesagt, es geht.
Nein.
Dass die Busse mit dem Flugzeug nach Santo Domingo fliegen.
Ja, aber was weiß ich, wann ein Bus von Frankfurt aus nach Santo Domingo fährt. Keine Ahnung.
Nein, Sie hatten ja gesagt, die gehen ins Flugzeug rein mit dem Bus.
Aber doch nicht von hier aus. Die Busse kommen irgendwann, die werden hier gebaut und dann kommen sie an den Flughafen und dann werden sie irgendwann mal in die Dominikanische Republik gebracht, damit die Touristen eine Rundreise machen können.
So eine Busreise hätte ich gern, dass ich mit dem Bus in die Dominikanische Republik gebracht werde.
Ja, aber ein Bus kann doch nicht fliegen.
Sie haben doch aber gerade gesagt, der Bus geht ins Flugzeug, dann kann der doch fliegen.
Herr Unge.
Ja.
Die Dominikanische Republik ist auf der anderen Seite der Welt.
Ja.
Da liegt ein bisschen Wasser dazwischen.
Deshalb müssen die Busse dahin fliegen.
Ja, nur es gibt keine. Es wird von niemandem angeboten, dass sie hier in den Bus einsteigen, mit dem Bus ins Flugzeug fahren, das Flugzeug über den Teich fliegt und sie da wieder aussteigen können. Das gibt es nicht.
Dann nehme ich die Busreise mit dem Schiff.
Das geht auch nicht.
Aber Sie haben doch vorhin...
Ich habe zwar gesagt, dass es die Busse mit dem Schiff auch übergesetzt werden können, aber die Busse sind ja leer.
Da könnte man doch Leute praktisch dort reinsetzen,
das ist doch viel zu gefährlich,
die gerne eine Busreise nach Santo Domingo machen wollen.
Nee, wird aber nicht gemacht.
Sind Sie jetzt schon ganz verzweifelt wegen mir, stimmt? Hier ist das sinnlose Telefon.
Nee!